Kann ein und derselbe Tag dreimal völlig unterschiedlich verlaufen? Kann ein unscheinbares Detail wie ein Cola-Glas darüber entscheiden, wie sich alle weiteren Geschehnisse entwickeln? Erlebe, wie Justus, Peter und Bob auf den unheimlichen Fluch der Sheldon Street, die mysteriösen Zeichen der Ritter und den bedrohlichen fremden Freund stoßen, und zwar zeitgleich am selben Tag. Drei Geschichten von drei Autoren führen dich dreimal durch einen Tag, wie er unterschiedlicher nicht verlaufen könnte. Teil J. Der Fluch der Sheldon Street. Alles beginnt mit dem Kauf eines alten Projektors und der Entdeckung einer kleinen Super-8-Filmrolle. Als die drei Detektive das Fundstück begutachten, entdecken sie die verstörende Aufnahme einer albtraumhaften Gestalt. Schnell stellen die drei Fragezeichen fest, dass es um weit mehr geht, als sie zunächst ahnen. Eine ganze Straße scheint unter dem Bann eines düsteren Geheimnisses zu stehen. Doch kaum beginnen Justus, Peter und Bob mit ihren Nachforschungen, da tauchen plötzlich Gegner auf, die ihnen mit allen Mitteln zuvorkommen wollen.
Olli?
Ja, Thomas?
Heute endet eine Ära.
Oh, ich bin ein bisschen traurig, ich weiß, was du meinst.
Ich bin auch ein bisschen traurig, wir haben es jetzt lang genug vor uns hergeschoben. Wir haben am 21.12.2019 die drei Fragezeichen und der Dreitag Fremder Freund veröffentlicht.
Da war dieses Projekt noch fast ein Baby, ne?
Richtig, da habe ich so gedacht, so mit wem kann ich diese geile Folge besprechen? Da habe ich dich auserkoren damals.
Wow, ich hoffe, du hast es nicht bereut.
Ja, wirklich kein bisschen. Mhm. Und dann dachte ich mir so, Mensch, der Dreitag, sowas Besonderes, das will ich mir aufbewahren. Ich möchte, dass das wirklich dabei bleibt. Dann haben wir am 6.5.2021, anderthalb Jahre später, die drei Fragezeichen, der Dreitag im Zeichen der Ritter veröffentlicht. Auch nur wir beide. Mhm. Und das war immer wieder schön. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, wir mögen uns ja privat nicht.
Ja, richtig.
Wir sind ja eigentlich immer nur wegen dem Podcast-Projekt zusammen. Aber das sind so wirklich so besondere Aufnahmen immer für mich gewesen, wo ich wirklich, also beim ersten Mal mit dem fremden Freund dachte ich so, oh, können wir das nochmal wiederholen? Und sehr zu meinem Überraschungsleidwesen, nein, was ist das für ein Wort? Sehr zu meiner Überraschung,
ja,
hat es wirklich geklappt. Mhm. Und heute beenden wir das Ganze, über zwei Jahre später. Heute machen wir den Sack zu und besprechen die dritte und letzte Folge aus dem Special der Dreitag.
Also deine Rede hat mich gerade wieder sehr positiv gestimmt, denn jetzt bevor wir aufgenommen haben, wäre ich ja fast, weil ich glaube ich an einer Fliege, die ich verschluckt habe, wäre ich fast gestorben. Ja, und ich habe den Hoffnungsschimmer in deinem Augen gesehen, dass es jetzt endlich soweit ist. Dann habe ich aber einen Schluck getrunken, dann ging es wieder besser. Ich weiß nicht, ob es leichte Enttäuschung in deinem Gesicht war. Auf jeden Fall hast du dann gesagt, naja, fangen wir halt an.
Ja.
Und aber nach dieser Rede geht es mir wieder besser und ich weiß auch nicht, wie soll es denn jetzt, ich meine, wir hatten die ganze Zeit, lag ja in der Luft, dass wir diese Folge hier noch vor uns haben und noch aufnehmen wollen.
Genau, und immer gesagt haben, wir holen nicht Benjamin dazu.
Genau, wir holen nicht Benjamin dazu. Das ist eine Vorfreude gewesen, weil wir wissen, durch die anderen beiden Folgen, die wir hatten, dass die Stimmung da bei uns immer recht gut ist und positiv ist. Die Folgen auch nicht die schlechtesten sind. Ich will jetzt nicht vorgreifen, aber wir haben uns halt drauf gefreut. Wenn wir das jetzt erledigt haben heute, wie geht's dann weiter mit uns beiden, Thomas?
Erstmal haben wir jetzt die Messlatte so hochgesetzt.
Ja.
Ne? Entweder das muss ich heute alles überbieten,
ja,
oder wir gehen damit sang- und klanglos unter. Also es ist auch was anderes, weil wir haben beide Folgen immer aufgenommen, als es draußen noch kalt war. Mhm. Also auch wenn jetzt im Zeichen der Ritter im Mai erschienen ist, die haben wir ja schon im Januar 21 aufgenommen. Also es war eigentlich immer draußen ein bisschen kälter, es wurde schon ein bisschen früher dunkel. Jetzt ist Hochsommer. Das ist schon mal ein Unterschied.
Jetzt weiß ich nicht, ob es einen positiven oder negativen Effekt hier heute haben wird, dass es heute schönes Wetter ist.
Ich bin ehrlich, für mich ist es negativ, weil normalerweise, ich habe heute frei und eigentlich würde ich heute nur in meinem eigenen Schweiß rumflätzen. Mhm. Ich würde keinen sehen wollen, ich würde auch jeder, der mich fragt, treffen, Bier trinken, draußen am Wasser, würde ich allen absagen, kein Bock. Ja. Aber the show must go on, wir müssen ja mal wieder produzieren. Wir haben uns überlegt, was machen wir denn jetzt? Ah, ich muss eine Folge mit Olli aufnehmen, weil Benjamin ist ja gerade im Urlaub, der ist ja in Bella Italia.
Ja,
deswegen haben wir dann gesagt, komm, wir machen heute den Sack zu. Ja, wie geht's danach weiter? Man muss auch noch eine Sache dazu sagen. Das ist die erste Zentrale, nur du und ich, seit der Rasende Löwe.
Boah, wann war denn die? Das ist ja schon...
Letztes Jahr im Februar ist die erschienen. Ja? Das heißt, wir beide haben keine Zentrale mehr seitdem
gemacht. Keine Tolli-Folge mehr seitdem.
Nee, also wir haben zwar ein paar Rotze-Wasser-Folgen zusammen gemacht,
ja, ja.
Aber das zählt ja hier nicht.
Nee, genau, das interessiert ja nicht. Das hören die ja gar nicht. Genau, das ist gar nicht, wovon wir reden.
Die Leute, die das hier hören, sagen wir, Rotze-Wasser ist der größte Scheiß. Ja, ja. Mich interessiert das Privatleben nicht von denen. Ich will nur wissen, wie sie über drei Fragezeichen reden. Und das machen sie auch noch schlecht.
Das Lustige ist, wenn ich bei Zentrale sitze, sage ich auch immer, Rotze-Wasser ist der letzte Scheiß. Wenn ich bei Rotze-Wasser sitze, sage ich immer, die Zentrale ist der letzte Scheiß.
Genau.
Also ich mach's werbetechnisch eigentlich immer richtig.
Ja, kann man sehen, wie man will. Aber ja, es ist seit anderthalb Jahren die erste Olli und Thomas Folge in der Zentrale. Auch das ist wieder was Besonderes, ja.
Ah, jetzt müssen wir ein bisschen aufhören, die Erwartungshaltung zu hoch.
Richtig, richtig. Und jetzt gucken schon Leute auf die Uhr, die reden
immer ja, über sich. Ne? Worum geht's denn heute überhaupt?
Ja. Man kann nur irgendwie sagen, Olli ist mit sehr guter Laune hier angereist.
Tatsächlich, und das ist jetzt aber auch schon so ein bisschen auf Level, ich komme dir jetzt langsam näher, was die Laune angeht.
Ja, aber meine Laune ist nicht so gut,
genau,
tut mir auch total leid. Ja. Aber gut.
Darf man auch nicht vergessen, ich hatte Urlaub jetzt zwei Wochen, mein Urlaub ist jetzt zwar fast vorbei, aber dennoch war der sehr erholsam.
Und ich weiß, es wird passieren. Es wird der Moment kommen, wo es genau umgekehrt ist. Dass ich hier sitze, Urlaub habe und du kommst hier an und sagst, alle Scheiße, ich hasse diesen Bezirk. Ich hasse es, mit dem Motorrad hierher zu fahren. Ich will zu Benjamin, da setze ich mich einfach aufs Motorrad und fahre die Autobahn runter. Ich hasse diese Hipster-Scheiße hier. Und dann sage ich, na, morgen arbeiten du?
Ja. Ja, genau. Also ohne Witz, ich habe ja heute auch diesen Weg hierher, fand ich auch ganz furchtbar um diese Uhrzeit wieder. Genau die Sachen, wie du gerade beschrieben hast. Aber dann dachte ich so, als ich dann so hoch, kurz bevor ich hochgegangen bin, dachte ich so, ach Olli, komm, gute Laune, die Folgen besprechen wird halt gut. Thomas hat bestimmt auch gute Laune, dachte ich so. Dann willst du es heute nicht runterziehen. Und naja, diesmal war es halt genau umgekehrt. Ich habe auch noch nie erlebt, war das schon mal, dass wir beide richtig schlechte Laune hatten? Ich glaube, das ist richtig giftig. Ich glaube, das ist Dynamit und Streichholz, wenn das mal passiert, oder?
So richtig krass. Sag mal so, ich bin so ein guter Schauspieler, dass ich das immer spielen kann.
Okay, verstehe.
Also ich, deswegen, so die richtig, richtig schlechte Laune, da halte ich mich noch zurück.
Ja, okay, verstehe, verstehe.
Na, ich habe gar nicht so schlechte Laune, ich leide nur ein bisschen unter der Hitze gerade und bin noch ein bisschen genervt. Ich habe auch seit Tagen so ein bisschen Kopfdrücken, ne? Wie soll ich sagen? Und irgendwie ist gerade alles zu viel. Ist alles zu viel. Will auf dem Arm.
Oh, jetzt, aber du hast die Erwartungshaltung gerade wieder ein bisschen runtergeregelt. Von daher beruhigt mich das ein bisschen auf das, was wir jetzt vor uns haben. Hat den Druck auch ein bisschen runtergenommen jetzt. Von daher bin ich da guter Dinge, dass wir heute die Erwartungshaltung erfüllen.
Ich glaub's auch. Du hast ja schon gesagt, irgendwie der Dreitag eigentlich immer positiv.
Ja.
Auch bei dir, weil du bist ja eigentlich auch immer sehr kritisch, was drei Fragezeichen angeht. Also ich meine, man muss es ja auch nochmal sagen.
Die neueren Folgen halt, die nach 95, ne?
Nicht nur das, sondern generell, wenn man mal ganz ehrlich ist, sobald das Mikrofon hier aus ist, beschäftigst du dich ja null mit drei Fragezeichen, ne?
Nein, nicht ganz, weil während ich die Folgenbesprechung vorbereite, ist das Mikro ja auch aus.
Ja gut, ich rechne jetzt alles dazu, was privat ist.
Also ja, tatsächlich wirklich wenig. Also man lernt in so einem Projekt erst, also als bevor ich hier in dieses Projekt eingestiegen bin, dachte ich ja, ich bin drei Fragezeichen-Fan. Aber drei Fragezeichen-Fan zu sein, bedeutet nicht einfach nur die sechs Folgen zu hören, die man hat und die toll zu finden, sondern tatsächlich auch ein paar Background-Fakten zu kennen. Ja? Und naja, und wie gesagt, Benjamin hat mich sehr schnell überholt, was das angeht, finde ich. Ja, muss ich selber auch, Gott, eigentlich reden wir doch eigentlich immer schlecht über den, der nicht da ist. Ne?
Immer.
Verdammt, wie mache ich dieses?
Nee, ganz kurz, wir reden über schlecht über Thomas, wenn er nicht da ist.
Ach, richtig.
Wenn Baby hier ist, dann würde ich ihm auch wieder sagen, Baby, darf ich dich mal anfassen, Baby, darf ich dir mal irgendwie, weiß ich nicht.
Er fehlt mir auch ein bisschen
tatsächlich. Er fehlt dir,
ja, das ist so schön. Er fehlt mir jetzt schon mehr, als du mir in den ganzen drei Monaten gefehlt hast.
Das ist traurig.
Ja. Guck mal, ich rede sogar schlecht über Thomas, wenn er hier ist.
Ich checke jetzt gerade mal, übergehe das jetzt einfach.
Ja, ja, sind auch noch.
Ich gucke gerade mal unsere Punkte, die wir vergeben haben.
Sehr geschickt aus der Situation gerade manövriert.
Ich habe dem fremden Freund, das ist ja die Peter-Folge,
ja,
habe ich damals 7 Punkte verpasst. Du 6 Punkte. Du erinnerst dich?
Mit dem Kuchen, mit dem Fan.
Mit dem Stalker, genau.
Werden wir heute auch kurz noch drauf zu sprechen kommen.
Da müssen wir ja zwangsläufig, weil das ist ja immer dieses...
Es kreuzen sich die Ereignisse ja manchmal.
Der, genau, da will ich auch gleich drauf eingehen. Olli, gleich ist hier Test, ne? Hefte raus, Klassenarbeit.
Ja, 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 okay.
Ich muss dich dann ja natürlich noch ein bisschen vorführen und fragen, na, Olli...
Ja, das wird heute.
Kannst du dich denn noch erinnern? Und im Zeichen der Ritter?
Oh, die habe ich auf jeden Fall schlechter bewertet als die andere, oder?
Nein.
Nein?
Nein. Oh. Die habe ich mit 8 Punkten bewertet. Lustigerweise steht in der Liste hier Benjamin, obwohl ich dabei war. Hm. Da hat wohl der Typ, der unsere Homepage macht, geschlafen.
So eine Schlamperei. Ja,
also wirklich, gut, dass er kein Geld bekommt, sonst würde ich ihm jetzt um die Hälfte kürzen.
Was hat der, obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass Benjamin trotzdem Punkte vergibt, auch wenn er nicht dabei ist. Also was hat der Benjamin für Punkte gegeben? Weil das ist typisch Benjamin, weißt genau. du? Auch jetzt im Urlaub, sitzt er gerade in Italien, denkt so, 3 Punkte. Einfach genau. so.
So eine Eingebung. So,
genau, so eine, sie gerade beim Essen oder so, er schmeißt Messer und Gabel hin, 3 Punkte.
Genau.
Und sie so, was hast du denn, Schatz? Nee, alles gut, dann isst er weiter.
Also wir nennen ja nicht den Namen von seiner Freundin. Er sagt ja selber immer, ich bin ja mit einer Italienerin zusammen. Und deswegen wird er wahrscheinlich sagen, Italienerin, ich habe gerade eine Eingebung.
Ich glaube, genau, so redet er auch immer mit ihr, glaube ich.
Möchtest du raten, wie viel du Zeichen der Ritter der Bob-Folge gegeben hast?
Also sagen wir mal so, wenn du hast schon mal gesagt, nicht schlecht, also muss ich 7 Punkte oder gleich gegeben haben.
7.
7 tatsächlich.
7. Ich 8.
Hat mich das nicht genervt mit diesen Sprühzeichen und dem ganzen Mist? Offensichtlich nicht.
Ne, offensichtlich nicht. Ne? Deswegen, auch hier ist die Messlatte sehr hoch. Mhm. Ja? Wir haben einmal von meiner Seite aus eine 7 für die Peter-Folge, eine 8 für die Bob-Folge. Von deinem ist es immer ein Punkt schlechter. Mhm. Deswegen, ich bin auch ein bisschen gespannt, wie wir heute hier rausgehen. Olli, an was erinnerst du dich denn noch vom Dreitag?
Also, ich erinnere mich natürlich an die Eröffnungsszene, die natürlich immer gleich ist, die Ausgangsszene in dem Lokal.
Genau.
Wo der markanteste Unterschied an den Handlungen ist, dass entweder die Cola umfällt oder nicht umfällt. Und das, was mit der Cola passiert, also entweder über, wie zum Beispiel in einer Folge über Peters Hose oder bei der anderen konnten sie es gerade noch abfangen. Und dieses Ereignis leitet eigentlich immer ein, in welche Richtung diese Folge geht oder was passiert. Zumindest ist es das der größte Einflussgeber in dem Fall.
Wenn das es das Wort überhaupt gibt. Das hast du sehr gut nochmal kurz zusammengefasst. Ja. Ich kann natürlich nochmal ein bisschen länger und langweiliger das machen. Ne?
Sehr gerne.
Dann sind wir auch schon in den allgemeinen Fakten.
Ach.
Allgemeines.
Also die Justus-Folge. Die 3 Fragezeichen und der Dreitag. Der Fluch der Sheldon Street. Es handelt sich immer noch hierbei um ein Special, deswegen gibt es keine Buchnummer. Mhm. Veröffentlicht wurden die Bücher, so ein schöner Pappschuber, ne? 3 Bücher natürlich, im September 2011. Das Besondere ist ja daran, dass ja die Hörspiele am 1.10.2010 erschienen sind. Normalerweise ist ja andersrum, erst kommen immer die Bücher und dann die Hörspiele. Hier war halt erst die Hörspielreihe. Ich werde ja auch nicht müde zu erzählen, dass ich ja damals bei der Record Release Party war. Das habe ich jetzt schon zweimal erzählt. Ne? Hört euch nochmal unsere
alten Folgen. Gehört dazu.
Ja, ich weiß, du erinnerst dich bestimmt an null.
Ne? Nein, ich gehe mal total jungfräulich in diese neuen Folgen.
Genau, ich könnte es jetzt nochmal für neue Hörer hören, aber wir wollen ja Klicks auch für die alten Folgen. Also hört euch einfach nochmal die alten Folgen an. Ja,
unbedingt.
Ja, unbedingt.
Selbst wenn es euch nicht interessiert, die sind auch schön anzuhören. Das sind schon tolle Meisterwerke, die wir da produziert
haben. Lass doch einfach mal nachts eine Playlist mit unseren Folgen laufen, wobei unsere Folgen gehen so lang. Weiß nicht, wenn einer um 23 Uhr ins Bett geht, macht du auch
zwei Folgen schafft er. Genau. Also es muss jetzt nicht unbedingt Play All sein oder so.
Lass einfach mal das ganze Wochenende eine Playlist laufen mit unseren Folgen, ja. Weiß ich nicht, fängst du Freitagabend um 9 an, Montag früh guckst drauf, 3.
Und fang nicht mit der 24-Stunden-Folge an.
Exakt. Achso, ja, die Record-Release-Party damals, ja. Wie gesagt, habe ich schon zweimal erzählt, brauchen wir jetzt nicht.
Da konnte man sich auswählen, wem man zuhört, ne?
Richtig, weil es ja 3 Folgen sind. Und dann haben die ja auch gesagt, wäre ein bisschen viel, euch jetzt alle 3 Folgen hintereinander reinzuknüppeln. Mhm. Man konnte sich ja dann einen Saal aussuchen und ich habe ja die Bob-Folge gewählt mit meinem Kumpel damals. Ja. Hat ja auch schon 30 Mal erzählt. Und auch hier ist natürlich ein Special in einem schönen Pappschuber. Das ist die längste Folge, die wir besprechen. Mhm. Da wird der Olli bestimmt zu Hause auf die Uhr geguckt haben und sagen, oh Gott, nein. Auch deswegen habe ich die mir für den Schluss aufgehoben, weil ich hatte damals keinen Bock, ein 79-minütiges Hörspiel zu besprechen.
Ja, aber das Schlimme ist, was du vergessen hast, diesmal hatten wir ja auch keinen Bock. Das ändert sich ja nicht,
weißt du? Aber guck mal, damals, Ende 2019, habe ich gesagt, das ist das Problem vom zukünftigen Thomas.
Ja, sehr gut. Dann, und das Schlimme ist, jetzt ist der zukünftige Thomas da und ärgert sich über den vergänglichen Thomas.
Und der Thomas 2021, der dann die Bob-Folge gesucht hat, der hat dann nochmal so zum vergangenen Thomas hingeguckt, hast du gut gemacht, mach ich genauso, hat er ein Problem.
Genau, der wird sich wundern. Genau. Dann haben die sich so Shake Hands gegeben, weißt du?
Und jetzt blicke ich zurück und ich hasse den Thomas aus 2019 und den von 21.
Ich weiß nicht, warum du so schlechte Laune hattest. Du warst sauer auf Thomas 21 und 19.
Exakt.
Kann ich voll verstehen, ja. Dem schließe ich mich ein bisschen an.
Ja, ist alles scheiße.
Nee, Moment mal, ich habe profitiert, weil bei mir kam diese Folge in meinem Urlaub und ich hatte richtig geil Zeit, mir das einzuteilen. Also
ja, das habe ich schon 2019 gewusst. Ja,
sehr gut, Thomas.
In 4 Jahren wird der Olli so viel Zeit haben.
Im Moment ist er im Callcenter, er wird zwischendurch noch an der Tankstelle arbeiten, aber den Job, den er dann hat, dann kriegt er das super unter und er hat sogar mal Urlaub.
Ich würde jetzt nochmal ein bisschen so Hintergrundfakten mit einfließen lassen, denn die Folge, die wir heute besprechen, hat ja Hendrik Buchner geschrieben.
Ein Name, der noch nicht so oft vorgekommen ist hier unter den Autoren, oder?
Ist richtig, wir hatten ihn aber schon. Ja. Und zwar damals unsere erste Adventskalenderbesprechung. Na, wie hieß sie, Olli, weißt du es noch?
Oh, na, der Adventskalender.
Ne, der mit dem, witzig, der mit dem
Spielzeug eigentlich.
Nein, wie hieß der? Oh Gott, nicht der 5. Advent, das davor, Odu Grausige, wie hieß der?
Nein, Stille Nacht, Schreckliche Nacht?
Nee. Nein, die kommen noch, die kommen
Odu
noch.
Schreckliche? Nee, keine Ahnung.
Mann, sind wir dämlich.
Ja, wirklich, ja? Das ist wirklich hier ein Expertisen-Podcast, ja.
Ja, wie soll das, Olli hat ja im Vorgespräch zu mir gesagt,
Odu Finstere.
Sehr gut, danke.
Oh, das habe ich jetzt nicht geguckt.
Ja, also wir hatten ihn schon mal hier in diesem Podcast. Ja. Und der hat mal ein Interview gegeben auf 3fragezeichen.net zu dieser Folge. Und das ist jetzt auch nochmal so ein bisschen nochmal das Vorgeplänkel, um den Dreitag das Prinzip zu beschreiben. Deswegen zitiere ich jetzt einmal aus diesem Interview.
Ja.
Und dann lese ich gleich noch eine E-Mail vor, die ich damals in unserer Im Zeichen der Ritter-Folge nicht mehr untergebracht habe, weil wir schon aufgenommen haben. Und
das hast du auch dem zukünftigen Thomas überlassen. Und da ärgert sich jetzt der Olli 23 ein bisschen drüber, weil es heute schon so eine lange Besprechung wird und die jetzt noch eingebaut wird.
Was ich übrigens sagen wollte, du hast ja vorhin zu mir im privaten Vorgespräch gesagt, du wirst ja in 10 Jahren 50, ne?
In 11 Jahren.
Olli, du hast in 2 Monaten Geburtstag.
In 3 Monaten.
Ja.
Jetzt komm mal ein bisschen, ja?
Ich habe in 2 Wochen Geburtstag. Ich werde 41. Hendrik Buchner wurde im Interview angesprochen auf den Titel natürlich, der Fluch der Sheldon Street. Das lässt vermuten, dass die Idee ursprünglich als die 3 Abenteuer geplant war. Und das Schöne ist, dass wir endlich in der Position sind, wir können uns endlich über die 3 unterhalten, weil du hast jetzt auch schon mal die 3 Folge besprochen.
Richtig, hier die tödliche Regie, ne?
Genau, ja, was ja, wir... Ja. Bei die 2, als wir zu Gast waren, genau. Aufgenommen haben. Also es ist hier ein Begriff, ne?
Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel sage Jupiter Jones, sagst du sofort, hier die 3. Die 3.
Ich muss aber sagen, ist mir als ganz normale 3-Fragezeichen-Folge in Erinnerung.
Ja.
Weil sie hat wirklich sonst keine Unterschiede. Also sonst ist da nichts Markantes dran.
Ja, du weißt ja, Thomas 2 von die 2 hat ja episch lang und langweilig den Rechtsstreit wieder gekaut, ne?
Du bist Thomas 2, ne?
Nee, ich bin Thomas 1.
Hier vielleicht.
Ja, auch nur, da.
Weil wir gerade in deinem Wohnzimmer
sitzen. Für Nell bin ich auch Thomas 1. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich war zuerst da. Ja, man merkt, du warst nicht da bei der Aufnahme.
Nee, bei dir war ich wirklich nicht da.
Also, Hendrik Buchner antwortet auf die Frage, das war doch ursprünglich als 3 Abenteuer geplant, oder? Er sagt halt, das ist kein Geheimnis. Tatsächlich stammten die ersten Planungen und Entwürfe für dieses Special aus der Die-3-Phase. Da es aus bekannten Gründen ab 2008 zu keiner Fortsetzung der Serie kam, landete das Projekt für eine ganze Weile in der berühmten Schublade. Umso mehr haben Iva Leon Menger, Tim Wenderoth und ich uns gefreut, als Corinna Wuttrich, das war damals die Produktmanagerin bei 3 Fragezeichen, und 2 Jahre später mitteilte, dass wir unser außergewöhnliches Dreierprojekt in Abstimmung mit dem Cosmos Verlag doch noch verwirklichen können. Wie so oft in meinem Leben schloss sich nach vielen Wirren und Wendungen schließlich ein Kreis, der Jahre zuvor seinen Anfang genommen hatte. In Klammern, der Titel 3 Tage ist allerdings kein Relikt aus der Die-3-Zeit, sondern entstand erst in der finalen Entwicklungsphase 2010. Bis dahin hieß schlicht das Projekt Special.
Also wer denkt sich, also das war doch nur ein Arbeitstitel, oder? Weil das ist ja wirklich,
wir bringen
ein Special raus und wir nennen das Special.
Weißt du, wie es bei uns immer noch früher war? Und ich bin auch ein bisschen froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Bei uns war früher immer so, wir hatten eine Idee für was und das Erste, was immer gemacht wurde, ich mache einen Trailer. Wie viele Trailer haben wir, bevor wir den Podcast gestartet haben, gemacht für Projekte, die dann nie kamen?
Mehr Trailer als Projekte auf jeden Fall.
Wirklich, das Wichtigste war immer der Trailer, ja? Bin ich ein bisschen froh, dass diese Zeit vorbei ist, weil jetzt machen wir ja doch mal was. Noch eine Frage an Hendrik Buchner. Wie entstand die Grundidee? Hast du bewusst entschieden, den ersten Detektiv in den Mittelpunkt zu stellen und nicht Peter oder Bob? Falls ja, wieso Justus? Schon in einem frühen Stadium der Konzeption stand fest, dass in jeder Folge eine gewisse Ausrichtung auf eines der 3 Fragezeichen stattfinden sollte. Da jeder im Autorenteam einen Lieblingsdetektiv hat, war die Verteilung von Beginn an klar. Iva würde Peters ganz spezielles Verhältnis zu Angst und Bedrohung ausloten. Tim würde sich gemeinsam mit Bob ausgiebig dem Gebiet der Recherche widmen. Und ich würde Justus Gespür für Logik und Rationalität auf die Probe stellen. Auch beim Fluch der Sheldon Street sind natürlich wieder einige Insider-Details enthalten, die hier und da bereits entdeckt wurden. Als sicher war das meine Wunschbesetzung für die Rolle des Mr. Gavin, nämlich der wunderbare...
Jürgen Thomann.
Sehr gut. dass der tatsächlich mit an Bord sein würde, habe ich ihm einige Hommage-Zitate von Figuren aus der Drei-Fragezeichen-Klassiker-Ära in den Mund gelegt. Zum Beispiel:
Hin und wieder blickt er daraus hervor.
Das ist Senior Santora, der Zauberspiegel. Kommt in dieser Folge auch vor, in abgewandelter Form. Also man merkt, der Hendrik Buchner ist wirklich auch ein Drei-Fragezeichen-Fan. Mhm. Dann:
Ich hatte gehofft, dass ihr die Finger von dieser Geschichte lasst. Aber ihr schnüffelt weiter. Jetzt müssen wir reinen Tisch machen.
Kommt im Dreitag vor. Im Original sprach Jürgen Thomann da den Don D'Alessandro in Der giftige Gockel. Mhm. Und wenn ihr mir nicht auf der Stelle den Film gebt, drehe ich euch eigenhändig den Hals um. Und da wird Wesley Surgott aus Die Silbermine parodiert. Also auch eine Rolle, die Thomann gespielt hat.
Wenn ich euch noch einmal in der Mine erwische, drehe ich euch eigenhändig den Hals um.
Das waren jetzt nochmal so Worte vom Autor in dieser Folge. Und jetzt war es nämlich so gewesen bei unserer letzten Dreitag-Besprechung. Wir hatten die Folge aufgenommen und dann habe ich den Tim Wenderoth, der Im Zeichen der Ritter verfasst hat, angeschrieben. Und eigentlich wollte ich, dass er uns was aufnimmt und nochmal über den Dreitag, über, also wie er das empfunden hat, wie es dazu kam. Und in der E-Mail stand dann, er wird keine Sprachnachricht aufnehmen, er mag das nicht. Okay. Und da hatten wir aber schon das aufgenommen. Und weil ich keine Lust hatte, das nochmal nachträglich aufzunehmen, habe ich es weggelassen, weil ich aber auch wusste, irgendwann besprechen wir nochmal die dritte Folge und die letzte vom Dreitag. Deswegen, hier kommt nichts weg, liebe Leute.
Ein schönes Abschiedsgeschenk.
Genau.
Ich habe im halben Auge schon gesehen, das ist eine sehr, sehr lange E-Mail.
Ja, die uns jetzt aber die liebe Leonie vorliest, ne?
Servus. Also eins vorweg, ich mag nichts sprechen. Ich mag meine Stimme nicht und ich finde das zudem auch komisch, darüber zu sprechen. Aber ich gebe dir gern ein paar Hintergründe. Die müsst ihr dann halt selbst vorlesen. Die Idee stammte ja von Corinna, die jedoch zunächst der Meinung war, dass alle Autoren den Anfang der Geschichte kennen, aber nur einer das Ende. Ursprünglich war Ivar als Kopf auserkoren, der das Ende kennt und alle drei Geschichten zusammenführen müsste. André Minninger war ursprünglich als dritter Geschichtenschreiber gedacht. Dass wir also mit und gegeneinander schreiben und am Ende sehen, wo wir aufeinandertreffen. Dies erwies sich aber als nicht umsetzbar. Wir trafen uns dann schließlich eines Tages alle in Frankfurt, um mal in Ruhe darüber zu diskutieren, was genau wir machen könnten. Auch gab es Überlegungen, den Verlauf der Geschichten durch Community-Abstimmungen beeinflussen zu lassen, aber am Ende erwiesen sich alle zunächst gesponnenen Ideen als nicht umsetzbar. Wir legten also stattdessen fest, dass jeder einen Tag schreiben würde, der, je nach Ausgang des kippenden Cola-Glases, anders verlaufen würde. Wir legten die Verknüpfungspunkte, einen Zeitstrang zur Orientierung und das grobe Gerüst allgemein, aber natürlich auch eben jene Ausgangssituation am Anfang fest. Dass ich Bob übernahm, war von Anfang an klar, er liegt mir am besten und ich mag dieses Wühlen in alten Büchern. Die Folge ist auch keine alte aus meinem inzwischen recht großen Fundus an fertigen Geschichten, sondern eine völlig neue, die, sehr zu meinem eigenen Erstaunen, komplett in meinem Kopf war, als wir uns das erste Mal zusammensetzten. Es gab nicht mal einen Entwurf, ich habe sie im Anschluss daran quasi einfach nur aus dem Kopf abgeschrieben. Fun Fact: Neben der mehr als offensichtlichen 24-Verknüpfung, die man auch in den Texten des Radiosprechers hören kann, war von Anfang an zum Beispiel klar, dass Maud Ackermann die George sprechen sollte. Ansonsten wäre die Rolle rausgefallen. Es gab so viele Fun Facts, so viele Verknüpfungen, die man vermutlich erst nach dem 20. Hören entdeckt. Die ganzen Sprecherwünsche von uns Autoren, die beinahe 1:1 umgesetzt werden konnten, waren einfach nur sensationell. Man bedenke, wer da alles mitspricht, beziehungsweise wer davon davor jahrelang nicht mehr bei den drei Fragezeichen dabei war. Auch waren wir Autoren von Anfang an am Endprodukt beteiligt. So wurden Geräusche, die Melodie des Meadow Fresh Eiswagens hat Professor Beuermann übrigens extra nochmal neu eingespielt, da das alte Band vom Zauberspiegel nicht mehr auffindbar war, und Zwischenmelodien nach der ersten Fassung teilweise nochmal geändert. Man kann sagen, dass der Dreitag tatsächlich so gemacht wurde, wie wir uns das beim Schreiben vorgestellt hatten. Der beste Funfact zu meiner Folge: Als Bob mit Mrs. Bennet in der Bibliothek über die Tempelritter und den Brand in der Schule redet, steht er dabei am Kopierer. In dieser Szene klingelte das Handy von Andreas. Er ging ran und sagte zu dem Anrufer, dass es gerade ganz ungünstig sei, da er im Copyshop sei. Diese professionelle Improvisation war seltsam faszinierend zu beobachten. Die Stelle wurde zunächst auch von Heike Diene vollständig in das Hörspiel übernommen. Wir bekamen zunächst die reinen Sprachfassungen, als auch später eine erste fertig abgemischte Version zum Probehören. Sie passte aber in meinen Augen keineswegs zu der in jenem Moment besprochenen ernsten Situation, so dass es dann doch rausgeschnitten wurde. Auch schön ist es, dass wir die Basis des gesamten Covers entworfen haben und Henrik eine Rohfassung zeichnete, damit Silvia Christoph wusste, was uns vorschwebte. Man kann also abschließend sagen, der Dreitag ist mit viel Liebe zum Detail und durch die Mitarbeit der Autoren entstanden, was man den drei Hörspielen meiner Meinung nach ansieht und anhört. Zumindest geht es mir immer so. Viele Grüße und schönes Wochenende noch. Tim.
Und Olli, hast du noch eine Frage zu diesen Insidern von einem der Autoren?
Nee, lässt eigentlich keine Fragen offen, aber Respekt, dass der Herr
Wenderoth,
mhm. Der hat sich ja echt Zeit genommen, dir zu antworten, auch wenn er keine Lust hatte, die Sachen einzusprechen, okay, aber er hat dir sehr ausführlich geantwortet, was ich sehr, sehr lobenswert finde. Allerdings, jetzt wird er sich die Folge von uns angehört haben, wahrscheinlich mit den Rittern, wird sich so drauf gefreut haben, dass du da seine E-Mail vorliest, und er denkt da so, arrogante Vollidioten.
Da kann ich eine Warnung geben,
ja,
weil ich hatte ihm damals mal Links geschickt, dass er bei uns reinhören kann, dann hat er gesagt, ja, ich höre keine Podcasts und erst recht keine Hörspiel-Podcasts. Ich finde es auch immer krass, dass es wirklich Leute gibt, die sich einen 2-3-stündigen Podcast über ein Hörspiel anhören, nicht persönlich nehmen, aber mir wäre das zu langweilig.
Das gleiche antworte ich dir auch immer, wenn du mir Links von unseren Podcast schickst.
Ja. Ich habe letztens auch wieder eine Nachricht geschrieben, wo jemand meinte, 2 Stunden, da ging es um Hollywood-Schaukeln.
Ja.
Es ist mir zu lang, also das hört doch keiner zu Ende.
Aber das ist heutzutage auch so. Die Leute sind, alles ist so auf Schnelligkeit und kurz und keine Ahnung was ausgelegt, ja. Das sollte uns aber überhaupt nicht beeinflussen.
Olli,
wir sind hier noch für die lange Sache.
Auch so viele Leute, die immer wieder sagen, unsere Folgen gehen nicht lang genug, wo ich schon sage, sag mal, ja. Geht's noch, ne? Ja. Klar, ich denke mir manchmal auch, vielleicht wäre 1,5 Stunden, maximal 2, so die ideale Länge.
Nein,
aber dann kommt Bamian und sagt, ich muss es in die Länge ziehen.
Wenn ich Sachen auf YouTube, da folge ich ja auch einigen Kanälen.
Ja.
Und wenn ich mir sowas zum Einschlafen raussuche, dann wähle ich aber auch Sachen, die so mindestens 2 Stunden gehen oder so. Einfach, damit ich nicht, bevor ich einschlafe, die Folge schon zu Ende ist. Ja. Also wer so Sachen zum Einschlafen hören möchte, da ist das Minimum wirklich 2 Stunden.
Und wir sind ja auch super langweilig.
Wir zum Einschlafen perfekt.
Ja. Damit haben wir dann das jetzt auch abgefrühstückt, würde ich sagen. Und wir könnten jetzt eigentlich in die Folgensprechung gehen, wenn wir da nicht noch zum Beispiel
den Klappentext, die Sprecher
und das Cover hätten.
Und das, ne? Cover.
Genau. Fangen wir doch mal mit dem Cover an.
Das Cover.
Also, wir sehen hier ein Haus in einem Wald und ein Gewitterblitz ist oben in der rechten Ecke. Und dieses Haus ist recht düster gehalten. Diese düsteren Grün-Blautöne, die man ja, glaube ich, von den neueren 3-Fragezeichen-Covern kennt. Und im Fenster oben sieht man eine Gestalt mit Glatze und ich würde mal sagen, das ist eine Augenklappe. Ich wüsste es aber nicht, wenn ich es nicht schon in der Folge gehört hätte.
Ja, wegen der Augenklappe.
Ja, ja, genau. Ja, wenn ich es nicht gehört hätte, oder ich würde mich jetzt selber verraten, wenn ich sagen würde, warum trägt er eine Augenklappe? Okay, wird eine kurze Folgenbesprechung heute, würdest du dann wahrscheinlich sagen?
Das Problem ist, ihr werdet sich merken, hier war jetzt gerade ein Schnitt, weil ich, Idiot, hatte mich gemutet und war nicht mehr zu hören. Wir haben gerade ganz viel gute Witze gemacht. Und eigentlich 90% davon haben wir Bamian beleidigt. Ne?
Das Traurige ist, gute Witze sind ja wirklich untypisch für eine Tolli-Folge. Ja, und jetzt haben wir da wirklich mal komplette Feuerwerk abgefeuert und dann war Thomas Mikro nicht an.
Aber ich freue mich, dass du hast aufgepasst mit der Augenklappe.
Ja, ja. Was mich hier an diesem Cover auf jeden Fall anregen würde, ist im Vordergrund sieht man so als Schattenrelief tatsächlich den Projektor.
Mhm.
Und der würde mich mega neugierig machen, diese Verbindung mit diesem gruseligen Haus und diesem Projektor da vorne. Da würde ich sagen, das ist tatsächlich ein Cover, wenn ich genau hingucken würde, würde ich es wahrscheinlich kaufen. Und Thomas zeigt schon was. Ich bin begeistert, was er hier gerade macht. Nee, diese Cover.
Ich glaube, heute siehst du zum ersten Mal das komplette Cover, oder?
Ja,
das ist ja ein dreiteiliges Cover, ne? Ich habe jetzt gerade.
Haben wir das schon mal thematisiert, dass die zusammengehören?
Bestimmt, aber wir sehen doch nicht mehr, was 2019 war.
Auf dem Cover P, Fremder Freund.
Mhm.
Das ist doch eine Anspielung auf dieses berühmte Diner-Bild, oder?
Ja, genau. Dieses, von wem ist denn das?
Oh, keine Ahnung.
So New York und Diner, ne?
Ja, ja, genau.
Ja, genau. Also im Ganzen sieht man natürlich jetzt, wenn man alle 3 Folgen nebeneinander legt, ein größeres Bild mit Elementen aus der jeweiligen Folge. Olli hat schon gesagt, die Justus-Folge natürlich der Projektor und der geheimnisvolle Augenklappenmann. Ja. Wobei ich das ist mir schon zu comic-mäßig, ne? Ich finde, der sieht nicht unheimlich aus.
Nee, weiß ich gar nicht, soll er, obwohl man hätte ihn ruhig ein bisschen unheimlicher machen können. Ich würde hier nicht von einer Geistergestalt reden. Ich würde sagen, ein Gauner würde ich sagen, ja, aber jetzt keine übernatürliche Geistergestalt.
Ich finde, der sieht aus wie Captain Picard. Ja, hat auch eine Glatze, dann sieht es so aus, als würde er so, ja, dann da wünsche ich mir wieder Bamin her,
der würde es verstehen, weil das sieht auch so aus, der hat ja so die Hand am Fenster, so als würde er den Vulkaniergruß so halb machen.
Okay.
Und, ach, keine Ahnung, ich fand's witzig.
So. Ging so.
Ging so, ne?
Gut. Ich darf dir das Buch zurückgeben und dich an 109 erinnern.
Ich schmeiß das weg, weil du hast es angefasst.
Ach so, kann ich verstehen.
Olli, wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich den Klappentext vorlesen. Sehr gerne.
Der Klappentext.
Alles beginnt mit dem Kauf eines alten Projektors und der Entdeckung einer kleinen Super 8 Filmrolle. Als die drei Detektive das Fundstück begutachten, entdecken sie die verstörende Aufnahme einer albtraumhaften Gestalt. Schnell stellen die drei Fragezeichen fest, dass es um weit mehr geht, als sie zunächst ahnen. Eine ganze Straße scheint unter dem Bann eines düsteren Geheimnisses zu stehen. Doch kaum beginnen Justus, Peter und Bob mit ihren Nachforschungen, da tauchen plötzlich Gegner auf, die ihnen mit allen Mitteln zuvorkommen wollen.
So, die kurze obligatorische Bewertung, wie finden wir den Klappentext? Verrät er zu viel, verrät er gar nichts, ist er generisch?
Also er verrät nicht zu viel, weil man will natürlich jetzt wissen, was ist denn das für eine verstörende Aufnahme, die man da sieht. Das finde ich gut, dass sie das da nicht schon verraten. Ja. Mhm. Nee, ich finde, das macht sogar tatsächlich ein bisschen Lust.
Ding, ding. Nee, das bleibt drin. Wollen wir noch unser lustiges Spiel spielen, wie wir den anderen einschätzen?
Oh, ja.
Nicht zu viel Begeisterung.
Ich finde, du siehst nicht besonders gut aus. Oder was meinst du? Achso, du meinst die Punktebewertung.
Ja, die Punktebewertung.
Den Witz fand ich jetzt wieder gut. Ja.
Also wenn du Urlaub hast, bist du auch ein bisschen anspruchsloser, wa? Ja. Kann das sein? So, auch so von den Gags,
das, ne? Das kann gut sein, ja.
So, wie schätze ich denn Olli? Wie findet Olli das Hörspiel zum Fluch der Schelden? Das
Schlimme ist, ich bewerte jetzt dich zu, bevor ich selber eine Bewertung abgebe der Punkte.
Na gut, du kannst natürlich auch erst deine Punkte aufschreiben und dann meine.
Ja, ich schreibe erstmal meine auf.
Ja, so, oh Gott.
So, ich habe meine und jetzt.
Olli.
Da schreibe ich Olli drüber, damit wir genau wissen, was Sache ist hier. Also, jetzt schreibe ich Thomas. Ach, tatsächlich, bin ich mal so.
Das, ja, das,
ist, das ist hier ein akustisches, da muss man ein bisschen was erzählen dazu, da schneidest du es halt raus, genau.
So. Ich habe meine Punkte jetzt nicht zeigen. Ne?
Ach so, wir können es ja machen wie in einem Hörspiel. So, jetzt noch zusammenfalten den Zettel.
Moment, ich mache nur kurz
den Kugelschreiber.
Lege ich auf den Tisch. Ich
leg ihn hier hin.
Den so. Zettel daneben.
So, den lege ich da drunter.
Und dann trinke ich noch was mit Kohlensäure.
Moment. Oh, es schäumt ganz schön.
Das ist schon warm.
Dann drücke ich den Knopf. Ich weiß noch nicht warum.
Oh, muss ich aufstoßen?
Ja. Ja, sehr gut.
Deswegen sind wir keine Hörspielsprecher.
Wundert mich gar nicht.
So, ich würde mal anfangen, einfach thematisch, weil ich erstens gerade einen Schluck Cola getrunken habe und zweitens.
Die Folgenbesprechung.
Es ist wieder das, was wir schon alt durch haben. Wir kehren zurück mit der alles entscheidenden Szene. Die da heißt die Cola. Kennen wir, haben wir schon zweimal drüber gesprochen.
Können wir kurz machen, ne?
Es ändert sich nicht. Also pass auf, ich lese jetzt aus meinen Notizen vor.
Ja.
Wie schon aus den beiden vorherigen Folgen bekannt, die drei Fragezeichen sitzen in Jills Place. Das Protokoll für den vorherigen Fall wird von Bob gerade beendet. Justus freut sich über das Schnäppchen, das er bei einem Garagenverkauf gemacht hat. Er hat nämlich einen Novalux T800 Filmprojektor für nur $5.
$5
erworben.
$5.
Und du, ja, T800? Ne? Terminator-Antrieb?
Ja,
hast du verstanden?
Ja, ich verstanden.
Ja.
Also, welche möchten Sie denn?
Alle.
Oh, dann kann ich ja heute mal früh Feierabend machen. Die Handfeuerwaffen haben 2 Wochen Lieferzeit. Aber die Gewehre können Sie gleich mitnehmen. Hey, das können Sie ja nicht tun.
Ich kann.
Peter sucht jetzt eine Speisekarte. Dabei fällt ein Glas mit Cola um, weil er so enthusiastisch vom Tisch aufspringt. Und der Inhalt übergießt sich über den ganzen Tisch, inklusive die Rocky Beach Today, die Bob auf seinem Platz vor sich liegen hat. Alles ist überschwemmt und in der Hektik klingelt plötzlich das Handy von Justus, ja, der kommt aber nicht ran und man weiß jetzt nicht, wer dran ist. Ich sag's aber, der alte Fernsehbusch ist dran, also ein älterer Herr. hört euch nochmal am Zeichner Ritter an. Das ist der Typ, dem der Fernsehladen gehört und dessen Hausfassade mit Graffitis vollgeschmiert wird.
Genau, und dadurch, dass die Cola umgefallen ist, können die jetzt diesen Zeitungsartikel auch nicht mehr lesen, wo es darum geht. Das heißt, was wir da jetzt nicht haben, ist einmal der Anruf mit der Information in Verbindung mit dem Artikel, der natürlich in Kombination wieder Lust auf diesen Fall gemacht haben. Das fällt diesmal weg.
Na, ein bisschen anders ist es schon, weil einfach... Ich finde es eigentlich witzig, dass Justus sagt so, aha, ihre Hausfassade wurde beschmutzt. Ja, ganz ehrlich, klingt für mich nach einem dummen Lausbub.
Ach stimmt, Moment mal, das Telefonat war ja trotzdem richtig.
Ich glaube, in der Peter-Folge,
da schafft das nicht
ran. Schafft das nicht ans Telefon zu gehen. Da ist irgendwie so, oh, mein Handy, als ob so die ganze Zeit durch die Luft wirbelt. Ja,
so und das ist ein witziges Bild, so 30 Sekunden
jongliert der mit dem. Ja, kennst du das, wenn man manchmal irgendwas auffangen will, das dann wieder aus der Hand gleitet, du wieder auffängst und wieder so ungefähr. Justus hält das Ganze für einen dummen Lausbubenstreich und da ja die Zeitung nass geworden ist, denn bei der im Zeichen dritter Folge sagt ja Justus, Bob, du, da ist was dran, ich lese hier gerade einen Artikel, ne? Hier sagt er also nur mal Lausbubenstreich und der alte Fernsehbusch ist sofort eingeschnappt, legt sofort auf, ja, wo ich auch denke, ist mir ein bisschen zu schnell, ne? Das also, ich stelle mir das gerade vor, er ruft so an, ja, ich brauche eure Hilfe an den drei Fahrzeichen. Na, und Justus sagt ja nicht mal, der macht es ja nicht mal lustig oder der sagt es ja nicht eklig, sagt so, ganz ehrlich, klingt ein bisschen wie nur mal Lausbubenstreich. Oh, ich leg auf!
Nein, ist schon wieder gesagt. Ja, du hast recht, Justus. Tschüss.
Ich leg auf. Das ist ein richtiger Pussy, der Typ, ja. Deswegen, ne?
Und um das Ganze komplett zu machen, diesmal wird auch Peters Hose nicht besudelt, somit hat er keinen Grund, auf die Toilette zu gehen.
Stimmt.
Und diesen Handlungsstrang in diese Richtung zu lenken, wo er da diesen geheimnisvollen Fremden trifft.
Ich bin ein bisschen wirklich jetzt überrascht, dass du noch so, du hast den ganzen drei Tage nochmal gehört.
Nein, habe ich tatsächlich nicht, aber ich dachte so ein bisschen vorbereitet bin ich mich schon, weil erinnerst du dich daran, was ich dir vor wenigen Tagen, wo ich hier war, noch gesagt habe? Ich habe keine Ahnung mehr, was das Konzept dieser Dreier-Special-Geschichte eigentlich war. Dass du mich nochmal kurz drauf gestoßen, dachte ich so, wenigstens die drei Ausgangssituationen wollte ich mir nochmal vor Augen führen.
Und die ist ja auch nicht so anspruchsvoll, ne?
Für mich hat's gereicht.
Weil die Hälfte davon ist ja immer das Gleiche, ne? Ja, wenn man eine Karte hätte. Mhm. Genau, und dann kommt auch noch was auch immer gleich ist. Irgendein beknackter Vollidiot läuft gegen einen Kleiderständer in Form eines Kaktus. Und da wird sich der Olli wieder gefreut haben. Denn die fünf Freunde, in Klammern Engländer, betreten das Restaurant, ne? Peter kommentiert es auch mit so, oh, jetzt wird's voll, ne?
Genau, man hört so dieses typische Timmy-Bellen, dieses Wuff, 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 Wuff. Genau. Und man hört dann Georgina sagen, ja, ruhig, Timmy. Wie sagt sie sogar Timmy? Ich weiß gar
Timmy,
nicht.
Timmy, hör auf, wir sind hier nur zu Gast in Rocky Beach.
Deswegen darf er nicht bellen in ganz Rocky Beach, weil sie da nur zu Gast sind. Das ist ja Quatsch.
Er soll sich benehmen und
also Lord, ich habe nur geschrieben, die ihn zur Ordnung ruft.
Und Lord Voldemort sagt dann, Engländer, auch noch mit Köter im Restaurant. Wenn ich verlauste Viecher sehen will, gehe ich in den Zoo.
Ja.
Genau. Hast du die Lord Voldemort-Anspielung verstanden?
Nein, ich gucke keinen Harry Potter.
Okay, dann hättest du gewusst, dass Udo Schenk Ralph Fiennes synchronisiert, der bei Harry Potter den Lord Voldemort gespielt hat. Aber ich merke schon, du bist kulturell nicht so anspruchsvoll.
Wenn für dich Harry Potter das Höchste der Kultur ist, dann ja.
Ja, aber
dann gebe ich dir recht.
Ich meine, nein, darum geht's ja gar nicht. Aber ich habe zumindest die ersten 6 Harry Potter-Filme gesehen.
Ja, aber muss ich
kann sehen? Mich auch an nichts mehr erinnern. Aber ich bin doch Synchronsprecher-affin.
Ja, richtig. Dafür habe ich jetzt angefangen, der Pate zu gucken. Und das ist interessant, wenn du synchronsprecheraffin bist. Da ist ein Jürgen Klucker, da ist ein Lutz McKenzie.
Mackenzie heißt übrigens. Ich sag auch mal
Lutz McKenzie.
Lutz McKenzie.
Wird jetzt auch nicht mehr weggehen. Lutz McKenzie ist ja jetzt bei mir. Und weil ich mich gefragt habe, wie alt dieser Mann denn doch geworden ist, in Verbindung mit den drei Fragezeichen. Hier, Corleone hier wird gesprochen von
Helmut Krauss.
Genau. Ja. Also großartig.
Der ist ja 2019 gestorben.
Ja. Aber der klang ja da schon Asbach alt und der Film ist aus den 70ern.
Ich weiß gar nicht, wie alt ist Helmut Krauss geworden? So alt ist der gar nicht geworden, ne?
Ja, es ist immer so, man denkt immer so, die Zeit vergeht so schnell, aber 70er und der Helmut Krauss dann noch bis 2019 gelebt.
Naja, gut, es gibt aber zwei Synchros vom Paten, ne? Es gibt eine, glaube ich, aus den 70ern und eine aus den 2000ern für die DVD. Ach so,
dann werde ich wahrscheinlich die Netflix-Version haben.
So, er ist 41 geboren und 2019 gestorben.
Kann ja schon 30 gewesen sein.
So, und jetzt einfach nur, um den Auftrag hier zu erfüllen. Es gibt eine Synchronsprecherfassung für den Paten von 1972.
Ja.
Und die mit Helmut Krauss ist von 2008.
Ah, okay.
Ja. Und weißt du, wer den Corleone, also den Paten, Marlon Brando, in der 72er-Fassung gesprochen
hat? Leider nicht.
Gottfried Kramer.
Ach, unglaublich.
Java Jim.
Unglaublich. Mhm. Zwei, drei Fragezeichen Brücken zu der Pate.
Generell, ich sehe gerade hier zu diesen beiden Synchronfassungen, gibt sehr wenig Überschneidungen. Wenn ich das richtig sehe, der einzige, der in beiden Synchronfassungen war, ist Lutz Mackenzie.
Ja, weil der Unterschied schon krass groß. Obwohl, der war ja da auch noch recht jung. Also 72. Ja, der
ist
ja,
ich glaube, Lutz Mackenzie ist 1944 geboren. Das heißt, der geht jetzt auch stramm auf die
80. Okay, dann war er aber auch da in dem Alter der Figur, die er gesprochen hat, weil er hat ja den Sohn gesprochen. Mhm. Ja, wie gesagt, das ist jetzt meine kulturelle Aufarbeitung, dass ich den Paten endlich mal nachhole.
Das ist schön.
Ja, und du redest hier über Harry Potter. Aber egal, da muss ich mich noch hinarbeiten.
Ja, Thomas. Gut, dann mache ich jetzt weiter mit der Szene 2. Genau, so. In der Zentrale angekommen, stellt jetzt Justus fest, dass die Klappe unter dem Filmprojektor, den er sich gegönnt hat, oder bei diesem... Ne?
Nee, gönn dir. Ich will den Projektor haben. Ja, gönn dir, Just.
Bei diesem Yard Sale, die Klappe hat sich gelöst und eine Filmrolle kommt zum Vorschein. Jetzt beschließen die Detektive, ja komm, lass uns den Film mal angucken, bevor sie nämlich die Filmrolle der Verkäuferin des Projektors, eine Mrs. Sullivan, wieder zukommen lassen. Ja, und dann machen sie das, präparieren die Zentrale, man dreht irgendwie die Landkarte um und alles, ne? Und ja,
was ich ein bisschen lustig finde, ist, die müssen jetzt davon ausgehen, dass diese Filmrolle doch was sehr Persönliches ist von der Mrs. Sullivan, ja? Mhm. Und die wollen natürlich nur gucken, ob das überhaupt noch abspielbar ist. Da hätte ja auch, ich meine, das Ding war versteckt. Da hätte ja auch von der Miss Sullivan etwas sehr Explizites drauf sein können, wenn du verstehst, was ich meine. Oder von den Verwandten, von ihr vielleicht nicht, weil sie dafür zu jung war. Aber so die, in Anführungsstrichen, ein bisschen frech fand ich das tatsächlich schon, dass sie sagen, ach, da gucken wir erstmal rein, bevor ich ihr das zurückgebe.
Gut, aber das Thema hatten wir zum Beispiel damals, als wir die tödliche Regie besprochen haben, bei die zwei. Da verliert doch diese Ellen, die am Ende sich auch als böse rausstellt, verliert doch diese Tonbandkassette. Genau. Ne? Und da steht ja sogar drauf, der Name Audrey Moonshadow.
Ja.
Dann sind die in der Zentrale und Justus juckt ja schon, Jupiter juckt ja so richtig in den Finger und sagt, ah, müssen wir reinhören. Und da ist ja auch die Diskussion, ja, Moment mal, da steht doch auch ein Name drauf und so. Und dann Justus sagt, das ist unsere Pflicht, ne? Und da habe ich damals gesagt, finde ich eigentlich scheiße, weil sie haben mitbekommen, dass es der Ellen aus der Tasche gefallen ist.
Ja.
Und auch wenn der Name Audrey Moonshadow draufsteht, es ist ihre Synchronregisseurin gewesen, dann kann man doch wissen, alles klar, entweder hat sie sich von der sie ausgeliehen oder die Audrey Moonshadow hat sie ihr gegeben, irgendwas. Eigentlich weiß man doch, wer der Besitzer ist. Und Justus sagt, nein, es ist unsere Pflicht. Und dann kam er mit diesem dummen Brieftaschenvergleich. Wenn wir eine Brieftasche finden, dann gucken wir doch auch rein, wem die gehört. Aber das kann man in meinen Augen nicht vergleichen.
Nee, finde ich auch nicht, weil man guckt höchstens auf den Ausweis und das war's. Man durchsucht sie ja dann auch nicht auf persönliche Kinderfotos oder keine Ahnung
was. Ja gut, ich stecke immer das Geld ein und schmeiß dann die Brieftasche in Müll, wenn ich finde. So war ich
eigentlich auch. Schön, dass du es jetzt gesagt hast. Worauf wollte ich hinaus? Genau, da hatten aber die drei wenigstens noch die Diskussion, ob sie reinhören. Hier war für alle drei klar, gucken wir uns an.
Ja, aber hier finde ich es nicht so unangenehm, wie natürlich eine Regie, wenn man davon abgesehen, dass es eine fürchterliche Folge ist, weil einfach Justus da so eklig ist und hier ist es so, an sich hast du ja recht, dass man sagt, wir gucken es uns mal an, aber eigentlich sagt Justus, lass uns doch mal reingucken, bevor wir die Mrs. Sullivan behelligen, weil es kann ja auch sein, dass es wirklich so ein neutraler Film ist. Du gehst ja dafür schon aus, man sieht hier jemand nackt.
Was heißt davon ausgehen? Es sind private Aufnahmen, davon muss man auf jeden Fall erstmal ausgehen. Das wird jetzt hier nicht Ghostbusters sein, der da auf der Filmrolle ist, von daher finde ich es wirklich ein bisschen frech, weil das sehr privates und sehr persönlich ist und einfach als Vorwand zu nehmen, nicht, dass wir sie jetzt umsonst behelligen und da ist was. Und sie sagt, was, du Dicker, was gibst du mir denn hier zurück? Da ist doch was total Langweiliges drauf. Deswegen behelligst du mich?
Genau.
Deswegen habe ich es auch versteckt. Du darfst ja auch nicht vergessen, der war ja auch noch versteckt in dieser Klappe. Ja, das ist stimmt, noch ein Hinweis, dass man sagt, da gucke ich nicht unbedingt
rein. Und im Buch kommt es sogar noch ein bisschen mehr raus. Da wird sogar gesagt, dass es richtig versteckter Hohlraum ist. Dass die das nur durch wenn sich diese Klappe nicht gelöst hätte, hätten die den gar nicht gefunden.
Also das ist doch hier eigentlich auch, oder?
Kann sein. Also
im Hörspiel ist es auch so.
Gut, alles klar. Ja. Ich gehe jetzt mal kurz in die Benjamin-Rolle.
Ihr seid richtig schlau. Ihr seid richtig schlau. Ihr wisst aber schon, dass es Detektive sind. Sollen die sagen, oh, das ist eine Filmrolle, schmeiß ich weg. Das ist doch gerade das, was sie wollen. Sie wollen doch Geheimnis aufspüren.
Ja,
das
aber
ist doch
Benjamin, ihr Job,
da reinzugucken.
Benjamin, sie haben aber hier noch keinen Fall. Also sie haben noch nichts, was sie recherchieren müssen. Noch im Moment ist es einfach nur Spannerei.
Verstehst du sehr richtig.
Das ist wirklich Benjamin, weil ich bin jetzt total knocked out. Ja? Ich weiß nicht mehr, was ich darüber jetzt sagen soll.
Ich glaube, ich gehe zu die zwei. Diese Weg sind schlau.
So, jetzt bin ich wieder ich. Ja, das wäre jetzt die Benjamin-Antwort nach dem Motto, es sind Detektive, Olli. Hm. Warum sollen sie sich das nicht angucken? Ich kann es mir nur so schön reden nach Motto, komm, wir prüfen erstmal, ob das überhaupt für die Mrs. Sullivan relevant ist, bevor wir die aus der Dusche anrufen nach Motto, stell dir vor, die Dusche, Telefon klingelt, ich komm die gleich.
Rutscht aus.
Bricht sich das Genick.
Bricht sich den vierten, fünften Wirbel.
Und das lebt. Einfach bloß für einen Werbeblock, der genau. da auf dem Film drauf ist.
Wahrscheinlich, ne?
Gesagt, getan. Also man guckt sich jetzt den Film in der Zentrale an. Und zu sehen ist eine Kindergeburtstagsfeier. Hier finde ich eigentlich mal wieder dieses Geplänkel, dieses Zusammenspiel zwischen den drei Fragezeichen schön, weil die sagen so, ach, guck mal da und
wie sie so diese, ja, was sie beschreiben, was genau, sie da sehen, ne?
Ja, genau, ja. Ah, scheint eine ältere Aufnahme zu sein, so, guckt euch mal die Schlaghosen an und dann so, Andreas, wo ich,
nein, und diese Perücke da.
Und ich glaube, dass es die echten Haare damals waren.
Vor allem Oliver Rohrbeck sagt, naja, es waren die 70er, da hat man es halt wachsen lassen.
Jetzt siehst du, jetzt weiß ich, was für einen Film die da gesehen haben, weißt du? Von wegen hier nichts Persönliches, ja?
You're right.
Ich mag heute auch unser Zusammenspiel, Thomas. Bis jetzt wunderbar.
Bis jetzt muss ich sagen, es knüpft an die Atmosphäre der alten Dreitag-Folgen an, oder?
Auf jeden Fall.
Wirklich, bis jetzt sind wir gut auf Kurs.
Ja.
Deswegen, toi, toi, toi.
Das ist so weiter.
Warte mal. Jetzt gibt's plötzlich einen Schnitt, ne? Die Detektive sind eigentlich schon kurz davor, den Projekt wieder auszumachen. So, wir haben ja alle gesehen, ne? Irgendeine Geburtstagsfeier in den 70ern. Und plötzlich sieht man eine Hausfassade im Dämmerlicht und eine Fensterfront. Eine Frau steht verängstigt mit dem Rücken zum Fenster und ein totenbleicher Mann mit Augenklappe und weit aufgerissenem Mund geht langsam auf die Frau zu. Und da ist auch schon wieder die Geburtstagsfeier wieder zu sehen.
Ich dachte, da war einfach eine Szene aus Scream reingeschnitten, aber da passt die Augenklappe nicht.
Ja. Ist das wieder ein Gag, den du dir in deine Notizen
geschrieben hast? Nee, tatsächlich diesmal nicht. Guck mal, hier steht nur Schnitt, wieder Geburtstagsfeier. Was war das denn? Der ist mir jetzt ganz spontan eingefallen.
Okay, gut.
Aber, liebe Hörer, ich habe Thomas so aus Höflichkeit meine Notizen so ein bisschen... Er hat tatsächlich den Finger so rauf, hat tatsächlich geprüft, dass ich es wirklich nicht aufgeschrieben habe. Ja?
Niemals.
Also, ja, ich habe gerade gelobt, wie unser Zusammenspiel heute...
Ja, jetzt ist gerade
entgleist das ein wenig.
Jetzt geht's gerade runter wie die Niagara-Fälle, ja?
Ja.
Ich beende mal die Szene, danach kannst du übernehmen, gerne.
Gerne.
Sie einigen sich, dass die Person, die diese Aufnahme gemacht hat, den Filmausschnitt mit Absicht in die Geburtstagsparty reingeschnitten hat. Auch der Hohlraum unter dem Projektor diente als Geheimversteck. Haben wir schon drüber gesprochen.
Mhm.
Und jetzt beschließt man, dass man sich bei der Mrs. Sullivan in dieser Angelegenheit melden sollte, um Klarheit zu schaffen. Und dann sagt man auch noch so, was ist, wenn das jetzt irgendwie doch was Ernstes ist? Und dann sagt Justus so ganz bedeutungsschwanger, dann haben die drei Fragezeichen einen neuen Fall. Und ich werde auch nicht müde, es zu betonen, dann kommt so ein Musikstück, was du bestimmt gerade nicht mehr im Kopf hast, ne? Es geht so.
Naja, ich gerade wirklich nicht im Kopf.
Was ja für mich die bessere Baum-Baum-Baum-Musik ist.
Okay.
Ne? Darum habe ich sie nicht im Kopf.
Genau, deswegen.
Na gut, jetzt kommt ja eine Szene, da wirst du, glaube ich, Spaß gehabt haben, ne?
Ja. Pastewka tritt auf.
Ja, sie wollen sich gerade auf den Weg machen. Da kommt Pastewka und will den drei Jungs den Projektor abkaufen. Es ist Dawson. Wir kennen ihn ja schon, denn wir haben ihn in einer der Folgen schon gehört. Ganz kurz am Telefon, ne?
Nein, er ist schon damals beim fremden Freund in Erscheinung getreten.
Ja.
Und ich weiß noch, wie du dich aufgeregt hast. Das Lustige war, ich spule nochmal zurück, du hast die Folge noch nicht zu Ende gehört, den fremden Freund.
Hm?
Du warst so erst an der Stelle, wo Bastian Pastewka das erste Mal auftritt.
Ja.
Und dann kriege ich von dir eine Sprachnachricht, oh Thomas, ich höre gerade die Folge, die wir besprechen wollen. Ist das der Ernst? Da ist ja Bastian Pastewka mit einem schmieren Schauspiel.
Oh ja, ich habe mich richtig geärgert.
Genau. Oh mein Gott, ist das schlecht. Der ottert rum und habe ich noch nie gehört. Oh Gott, ich hasse die Folge jetzt schon.
Und ich wollte mich auf den Weg machen, ihn umbringen.
So in der Stimmung war ich auf jeden Fall.
Fünf Minuten später, Thomas, ich habe nichts gemerkt. Der tut ja nur so, der sagt ja am Ende irgendwie, ja, ihr Vollidioten, habt nichts gemerkt. Sagt dann zu über die drei Fahrzeuge, ne? Alles wieder gut.
Aber in der heutigen Folge hören wir, dass das auch anders geht.
Ja.
Dass man auch anders Leuten was vormachen kann.
Genau, und da kann man mal fragen, wie findest du denn hier sein Schauspiel?
Auf jeden Fall, im Gegensatz zum letzten Mal, sind hier die Verhandlungen ein wenig anders. Der Mann, der sich jetzt Mr. Dawson vorstellt und stark stottert, verhandelt hier recht hartnäckig und geht bis $200 hoch. Als Justus dieses Angebot ablehnt, wird der Ton auch etwas rauer und das Stottern ist wie durch ein Wunder verschwunden. Hör mal zu, Fettfrosch! Nix auf der Welt ist unverkäuflich. Ich könnte auch deine Tante kaufen, wenn der Preis stimmt. Okay. Also auch ein Mann mit sehr merkwürdigen Vorlieben, ja.
Also das kommt ja später noch besser, ne? Also er scheint wirklich sehr launisch zu sein.
Ja.
Man hört ja auch so Justus, so, der scheint ja gepackt zu haben. Und dann, also nimmst du jetzt diese verfluchten $200, soll ich mein nächstes Angebot ins Krankenhaus schicken?
Und dann,
das fand ich übrigens einen witzigen Spruch. Ja. Also generell, die ganze Szene mit Mr. Dawson finde ich super. Wie er das sagt, wie er ihm droht, das finde ich überhaupt nicht überspitzt. Das finde ich wirklich gut gemacht. Ja,
ja,
also ich mag so ja Bastian Pastewka
eigentlich auch. Und er schauspielert das gut.
Er schauspielert das auf jeden Fall gut.
Ich merke gerade, wir hätten doch damals mit dieser Folge anfangen sollen. Ja.
Das muss ich mir anhören. Oh, so schlecht, das ist so scheiße.
Jetzt kommt Bob dazu und sagt so, hey, was machen Sie da? Und dann sagt er so, verdammt, wir sehen uns wieder, Jumbo.
Jetzt wissen wir auch, wer es hier ist. Das ist Jumbo Schreiner von Kabel 1.
Ja. Der Jumbo,
nämlich. So, jetzt erstmal zu Mrs. Sullivan. Vorher kommt kurz...
Ne, warte, ganz kurz. Das muss ich jetzt der Vollständigkeit halber sagen. Ne? Also der Dawson flieht, Justus beruhigt sich, will den anderen beiden auf dem Weg zu Mrs. Sullivan erzählen, was er gerade von ihm wollte. Ne?
Ja.
Als man im Hintergrund einen Eiswagen...
Das wollte ich doch gerade erzählen.
Du hast gesagt, wir sind schon bei
Mrs. Sullivan. Jetzt erstmal zu Mrs. Sullivan. Also jetzt erstmal zu ihr.
Ja.
Also jetzt erstmal zu Mrs. Sullivan. Vorher kommt kurz der Eiswagen. Und deswegen hast du es mich nicht machen.
Richtig.
Du wusstest
nicht, dass du es nicht hinkriegst.
Meadow Fresh. Jetzt erstmal zu Mrs. Sullivan. Vorher kommt aber noch kurz der Eiswagen ins Spiel, der aber in einer anderen Geschichte eine Rolle spielt. Mehr habe ich dazu nicht geschrieben. Man hört halt die Melodie.
Ja.
Aber ein Eis gibt es natürlich trotzdem. Beim Abfahren vom Schrottplatz bauen sie fast einen Unfall, weil irgendwie ein Bagger in der Nähe der Einfahrt steht. Ich konnte mir jetzt tatsächlich von der Situation kein richtiges Bild machen, wie das da beschrieben ist. Offensichtlich steht da ein Bagger ziemlich nah an der Einfahrt, dass man da kaum rauskommt.
Ich übernehme mal kurz. Da ist eine Baustelle, die ist natürlich auch in allen drei Folgen. Die ja dann auch immer wieder auch mit Tante Mathilda dann zu tun hat. Ich glaube, fällt sie in der einen Folge nicht fast auch rein oder so? Irgendwie stürzt sie dann, also sie regt sich auch immer drauf auf. Ich muss aber kurz sagen, das ist dieses mit dem Meadow Fresh, hört man ja diese Melodie.
Ja,
Mary
ja.
had a little lamp. Das ja ursprünglich aus dem Zauberspiegel war, wollten sie ja einbauen. Hat ja auch der, haben sie hier, weiß ich nicht mehr, wer es war, ich glaube, der Hendrik Buchner, der meinte, das hat ja der Andreas Beuermann nochmal extra dafür eingespielt.
Nee, das hat, glaube ich, Tim
Wenderoth
in deine E-Mail geschrieben.
Richtig, dann war es der Tim, schöne Grüße. Ach nee, du hörst es ja nicht.
Genau.
Ja. Was ich ganz süß finde, wenn Bob sagt, wollt ihr vielleicht ein Eis, ne? Dann wird er so ausgeblendet und im Buch sagt Justus freudestrahlend, oh ja. Also ja gut. So, jetzt sind wir bei Mrs. Sullivan. Da habe ich dann auch gleich am Ende der Szene noch eine Frage an dich, ob du sie erkannt hast.
Erstmal auf der Fahrt rätseln sie noch, was Dawson so scharf auf dem Projektor gemacht hat. Darüber hinaus hat sich wohl jemand telefonisch nach dem Projektor noch erkundigt. Also man merkt, alles dreht sich hier im Moment um den Projektor.
Genau. Achso, Bob fährt ja noch fast irgend so einen Bauwagen rein, ne?
Das war
ja
mit dem Bagger gerade.
Ja, bei mir steht der Bauwagen.
Da ist auch noch so eine kleine verbale Rangelei kurz.
Naja, da diese Fahrerin, die übrigens Corinna Wuttrich war, der Name ist heute schon mal gefallen, die damalige Produktmanagerin, sagt irgendwie, ja, pass auf mit deiner Schrottkiste, ne? Und Bob regt sich ja dann so furchtbar auf. Eigentlich auch eine Folge für Bamin, weil der aggressive Bob hier sehr oft
kommt. Ja.
Also sie tauschen sich nochmal bei Mr. Dawson aus. Justus bezweifelt, dass der hinter dem Film her ist. So, laut Mrs. Sullivan, hast du schon gesagt, hat sich ja noch jemand anders telefonisch nach dem Projekt erkundigt.
Nee, hat nicht jemand auf dem Schrottplatz angerufen?
Nein. Mrs. Sullivan hat damals gesagt, irgendwie, es hat noch jemand nachgefragt.
Okay.
Ja, jetzt frage ich mich gerade, wann sie das gemacht hat. In dem Moment, wo er den für $5 abkauft, hier, noch jemand hat nachgefragt.
Ja.
Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
Nee, ich glaube, jemand hat bei Tante Mathilde am Schrottplatz angerufen. Und die erfahren halt, dass da halt noch jemand angerufen hat.
Oder hat Justus jetzt gerade nochmal schnell bei der Mrs. Sullivan angerufen
und
den Besuch angekündigt? Ich weiß es nicht.
Darüber hinaus hat sich wohl noch jemand telefonisch nach dem Projekt erkundigt. Mehr habe ich auch nicht. Ich glaube, das sagt Justus zu seinen Jungs, dass während die darüber rätseln, was Mr. Dawson damit will, hat er, glaube ich, gesagt, naja, und Tante Mathilde hat mir erzählt, dass da jemand angerufen hat, sich nach dem erkundigen.
Nee, irgendwie weiß das, aber ich kann jetzt gar nicht sagen, wie er darauf kommt. Fakt ist, es hat jemand auch sich darüber erkundigt, ne? Jetzt kommen sie bei der an, die wohnt in der Kingston Lane. Sie empfängt die drei Fragezeichen. Sie spielen ja erstmal den Film vor. Es handelt sich dabei um das alte Waldhaus im Sheldon Forest, verrät sie jetzt, nachdem sie den Film geguckt haben. Und das hat früher den Nachbarn der Familie Sullivan, beziehungsweise da hieß sie ja noch nicht Sullivan, ne? Weil sie hat ja bestimmt erst später geheiratet, den Namen angenommen.
Nach ihrer Geburt.
Richtig.
Nehme ich auch
an. Die Nachbarn waren das Ehepaar Preston. Ja, und denen gehörte ein Jagdhaus im Sheldon Forest. Und dieses Haus sieht man halt auf dem Film. Die Prestons haben es allerdings nie genutzt. Eigentlich auch witzig. Hast du irgend so ein Haus im Wald? Ja, es gehört mir. Muss ich auch mal schön Steuern zahlen. Aber ich bewohne es nicht. Ich
wollte gerade sagen, man verkauft es nicht. Man bewohnt es nicht. Geld brauche ich nicht. Wohnung brauche ich nicht. Alles gut.
Genau. Ich lebe von der Hand im Mund, ne? Und jetzt kommt auch heraus, dass die Filmaufnahme von ihrem Großvater stammte, nämlich einem Mr. Desmond Kane. Auch der wohnte damals in der Sheldon Street und er und seine Kamera waren untrennbar miteinander verbunden. Er filmte einfach alles. Ja, also morgens zum Bäcker rein, hallo, Frau Bedienung, darf ich Sie filmen und so weiter. Umso erstaunlicher, dass er von einem Tag auf den anderen mit der Filmerei aufhörte. Also vorher noch ein begeisterter Amateurfilmer. Inzwischen ist er seit 3 Monaten tot. Mrs. Sullivan hat sich jetzt von seinem alten Kram getrennt. Und weiter erzählt sie, vor 27 Jahren, Ende Mai, kurz nach dem 9. Geburtstag. Jetzt weiß man, das muss die Geburtstagsfeier gewesen sein, die man da sieht. Ne?
Ja, aber auch hier hat man es wieder geschickt gemacht. Man vermeidet ja immer, bei so einer Produktion irgendwie genau auf die präsente Zeit hinzuweisen, ja, die gerade ist. Ja. Mhm. Deswegen, anstatt ihr einfach sagt, ach, das war vor 27 Jahren, an dem Datum dieses Jahr. Mhm. Nee, vor 27 Jahren, an dem Datum, das Jahr lasse ich weg. Ja.
Dadurch ist es natürlich zeitlos.
Aber man kommt so ein bisschen darauf hin, wir wären so ungefähr... Die frühe Nullerjahre werden es jetzt hier schon sein, wenn man sich das ein bisschen zurechtrechnet.
Es ist immer schwierig. Ich meine, es gibt eine 3-Fahrzeichen-Folge hier, die Giftiges Wasser. Die ist, glaube ich, von 92 oder so. Und da wird auch fest zum Beispiel was datiert. Da wird gesagt irgendwie, dass der Wasserverbrauch in Arizona 1991 so hoch war und so. Ne? Was an sich ja damals, glaube ich, interessant war. Jetzt denkst du so, 91, boah, 30 Jahre.
Hier ist aber recht einfach. Also der 9. Geburtstag in den 70ern. Plus 30 Jahre sind wir halt so in
dem. Stimmt, das wird ja eigentlich auch datiert, ja, ne? In dem, wobei also Schlaghosen und lange Haare waren jetzt auch
inzwischen. Habe ich heute an.
Ja, sehe ich dir an. Ne?
Schlaghose und lange Haare habe ich heute alles mit. Ich finde hier noch ein bisschen witzig, als sie das Haus beschreibt, deutet sie auch irgendwie an, ja, und es spukt da drin. Und Peter so im Hintergrund war ja klar.
Das finde ich ein bisschen witzig. Das ist wirklich witzig. Und so, ja, kann ich mal einmal. Wirklich,
kann ich einmal was mit normalen Mördern sein?
Nein. Man hat dann damals fluchtartig, kann man sagen, die Sheldon Street verlassen. Das ging alles von dem Großvater aus. Ja, und dann ist die ganze Familie weggezogen. Bis heute kann sie sich das aber nicht erklären. Also es gab auch keine Begründung. Selbst ihre Eltern wissen es nicht. Jetzt zieht Justus Schlüsse. Der Opa hat die Geburtstagsfeier gefilmt und danach muss er noch ein bisschen Wald unterwegs gewesen sein, um Naturaufnahmen zu machen.
Ja. Auch ein bisschen gruselig, muss man das, also macht man sowas abends?
okay. Ja, Rentner, Langeweile, keine Zeit, ja, ja. Ne? Andere
man Gedanken. Mag die Familie nicht.
Genau. Red nicht immer von dir.
Ja, okay.
Also, er und seine Kamera sind dann Zeuge eines gruseligen Vorfalls geworden, nämlich den wir jetzt gesehen haben. Ne? Und dann muss er den Filmstreifen in die Geburtstagsparty reingeschnitten haben, was ich auch ein bisschen merkwürdig finde.
Generell, nachher, ja, wenn die Auflösung kommt, macht diese ganze Handlung eigentlich, ja, sehr wenig Sinn. Also natürlich, er wollte es wahrscheinlich noch als Beweismittel behalten, ja, obwohl ich weiß ja gar nicht, ob er überhaupt gewusst hat, was er da eigentlich gerade sieht.
Ja, ja.
Also alles ein bisschen merkwürdig, weiß ich nicht, müssen wir nachher nochmal gucken, ob das erwähnt wird.
Ne, also ich sag mal so, er hat die Filmrolle gehabt mit diesem merkwürdigen Vorfall. So, hat dann aber kalte Füße bekommen. Das wird ja öfter in diesem Hörspiel thematisiert. Ja. Ne? Dann schneidet er nur diesen Ausschnitt raus. Also klar, vielleicht gab es ja dann noch die normale Filmrolle mit den Naturaufnahmen, wie er da spazieren gegangen ist. Das hat er entfernt. Entweder hat er dann gedacht, wäre doch zu schade, das wegzuschmeißen. Aber ich will damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Also schneide ich es in die Geburtstagsfeier meiner Enkelin rein. Und so sicher war dieser scheiß Filmprojekt auch nicht. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn die Mrs. Sullivan das gefunden hätte und dachte, die macht doch nicht die Filmrolle an, denkt so, oh, mein 9. Geburtstag, ich mache aus, interessiert mich nicht.
Doch, ja? Wie ich.
Ja, du wieder, ja, genau. Ja, auf jeden Fall hat der Opa den Rest der Familie überraschend damals zu dem Umzug gedrängt, die Filmrolle versteckt und so weiter und so fort. Jetzt bietet Justus die Dienste der 3 Fragezeichen an, die Mrs. Sullivan natürlich auch gerne annimmt. Es wird ein Mr. Gavin erwähnt von ihr. Ein früherer Bekannter von ihrem Großvater, der soll immer noch in der Sheldon Street wohnen, da will ich später dich auch nochmal was fragen. Ich kann es eigentlich auch jetzt machen.
Frag mich.
Wenn dieses Haus, in der ja die Frau von dem Mr. Gavin, wie wir später erfahren, da irgendwie angeblich umgekommen ist.
Ja.
Also, wir haben ja schon festgestellt.
Unsere Berlin-Folge ist übrigens zu Ende, ja.
Ja, aber darum geht's ja, ne? Ja. Du wohnst ja wirklich seit über 40 Jahren in der gleichen Straße.
Ja.
Du bist nur einmal irgendwie 100 Meter weitergezogen, aber ja, es ist immer noch die gleiche Straße. Ja. Jetzt stell ich mir gerade vor, du hast eine Partnerin und die wird in deiner Straße 100 Meter weiter auf grausige Art und Weise überfahren, getötet.
Ja.
Würdest du in der Straße leben bleiben, obwohl sich das jeden Tag daran erinnert, wie grausig deine Partnerin gestorben ist?
Also ich sag mal so, ich habe ja da, wo ich aufgewachsen bin, auch sehr grausige Erlebnisse gehabt. Gut,
du bist
trotzdem nur 100 Meter weggezogen. Ja. Aber was, also ich hätte auf jeden Fall selber Ermittlungen angestellt, dieses Haus wirklich mal aufzusuchen,
so, ja,
um zu gucken, was ist da eigentlich passiert. Ja, genauso wie die drei Detektive glaube ich nämlich auch nicht an Geister, zumindest an Geister in der Form, wie wir sie ständig von den Filmen oder Geschichten präsentiert bekommen. Ja, das hätte ich gemacht. Aber ich wäre trotzdem, wenn ich mich da wohlgefühlt hätte, trotzdem.
Gut, du bist aber ein schlechtes Beispiel. Ich hätte, wenn hier wäre, nee, ich könnte da nicht mehr leben, wenn ich gesehen hätte, wie meine Mutter oder meine Freundin da überfahren wird. Die Gedärme auf der Straße liegen, ich könnte da nicht mehr leben. Und Olli sagt, oh, Leben geht weiter.
Na, ich gucke mir das dann noch mal genauer an. So. Also, ja, naja.
Na, okay.
So ist das.
Gut, dann lassen wir das, ne? Jedenfalls, Mr. Gavin soll noch wohnen. Und sie möchte ihm noch zwei Kartons mitgeben, in dem sich noch einige Habseligkeiten ihres Großvaters befinden. Erwähne ich jetzt explizit, weil das wird später noch mal wichtig.
Genau.
Weil im Buch gibt's dann noch eine kleine Sache, die ist nicht
ins Hörspiel. Stimmt, im Hörspiel spielen die Kartons keine große Rolle, ne?
Nee, da wird ja sogar später noch gesagt, ja, wir gehen jetzt in dieses komische Haus.
Und Peter soll die Kartons durchforsten.
Richtig, ja. Aber das wird im Hörspiel nicht mehr aufgegriffen, ne?
Ich möchte jetzt noch, bevor wir zur nächsten Szene kommen, noch sagen, auf einmal plärt ihr Balk. Und jetzt macht sie sich noch kurz über die drei lustig, indem sie sagt, dann werde ich jetzt zwar den Fall hungriges Baby lösen. Es ist doch so ein bisschen herablassend auf die Arbeit der drei Fragen. So, ihr drei süßen Detektive, ihr löst jetzt den Fall Geist in dem Waldhaus und ich löse jetzt das Fall, den Fall hungriges Baby.
Ich finde es eigentlich, ich finde die Szene auch ein bisschen albern, aber sie, als ob sie sich so irgendwie so nach dem Motto, so, ja, ich habe ja andere Sachen. Ich nehme mich den Fall. Das
ich habe hier wichtige Sachen, ja, und ihr macht so diese Geister-Mist-Geschichte. Da.
Aber es ist witzig, wie du es aufgeschrieben hast. Weißt du, was ich geschrieben habe? Dann krakeelt ihr Baby und sie packt ihre Brüste aus.
Also, so habe ich es geschrieben. Das kommt bei mir überhaupt nicht vor.
Naja, sie muss ja füttern, ne?
Na gut, vielleicht gibt es dem Baby ja die Flasche. Um mich weiterhin auf die Folgenbesprechung konzentrieren zu können, kann ich nicht an Brüste denken.
Ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Die Mrs. Sullivan wird von Marion Elskis gesprochen.
Ja.
Kam dir die Stimme bekannt vor?
Leider nicht, aber irgendwie doch. Also ja, kennst du das, wenn man das hört und denkt so, eigentlich müsstest du die kennen. Aber man denkt da nicht weiter drüber nach, weil das zu weit weg ist und du auch keinen Anhaltspunkt
im Kopf hast. Ich gebe dir einen Tipp. Die spricht eine Rolle in einer Comedy-Serie, wo ein Mann mitspielt, dessen Synchronsprecher, dessen Name hier schon sehr aufgefallen ist.
Spricht sie Carrie Heffernan?
Nein.
Okay, aber bin ich in der richtigen Serie?
Du bist in der richtigen Serie, ja.
Boah, da gibt's nicht so viele Frauenrollen.
Naja, es gibt aber noch eine, die sehr oft dann mitspielt.
Eine, die sehr oft dann mitspielt in den neueren Folgen?
Ab Staffel 3 ist sie dabei.
Ab Staffel 3, sie ist dann ab Staffel 3 dabei.
Okay, ich gebe dir noch einen Tipp.
Ja.
Also die spielt schon sehr oft dann bei
King of Kings. Sind die in meiner Lieblingsserie?
Ja.
Ach, Holly.
Richtig.
Ja. Mann. Ja, Entschuldigung, Mensch. Nicole Sullivan übrigens, da haben wir einen Namen.
Ja.
Überschneidung.
Warum machst du dabei so Handbewegungen, als ob du die einen runterholst?
Weil ich gerade an Nicole Sullivan denken muss.
Sind sie hot, ja?
Obwohl, naja, die ist jetzt auch schon 50, 60 oder so, keine Ahnung.
Nee, dann geht's nicht.
Da geht's nicht mehr.
Ja. So, erzähl du noch mal die nächste Szene.
Ja, das habe ich jetzt befürchtet, weil das hatte ich mit meinem Bruder schon. Das hat mein Bruder auch erklärt, dass ich immer meinen Finger auf den Unterlagen haben muss. Und wenn ich dann abgelenkt werde, weil wir ein bisschen Random Talk machen,
ja,
dann nehme ich meinen Finger von den Unterlagen weg und verliere dann komplett den Faden. Aber
deswegen lasse ich immer Lücken und mache mir immer Szenen.
Ja gut, ich würde aber die Lücken immer genau da lassen, wo wir gerade nicht sind. Wir würden es trotzdem schaffen, innerhalb meiner Blöcke dann einfach so zu
unterbrechen. Also wir waren jetzt dabei, dass die Mrs. Sullivan das Baby füttern will.
Ah, der Erzähler erwähnt jetzt noch, dass sie wohl die ganze Zeit beobachtet wurden.
Ja, ein bisschen anders ist es schon. Ich habe das so aufgeschrieben, mit der Adresse von Mr. Gavin und den genannten Kartons von dem Opa im Gepäck wollen sich Justus und Peter in die Sheldon Street begeben. Bob soll in der Zentrale ein Standbild von dem Filmausschnitt machen.
Und so weit war ich ja. Also Thomas, ganz kurz zur Erklärung. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir beide Wort für Wort die gleiche Notiz schreiben zu einer
Szene. Sehr unwahrscheinlich.
Das heißt, bitte korrigier mich nicht jedes Mal, bloß weil ich etwas anderes geschrieben habe als du.
Nein, sie wurden nicht die ganze Zeit beobachtet, während sie jetzt draußen die weitere Vorgehensweise besprechen. Ne? Dass Bob auch mit diesem Stempel dann zu Inspektor Cotta fahren soll, damit er das Bild dann mal mit der Verbrecherkartei abgleicht. Da wird gesagt, dass sie vom Erzähler aus einer dunklen Ecke
von jemandem beobachtet werden.
Wurden vom Erzähler beobachtet?
Ja, ja, der auch, ja.
Ich habe so geschrieben, sie teilen sich auf. Bob soll sich den Film nochmal anschauen und soll eine Standaufnahme von der Geistergestalt erstellen. Dieses soll dann an Inspektor Cotter weitergeleitet werden, während Justus und Peter sich in die Sheldon Street begeben.
Ja, gut.
Peter bekommt einen Anruf, aber er hört nur ein Atmen. Justus, auch telefonieren will gelernt sein. Hier fehlt mir wieder der Detektiv Justus so ein bisschen dahinter. Da ruft ihn jemand an, atmet und ganz ehrlich, das fände ich sogar privat jetzt unheimlich. Dich ruft jetzt jemand an, Thomas, während wir hier aufnehmen, und der atmet nur ins Telefon. Da würde ich nur sagen, der kann ja nicht telefonieren. Da würde ich auch sagen, was war denn das?
Ja. Obwohl es eigentlich auch schön ist, dass Justus mal aus der Rolle rausgeht. Ne?
Ja, passt überhaupt nicht zu ihm, finde ich.
Das ist das Problem.
Oh, wird schon nichts gewesen sein.
Im Buch ist es sogar noch gruseliger. Ja. Da klingelt das Telefon zweimal und dann liegt Peter auf und dann sagt er, der Typ hat nicht nur geatmet, er hat auch ganz leise was Unverständliches geflüstert. Peter hat es trotzdem verstanden, nämlich, ich sehe dich.
Okay, das wäre dann wirklich, man würde auch sagen, ja, wenn man telefonieren will, muss man richtig sprechen. Ne. Der kann wohl nicht telefonieren, abgehakt.
Wir sind ja jetzt endlich in der glücklichen Position, dass wir,
dass Benjamin nicht da ist,
mehr oder weniger die anderen beiden Folgen schon gehört haben.
Ja, das ist eigentlich die Folge. Gibt es eigentlich, soll man die wirklich chronologisch auch so hören? Also wir haben es natürlich falsch gemacht. Ist den
Machern, das ist scheißegal. Du kannst
den Machern ist es egal, ja?
Du kannst die Folgen in der Reihenfolge hören. Ich habe damals zum Beispiel, guck mal, ich habe bei der Record Release Party die Bob-Folge gehört, hab mir dann da die Kassette gekauft. Konnte man ja dann immer auf der Record Release Party schon eine Woche, bevor die Folge offiziell im Handel ist. Und dann bin ich nach Hause und hab dann auch die Peter-Folge dann gehört.
Aber wenn man sich die drei Kassetten so zusammenlegt, denkt man so, jetzt muss ich sie natürlich so hören, wie auch das Bild von links nach rechts.
Kannst du machen, aber die Macher sagen ja auch, du musst die Reihenfolge nicht beachten, weil du verstehst es ja trotzdem.
Was wir ja auch bewiesen haben, wir haben es ja nicht gemacht.
Ja, ich fände es halt ganz interessant, es wird nämlich nicht aufgeklärt, wer denn die Jungs aus dieser dunklen Ecke beobachtet. Das kann ja jeder sein. Das kann einmal dieser Freak sein, hier aus der fremde
Freund. Das finde ich wirklich interessant, weil das passt in jede Folge rein eigentlich, ne?
Es kann aber auch der Mr. Gavin sein. Wir wissen ja, ihr habt es alle schon gehört, wir spoilern, ne? Gavin ist das Arschloch am Ende. Mhm. Ja, ist mir jetzt auch scheißegal. Es kann aber auch jemand ganz anders sein. Ne? Deswegen, man weiß es nicht.
Wir sind ja mal vorsichtig mit dem Spoilern, ja, aber jetzt machen wir es einfach, du hast ja auch recht, weil ich denke mir immer so, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand unser Gequatsche anhört und dabei so die Spannung der Folge miterleben kann, ja.
Also
diesen Spannungsaufbau irgendwie hinbekommt, ja, deswegen glaube ich, ich gehe immer davon aus, dass der Hörer die Folge schon kennt und einfach bloß unsere Meinung dazu wissen
will. Also ich rate auch jedem, bitte, ihr kennt doch hoffentlich das Hörspiel, bevor ihr unser Geseil hört, ne, weil manchmal verstehe ich uns selber nicht.
Finde ich aber gut, dass du es gerade sagst, während wir schon fast in der Mitte sind und du, wie auch schon gesagt haben, wie der Bösewicht ist, dass wir jetzt auch den Spoiler-Alert machen.
Ja? Naja, und was ich aber auch ganz spannend finde, jetzt wieder mit dem Hintergrund, wer ist der Typ am Telefon? Da habe ich wirklich drüber nachgedacht.
Da glaube ich, das ist Mr. Gavin.
Nee, warum sollte, okay, es ist Peters privates Handy, woher sollte der Gavin, der eigentlich jetzt noch gar nicht mit den drei Fragezeichen mehr oder weniger Berührung kam, woher soll der Peters Nummer haben?
Einfach ein perverses Schwein ist und sich irgendwelche Rufnummern von jungen Männern raussucht, die er einfach anruft und sexuell belästigt.
Okay.
Fall gelöst.
Ich glaube, er ist es wieder der falsche Peter aus der fremde Freund-Folge.
Okay, das ist auch vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher als meine Theorie.
Ich da nicht verstehe, also wie ist, egal wer jetzt am Telefon ist, derjenige an Peters private Nummer gekommen? Mhm. Weil wir erinnern uns beim fremden Freund, ist er doch am Anfang auf Toilette, weil seine Hose Cola durchnässt ist und dann kommt doch diese junge Frau, um die es ja geht, weshalb ja der andere Peter, ich weiß nicht, William heißt er, glaube ich, ne? Ich weiß nicht mehr, hier, der Leonardo DiCaprio-Typ, der ist ja mit der zusammen, aber sie steht auf Peter und deswegen bricht er ja auch am Ende zusammen und macht dann diesen ganzen Stalker-Scheiß, weil der ja im Prinzip irgendwie der neue Peter Shaw werden will, damit sie ihn wieder liebt. Das war doch diese hanebüchene Scheiße da am Ende.
Ich erinnere mich nicht.
Du erinnerst dich echt nicht mehr in die fremde Freund-Folge?
Also ich weiß so, dass Peter da einen Fan hat und da spielt ja auch der Kuchen, der hier auch nochmal vorkommt, spielt, glaube ich, in der Folge seine Rolle. Okay. Ne? Der Kuchen, richtig?
Ja, ich habe jetzt aber keine Lust, dir nochmal die komplette fremde
Freund-Folge zu erzählen. Nein, ich sag dir nur, ich erinnere mich nur an diese Bruststücke.
Ja.
Du hast mir auch gar nicht komplett
erzählt. Der Kuchen ist von dem falschen Peter, von dem William gebacken.
Genau.
Und das war doch, da hast du dich damals auch so aufgeregt, da war doch dieser Zettel irgendwie mit falscher Rechtschreibung, ne? Mhm. Und dann sagt doch so Peter zu seiner Mutter, Mama, das Wort schreibt man so und so, manchmal ist sie so komisch. So ganz komisches Schauspiel, da hast du dich extrem, fand ich aber auch nicht so gut.
Über das Schauspiel, war wirklich, das war Fremdschämen.
Ja, auch Peters Mutter war da nicht so gut, so, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst, mein Sohn.
Da möchte ich jetzt schon ein bisschen vorgreifen, weil wir es jetzt gerade thematisieren. Hier gibt es keine Fremdschämen-Momente, was das Schauspiel angeht. Von keinem, muss ich sagen.
Ich glaube, dass der Typ am Telefon der fremde Freund ist. Aber wird auch nicht aufgelöst. Ist eigentlich, wenn man die Folge wirklich zuerst hört, sind hier ganz viele so rote Heringe, die man sich selber zusammenreimen muss.
Ja, finde ich ja gut, wenn so eine Folge tatsächlich auch zum Mitdenken anregt und ein paar Fragezeichen offen lässt.
Genau, und viele Sachen wiederholen sich ja auch. Zum Beispiel diese Bandprobe, die jetzt gleich kommt, mit dieser Musik im Hintergrund, die hast du in allen drei Folgen. Du hast natürlich den Sturm in allen Folgen. Der Eiswagen taucht auch mehrmals auf an verschiedenen Stellen, weil sie ja in unterschiedlichen Region, sage ich jetzt mal, von Rocky Beach unterwegs sind. Ne?
Ich glaube, den Kuchen sprechen sie auch in allen Folgen an.
Genau, der Kuchen kommt auch in allen Folgen vor.
Das ist ja auch der Clou an so einen Folgen, dass man sich darüber freut, auch als Hörer.
Und das haben wir ja schon damals gesagt und ich denke mir mal, wir können ja probieren, auch wenn du dich an nichts mehr erinnerst, vielleicht nochmal ein Gesamtfazit am Ende hier zu ziehen.
Ja, probieren kann ich's, klar.
Also sie setzen den Plan jetzt, wie besprochen, in die Tat um. Nach knapp 10 Minuten biegt Peter mit seinem MG in die Sheldon Street ein. Jetzt fällt Peter auf, dass vor dem kleinen Fernsehladen von Mr. Bush, da herrscht ziemlicher Betrieb vor, obwohl er irgendwie schon ewig geschlossen hat, ne? Peter denkt auch, Mensch, der kleine Dicke da, der sah da aus wie Dick Perry, ja? Den hätte er wohl unter den Leuten erkannt. Und man hört in der Ferne Rockmusik, da ist wohl gerade so eine Bandprobe in der Freilichtbühne, weil morgen ein Live-Konzert stattfindet. Auch das hat man immer wieder im Dreitag, ne? Jetzt steht man vor der Sheldon Street Nummer 83, dem Geburtshaus von Mrs. Sullivan. Dort wohnt jetzt eine Sarah Tompkins. In der 81 lebten einst die Prestons, diese sind aber inzwischen weggezogen. Jetzt will Justus sich durchfragen und trifft auf eine vierköpfige Jugendbande, deren Anführer ein großer, braungebrannter Typ mit dunklen Locken ist. Auf seinem T-Shirt prangt ein großes T, das für den Football-Club Tennessee Titans steht. Ich bringe natürlich auch immer ein bisschen was aus dem Buch mit ein.
Ne? Ja, finde ich gut, weil dieses T, da wird im Hörspiel gar nicht drauf angesprochen, was natürlich ein kleiner Hinweis auf Tim oder Tarzan sein soll. Ja. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Das hätte mich im Hörspiel gefreut, wenn es hier angesprochen werden würde, wollen.
Ja, das geht hier leider so ein bisschen unter. Ja. Ne? Auch, dass es für den Football-Club Tennessee Titans steht. Und dann stellt sich auch raus, der Typ heißt ja auch Steve. Oder Steven, ne? Steve heißt er,
glaube ich. Ja, als Steve ist er hier auch in den Sprecherlisten
verzeichnet. Warum hat man jetzt nicht Timothy oder weiß ich nicht, nimm mir mal einen Namen mit T, außer Thomas und Tim.
Thomas.
Tolly. Tolkien.
Mensch, sind wir toll.
Natürlich wird dieser Typ von Sascha Dräger gesprochen.
Weißt du, warum die das nicht gemacht haben?
Nein.
Weil die Rechte an ihrer eigenen Serie nicht haben.
Das kann sein, ne? Und auch die Freundin wird von Gabi Glockner, aka Rhea Harder, gesprochen. Habe ich damals nicht erkannt, weil ich war damals nicht so TKKG-Firm.
Ja.
Ich glaube, ich wusste zwar schon, dass Gabi von Rhea Harder gesprochen wird, ich habe aber Rhea Harder nicht erkannt, als ich zum ersten Mal den Dreitag gehört habe. Da hatte ich die nicht so im Kopf.
Aber witzig, dann eigentlich könnte die Folge auch heißen TKKG auf Abwägen. Wieder so eine unhöflichen Gauner, ja.
Ja, also ich sag mal so, Sascha Dräger lässt hier mal wieder den Oberproll raushängen und sage ich auch immer wieder, auch in meinem anderen Podcast, das kann er ja sehr gut. Dieses Obermoralistische.
Aber das sollte ja auch der Charakter von ihm wahrscheinlich auch sein. Von daher fand ich ihn auch nie sympathisch, muss ich dir sagen.
Ich könnte mir vorstellen, da fandst du Justus wieder so ein bisschen...
Naja, also sagen wir mal, ich hab das so oft geschrieben, ihr kommt doch von hier, fragt Justus in die Gruppe. Wer will das wissen? Raunt der eine.
Herrlich.
So. Aber Justus bleibt freundlich und stellt sich vor. Ja, das finde ich schon wieder so ein bisschen... Da hätte ich schon wieder keinen Bock, mit denen zu sprechen. Ja, das Mädel, das bei den Jungs ist, meldet sich zu Wort. Ah, jetzt erkenne ich den. Das ist doch dieser dicke Schnüffler, der auf der Müllhalde wohnt. Das wäre eigentlich auch eine witzige Serie. Dicke Schnüffler von der Müllhalde.
Ja.
Gebrauchtwarencenter, empört sich Justus. Nee, er macht es nicht so, ich hab's gerade zu grob gesagt.
Nee,
Gebrauchtwarencenter, empört sich Justus. Der Typ wieder, hör zu, Qualle. Sowas wie du wollen wir hier nicht. Verschwinde. Aber da kommt doch schon Peter zu Hilfe. Leg dich lieber mit einem von deiner Größe an. Der Typ, der dem Detektiv wohl körperlich etwas überlegen war. Deswegen war Justus recht dankbar, denn die Gruppe zieht danach tatsächlich ab.
Na gut, aber gegen Tim Tarzan hat nicht mehr der Terminator eine Chance, wenn man ehrlich ist.
Da würde sogar er sagen, ich kann nicht. Und nee, er würde nicht sagen.
Genau, dann kommt der Terminator und dann so, du bist mein Gegner, ich kann nicht.
Und dann sagt er, ich komme nicht wieder. Genau, das wäre so ein... Und dann einfach eine neue Szene und die drei Fragezeichen, die da denken, was war denn das jetzt? Ja,
das würde mir wirklich gefallen.
Da hätte Benjamin drauf bestanden, hier mitzureden zu können, wenn die Szene wirklich so gewesen wäre.
Ja. Also, die vier wollen ja weiterziehen, hast du schon gesagt.
Allerdings sagt einer der Jugendlichen noch, da habt ihr nochmal Glück gehabt. Und wenn wir nachher wiederkommen, seid ihr verschwunden, klar?
Das entscheiden wir!
Und jetzt, ich werfe das nur ein, weil einerseits ist es ein bisschen schade, dass man nur Rea Harder und Sascha Dräger hört und nicht noch den Manu Dubowski und damals noch den Niki Nowotny. Waren wahrscheinlich nicht vor Ort, ne? Aber einer von der Gruppe, der das jetzt gesagt hat, das ist Henrik Buchner.
Ich weiß, das habe ich ja auch geschrieben. Also er hat sich tatsächlich eine Rolle genommen.
Genau, Jack.
Genau, nennt sich hier Jack.
Ja, ist doch eigentlich aber eine süße Idee, dass der Autor auch noch eine kleine Rolle hat.
Klar, hat ja André Menning, hat ja auch eine feste Rolle in seinem...
Der Tim Wendroth hatte ja auch damals eine Rolle in im Zeichen der Ritterfolge. Da spricht er den Barkeeper.
Ah, ja. Dann hat doch bestimmt sich der andere Autor auch eine Rolle gegeben. Ich weiß gegeben, gar nicht,
ob Iva Leon Menger auch...
Ist das eine Frau, Iva?
Nein, ist Mann. Das ist ein Mann.
Ivan.
Ivar. So. Na gut, Justus und Peter beschließen jetzt, die Befragung der Nachbarn fortzusetzen. Ich fand eigentlich ganz süß, dass Justus sagt so, irgendwie will mir heute jeder eins auf den Deckel geben. Hm. Fand es wahrscheinlich nicht so süß, weil wir dachten so,
der alte, eloquente Justus. Nee, ich war da immer noch bei Peters ekligem, das entscheiden wir. Okay. Als wenn die sich denn so ärgern, so verdammt, das entscheiden die selber.
Aber es ist ja
sehr genau. Was tun wir jetzt?
Lass uns gehen.
Witzig, was tun wir jetzt? Die wollen das selber entscheiden.
Oh, verdammt. Ja, aber Justus ist hier wieder so ein bisschen, eigentlich der Justus, den du nicht magst.
So, ja, das ist auch der Justus, der sagt, ja, anrufen will gelernt sein. Okay. Egal, was da war.
Auf jeden Fall klingelt Justus als erstes bei Mr. Gavin. Sie trennen sich, ne? Mhm. Peter geht woanders hin. Jetzt öffnet erstmal ein junger Mann die Tür, stellt sich als der Neffe von Gavin vor. Und kurz darauf erscheint Mr. Gavin in der Tür. Im Buch wird er mit schlohweißem Haar und nach vorn tief gebeugter Haltung beschrieben. Und als der erste Detektiv sich als Justus Jonas vorstellt, fällt Mr. Gavin ins Wort und sagt, Hustendonuts! Ich will keine Hustendonuts! Verschwinde gefälligst! Oder ich hole meine Flinte.
Also zwei Sachen. Erstmal der Gag mit Hustendonuts.
Ist super, oder?
Fand ich mega. Das hat mich sehr gefreut beim Schreiben hier wirklich. Und ich bin auch so froh, dass mal wieder sowas vorkommt wie hol meine Flinte.
Ja, das ist immer gut, ne?
Ich liebe sowas. Dieses typische Bauernkriegserklärung, sage ich mal. Es ist doch in der einen Simpsons-Folge auch so witzig. Da kommt einer und erklärt was ganz normal. Ich will dir nur helfen. So, Marge, hol meine Flinte.
Ich finde auch, Flinte, also wenn man jetzt, guck mal, pass auf, wir schreiben eine Comedy-Serie. Hm. Und ich habe jetzt als Comedy-Autor die Wahl, ich nehme den Begriff Gewehr oder weiß nicht, Schießgewehr oder Flinte. Flinte ist 90% lustiger,
also nehme ich natürlich das Wort Flinte, ne?
Oder ich hole meine Flinte.
Ja, egal, was wir sagen. Hier liegt ein toter Mann auf der Straße, können Sie den Krankenwagen rufen? Verschwinde, oder ich hole meine Flinte.
Immer ein sicherer Gag, wirklich.
Ja? Immer ein Lacher. Ich würd sogar der Typ auf der Straße liegt lachen, wenn er das hört.
Die Tür fällt ins Schloss, Justus bleibt aber hartnäckig und klingelt erneut. Und zum ersten und einzigen Mal in der Serie Die drei Fragezeichen hören wir eine Version des Titelstücks von der Hörspielserie Die drei.
Ah, okay, das ist mir nicht aufgefallen.
Mir natürlich.
Jetzt, ich habe nur geschrieben, jetzt werden wir aber, das habe ich jetzt schön formuliert, deswegen muss ich das also...
Na, ich brenn drauf.
Jetzt werden wir aber musikalisch aus der Szene getragen. Und sind jetzt bei Bob.
Die ist sehr kurz, die Szene.
Ja, der gerade bei Cotta das Bild von der Geistergestellt vorstellen möchte. Dieser hat aber gerade gar keine Zeit für ihn, da die Telefone gerade heiß laufen, wegen dieser Graffiti-Schmiererei. Die sich wohl gerade ausbreitet. Und das kennen wir ja schon, war ja aus der Folge. Und da sich ja die Jungs jetzt nicht drum kümmern können, muss die Polizei da leider alleine durch.
Richtig.
Aber wenn er später Zeit hat, schaut er kurz auf das Foto. Also nein.
Genau. Leg das mal da auf meinen Arbeitsplatz.
Auf meinen Müllhaufen.
Siehst du diesen Mülleimer da? Ja? Da legst du es bitte hin. Ich melde mich später. Ja. So, und das war's auch schon.
Genau.
Wir wechseln rüber zu Peter, der nämlich indessen an der Haustür von Mrs. Topkins klingelt. Und danach klingelt er bei Dirk Bach. Hast du ihn erkannt?
Tatsächlich nicht erkannt. Erst später, als ich mir die Sprecher anguckt habe, dachte ich so, wow. Ein Jahr vor seinem Tod ist er, glaube ich, 2012 gestorben und die Folge ist hier von 2011.
10.
Ach, 10. Ah, okay.
Mochtest du Dirk Bach?
Nein.
Gut.
Also es ist ja nicht, ich bin immer so, Das liegt aber, was heißt, liegt nicht an Dirk Bach, aber er hat seine Existenzberechtigung gehabt.
Das ist sehr nett von mir.
Nein, ich sag immer so, ich habe keinen Grund, ihn zu hassen. Ich habe ihn halt nicht gerne gesehen. Für mich war, ich fand ihn auch nie lustig, aber wie soll ich das erklären? Das ist ja so keiner, ich hasse ihn nicht.
Verstehe, weil ich meine, es gibt keinen Grund. Aber du bist kein Fan von ihm.
Ich bin kein Fan von ihm.
Fan von seinen Schauspielkünsten und den Formaten, die er gemacht
hat. Genau, ich habe nichts von ihm gesehen. Ich finde, wenn er irgendwo in einem Film oder so aufgetaucht war, er auch immer der gleiche eigentlich so vom.
Komm, bei Kein Pardon ist er witzig.
Oh, da ist er doch, ist er der Typ in der Kneipe?
Nee, das ist der Typ, der irgendwie dann der Sketchpartner von Harpe Kerkeling ist.
Ach so, doch, das ist aber witzig, weil, ich meine, er ist ja nun so ein Sketch-Typ sowieso. Mhm. Ja, und da spielt der eine, der einen Sketch spielt. Ja. Und ich finde so die, wer hat denn da diese Regievorstellung immer gehabt?
Harpe Kerkeling selber.
Harpe Kerkeling selber. So, jetzt von dem Schrank springen. Und das ist übrigens die beste Szene in Kein Pardon. Ja?
Nein, die beste.
Nee, wo die beste war eigentlich, wo sie bei sagen, na, ich sag einfach nichts. Gehen sie mal vorbei. Und
du meinst, wenn er Heinz Schenk auf dem Flur beging?
Ja, genau.
Da kriegt ja noch 65 Mark für die Choreografie.
Ich sag einfach nichts. Ich geh einfach vorbei.
Ich muss dem Hallo sagen. Gebe ich ihm die Hand? Ja. Na, oder ich lächle nur, ne? Nee, und die 65 Mark, die kriegt er nicht. Und dann, hallo, blablabla.
Gott, Heinz Wäscher. Ach, herrje, der Dödel. Wie heißt der noch? Grüße ich den oder grüße ich den nicht? Der kriegt ja noch Geld für die Corriga-Tabs. Und ich sag nix. Ich sag einfach ganz neutral, hallo. Obwohl, kurz nicken könnte ich ja, ne? Hallo ist blöd, ich gebe ihm die Hand. Na, wenn ich nicke, muss ich auch was sagen. Nur einfach nicken geht nicht, ne? Ich drehe mich jetzt einfach um und tu so, als hätte ich was vergessen. Wieso dreht er sich nicht einfach um und tut so, als hätte er was vergessen, ne? Ach, ich grüße ihn einfach. Oder lieber nicht. Ach, ich sag gar nichts. Oder einfach nur, wie geht's? Oder auch nicht.
Hallo, ne? Eigentlich eine traurige Szene, weil das war ja schon da, wo Heinz Schenk schon gekündigt war. Da war er schon gefeuert, glaube ich. Und generell, so da, ab da wird es so ein bisschen traurig. Ja. Naja, zurück zu unserer Folgenbesprechung.
Also, Peter wird in beiden Fällen unwirsch an der Haustür abgewiesen. Sowohl von Dirk Bach als auch von der Mrs. Tompkins. Ja. Niemand will ihm Auskunft über die Prestons geben. Im Gegenteil, er soll seine Nase nicht an Angelegenheiten stecken, die ihm nichts angehen. Justus schafft es derweil, Gavin seine Visitenkarte zu übergeben, also weil er klingelt ja wieder, ne, bevor dieser gewalttätig werden kann. Im Buch sucht der Typ tatsächlich nach seinem Gewehr. Du schon wieder? Das wirst du doch bereuen! Und sucht dann im Schrank, ne? Ja, aber als Justus Mrs. Sullivan und die Presence erwähnt, ja, da würde ich mal sagen, bricht der Widerstand von Mr. Gavin und er zerrt Justus ins Haus.
Ich muss mich ganz kurz ein bisschen entschuldigen, weil ich gelesen habe, also hier Dirk Bach, der spricht ja hier den Mr. Foley, ne?
Ja.
Und ich finde hier seine Schauspielleitung, er ist ja Schauspielleitung.
Die Leitung,
er hat die Leitung übernommen. Nee, seine Schauspielleistung hier gar nicht so schlecht. Er ist so der sagt, gehörst du zu denen? Ich habe doch den Mund gehalten, was wollt ihr denn noch nach all den Jahren? Fand ich hier tatsächlich gut. Also, erstens ist schon eine gute Leistung, da ich ja Dirk Bach nicht erkannt habe. Mhm. Ja, das zeigt ja schon mal, dass er entgegen meiner Aussage wohl nicht immer derselbe ist. Ja. Und ich muss ein bisschen zurückrudern. Seine Leistung hat mir auch hier gefallen.
Cool, hast ja gerade noch mal die Kurve gekriegt.
Ja, nochmal die Kurve gekriegt, ja.
Der Mr. Gavin, der jetzt Justus ins Haus gezerrt hat, drückt sich sehr kryptisch aus und warnt Justus davor, er solle sich nicht zum Haus in den Sheldon Forest begeben, da dort das Böse wohnt.
Entschuldigung, eine Sache muss ich noch erwähnen.
Gerne.
Ja, geht's jetzt wieder um Dirk Bach?
Nee, man schreibt ja mal so ein paar Gags rein, in der Hoffnung, man ist an der Stelle nicht dran.
Ja.
Man ist an der Stelle dran. ich habe geschrieben, Justus hat es derweil geschafft, Mr. Gavins noch seine Visitenkarte zu überreichen, bevor er seine Flinte holen konnte.
Komm.
Das ist ja nicht mal ein Gag, weil das ist ja... Passiert ja wirklich. Bevor er die Flinte holt, gibt er ihm die Visitenkarte.
Ja, aber...
Und dann findet das ja nicht statt.
Wird ja nicht erwähnt. Ja, aber er selber spricht ja gar nicht mehr über seine Flinte.
Also irgendwie stürzt das ganze Konzept Dreitag mit Olli und Thomas gerade für mich zusammen.
Findest du?
wenn jetzt
ich wollte es mit diesem Flintengag eigentlich nochmal aufwerten.
Wenn der Gag jetzt gewesen wäre, hier meine Karte. Ach so, du bist Detektiv.
Hier meine Flinte.
Ja, genau. Dann wäre es ein guter Gag gewesen.
Okay. Aber diesen Gag haben wir beide ja jetzt eigentlich doch ausgearbeitet.
Ja, aber da siehst du mal, ohne mich bist du ja nichts. Die Frau von Mr. Gavin war angeblich zu neugierig und begab sich eines Abends in das Haus in den Sherwood Forest, will ich schon sagen, in Sheldon Forest.
Ich habe das hier abgekürzt, weil mir das auch ein bisschen zu lang ging. Heulen, stammeln, langsam reden. Ich rede von Mr. Gabin.
Ja.
Und er lauert in der Finsternis. Er hat sie sich geholt. Diese entsetzlichen Schreie. Diese Schreie. Und dann fängt er an, irgendwie so einen Reim hier aufzuzählen.
Was ich nicht verstanden habe, ist, er sagt ja zwischendurch noch, vergiss die Prestons und das Haus. Ich beschwöre dich.
Naja, dass er nicht seine Nase in diese Angelegenheit stecken soll.
Ich beschwöre dich, ist er so, ich verhexe dich oder
nee.
So.
Nee.
Aha.
Hab ich jetzt nicht
so also eine, es gibt da eine Beschwörungsformel.
Ja.
Ja. Aber um mal wieder eine Kurve zu Larry Brand zu kriegen.
Okay, du hast recht, er verhext.
Er hat ihn verhext. Okay, danke.
Flieg nach Hause, kleiner Spatz, sonst findet dich die weiße Katz. Flieg und kehre nicht zurück, sonst frisst sie dich in einem Stück.
Was auch, also das sagt ja dieser Gibbons, ne?
Ja,
was
Jürgen Thormann.
Was eigentlich auch totaler Blödsinn ist, weil er hat ja eigentlich kein Interesse daran, dass die Jungs an diesem Fall weiter dran bleiben.
Ja.
Warum gibt er ihnen diesen versteckten Hinweis, indem er dieses Gedicht aufsagt?
Gut, darfst du nicht vergessen, der Typ hält seit Jahrzehnten eine Fassade aufrecht, die des verwirrten alten Mannes.
Okay.
Er will natürlich
konnte aber am Ende ganz schnell ablegen.
Ja gut, das ist dann wirklich, er sagt ja auch ganz am Ende irgendwie, ja, jetzt musste ich ja selber in Aktion treten, was ich gar nicht wollte. Aber indem er hier so, es zeigt ja auch Wirkung. Justus hat ja wirklich gleich ein bisschen Schiss, kommt er raus, ne?
Ja,
also, aber der spielt das so gut, dass Justus dann später im Auto sitzt und noch so ein bisschen so, da sagt Peter auch so, du bist so rational, Justus Jonas, was ist mit dir los?
Ja.
Also es hat schon Wirkung gezeigt, vielleicht hat er ihn wirklich beschwört, sodass Justus so under the influence war, also unter dem Einfluss.
Und die anderen Jungs, die sind dumm genug, die musste der nicht beschwören.
Welche anderen Jungs?
Na, die anderen, deine beiden Kollegen.
Ach so, na, die waren nicht dabei.
Ach so. Ja. Ach stimmt, ja, Justus war ja alleine da.
Und, ja, eben. Weil Peter war doch bei Dirk Bach. Hat dir gesagt, damals, hier, weil kein Pardon, fand ich sie super. Ja.
Aber hier, ich bin ein Star, heute mich raus, kannst du vergessen.
Ja. Peter probiert es inzwischen noch bei zwei weiteren Nachbarn. Kommt nicht weiter. Als er sich mit Justus an seinem Wagen treffen will, und das ist mir ein bisschen zu viel hier, so, finde ich, so, die hetzen immer von einem zum anderen. Im Buch kommt er an sein Auto und dann steht da, glaube ich, dieser Typ aus Fremder Freund, der seinen Wagen fotografiert. Er hetzt da dem hinterher. Haben sie zum Glück im Hörspiel rausgenommen. So. Justus kommt zum Wagen von Peter. Plötzlich wird Peter fast von einem Motorrad überfahren. Er springt zur Seite, holt sich dabei einige Blessuren, also viele blaue Flecken. Man konnte den Fahrer vom Motorrad aber nicht erkennen. Dann sehen sie, wie sich jemand an Peters Kofferraum zu schaffen macht. Dann rennen sie dahin, ist verschwunden, keine Ahnung. Man kann nichts Ungewöhnliches entdecken, weil Peter denkt so, der hat mir bestimmt was in den Auspuff gesteckt. Und dann macht man sich auf den Heimweg.
Ich will noch ganz kurz erwähnen, weil das ist eine recht witzige Szene wieder. Peter ist hier wirklich in Hochform in dieser Folge. Justus merkt nämlich kurz an, dass der Motorradfahrer ja ausgewichen ist kurz vorher. Das war kein Mordanschlag, sondern nur ein Einschüchterungsversuch. Und Peter so, na hoch die Tassen!
Ja,
dass er mich nicht umbringen wollte, super!
Ja, das ist so ein Olli-Antwort. Ne?
Ja, das ist wirklich so
ja, super.
Sehr zynisch.
Ja. Und den blauen Fleck hat er jetzt trotzdem.
Ja.
Ne?
Nee, war wirklich schön. Für diese Erkenntnis lässt man sich doch gerne vom Asphalt kratzen. Also, Peter, großartig in dieser Folge.
Bob trifft ja inzwischen auf den Mr. Dawson wieder, ne? Auf Bastian Pastewka. Der ist auch so ein bisschen wutbürgermäßig unterwegs, ne?
Bob?
Ja, weil der hört irgendwie so eine Nachricht im Radio. Ich glaube, irgendwas mit irgendeine Straße wird aufgerissen oder
von
so.
Von Tobias Meister gesprochen,
Brad Pitt. Richtig, sehr gut, ja. Das ist ja auch ein Code, ne? Es ist Radio.
Das habe ich nicht verstanden, da wollte ich mich nicht reinknien in
das, was der da sagt. T-H-I, ja, ja. K-T-H-I. Na, das steht
K-T?
Na, das K kannst du wegnehmen.
T-H-I?
Das steht für Tim Wenderoth.
Aha.
Iva Leon Menger. Habe ich K gesagt? Ich meine nee, H.
T-H-I.
Also Tim Wenderoth, Hendrik Buchner und Iva Leon Menger. Die Autoren haben sich da verewigt.
Ja. Wahnsinn.
Wahnsinn, oder? Das ist auch eine süße Idee.
T-B-O. Thomas
TBO, Benjamin. Radio TBO. So, also Dawson sag ich schon, Bob ist so ein bisschen so irgendwie, ich weiß nicht, hört irgendeine Meldung irgendwie, ja, und dann wird hier, für sowas haben sie Geld, ja, aber für andere Sachen nicht. So sitzt er im Auto und dann wird er von einem blauen Kreisler überholt, da sitzt nämlich der Mr. Dawson
drin. Ja, genau, das ist es jetzt.
Habt ihr das gehört da mit dem Unfall da, wo die ganze Familie umgekommen ist da, dem Autounfall?
Ja, das waren die mit dem braunen Kreisler.
Das war ein Opel.
Das war ein Kreisler.
Das war ein Opel Simca, der stand doch immer vor der Tür.
Das waren braune Kreisler. Die waren angeschnallt. Aber wie der braune Kreisler...
Opel.
Es war ein Kreisler.
Ein Opel Simca.
Es waren braune Kreisler. Jedenfalls ist die ganze Sache ja wohl traurig genug, oder?
Und dann sagt er so, was will er denn jetzt? Oh nee, jetzt ist das hier eine Polizeistreife oder was? Ach nee, kicke mal. Kommt Buster Bass hier für, ne? Nicht schießen, nicht schießen. Ich komme in Frieden. So ungefähr.
Wenn die drei Detektive bewaffnet.
Na, ungefähr so kommt er. Ja. Ist alles gut. Ich will dir nichts
tun. Naja, er weiß schon, dass die drei schon ein bisschen einen Grund haben, sauer auf ihn zu sein. Ja,
ja, ich meine, er hat gesagt, du Fettfrosch, ne? Du kommst jetzt ins Krankenhaus.
Und hat ihn ja dabei auch angepackt.
Ja, ja, genau. Und dann so, nicht schießen, alles gut. Ja. Ich bin doch lieb. Genau, also ich habe hier aufgeschrieben, Dawson schwenkt die weiße Fahne, entschuldigt sich für sein Verhalten auf dem Schrottplatz. Hm. Und Bob, ja, ist auch richtig so, ne? Arschloch. Bob macht ihm aber nochmal klar, dass der Projektor nicht zum Verkauf steht. Dann übergibt Dawson ihm einen Pager, den die Jungs bedienen sollen, sofern sie sich doch nochmal überlegen sollten und den Projektor zum Verkauf anbieten.
Eigentlich witzig. Ich, sag mal so, ich komme noch aus, oder wir kommen alle drei noch aus der Zeit, wo die Pager in waren.
Ja.
Ne?
Hattest du mal einen?
Ich hatte mal einen. Ich hatte einen Quicks gehabt. Hattest du mal einen?
Nee.
Es gab ja
Twix, aber
Tell Me hießen ja die anderen irgendwie ja,
ich
so.
Ich hatte immer Twix.
Hatte ich auch zu viele.
Also humormäßig waren wir
die anderen drei Tage vorhin besser. Ich finde es heute gut. Man konnte an dem Pager, also die Funktion ist eigentlich, man ruft irgendwo an und gibt dem Pager-Besitzer eine Nachricht durch, die dann von einem Callcenter-Mitarbeiter an den Adressaten, also den Pager-Besitzer, übermittelt wird.
Ja, Moment, das ist ja das, was du meinst damals, da hat man da angerufen, so folgende Situation, ja. Man ist 13, 14, ne, und da war ja wirklich wie so eine Telefonistin. Ja. Hallo, ich habe eine Nachricht für meinen Freund Alexander. Na, dann sag mal an. Hallo, du blödes Stück Scheiße. Du riechst wie...
Also ich hatte auch damals so eine Freundin wie ihr, als ich meinen Quicks hatte.
Wie die Toilette bei mir in der Schule. Liebe Grüße, Thomas.
Ganz ehrlich.
Scheiße mit zwei S.
Nein, die waren tatsächlich ganz oft so, weil meine Freunde wollten mir auch immer so eine Nachricht schreiben. Pass auf. Und sie hat immer gesagt, nee, das kann ich nicht schreiben. Mach das mal so.
Ja.
Das mal. Und dann kam so eine Nachricht an. Du Schuft, du Schuft, das wirst du noch bereuen, du widerlicher Lump.
Ja, so in der Art.
Nein, das geht doch nicht, das geht das doch nicht.
Man so. Also, aber in diesem Fall ist, glaube ich, so ein Pager gemeint, wie zum Beispiel im Krankenhaus.
Ist ja witziger wäre gewesen, hier, ich übergebe dir eine Wunderlampe, wenn du daran reibst, komme ich raus.
Ich habe gerade gesagt,
Pager. Aber kannte ich die Funktion halt nicht.
Pass auf, Pager wie im Krankenhaus. Im Buch gibt es noch eine schöne Passage, ich muss sie bringen.
Ich glaube, im Krankenhaus gibt es das auch nicht.
Naja, ich weiß noch, damals auf Arbeit hatten unsere Führungskräfte damals, die hatten auch so, das waren nicht Pager, aber das waren so kleine Apparate. Dann hat man die Nummer von diesem Apparat, auf, wie so ein Sender, sag ich jetzt mal.
Telefon?
Nein, die hatten keine Handys damals, die hatten auch so wie so ein Pager. Mhm. Dann habe ich, wenn ich dann angerufen habe, jetzt weiß ich nicht, mein Substitut oder mein Chef damals, dann hat das Ding ihm gezeigt, einen Anruf, dann kam der in die Abteilung und hat gefragt, was gibt's?
Ja, so kenn ich die auch. Also es gibt ja einmal die Pager, die waren ja schon neuer, wo man ganze Nachrichten sprechen kann.
Ja.
Dann gab es aber wirklich nur Pieper, hat man die, glaube ich, sogar
Pieper,
nur genannt. Genau.
Pieper war es genau.
Die einfach nur, wenn man die Nummer angerufen hat, gepiept haben und dann konnte man entweder abspeichern, wie in einem Telefonverzeichnis halt, was für eine Nummer das ist, also was für eine Abteilung das ist, oder man sieht halt nur die Nummer, die man dann halt zurückruft. Aber es gab nie eine ausgehende Funktion von einem Pager oder Pieper. Man konnte nie was senden von einem
Pager. Gut, aber das ist jetzt wahrscheinlich ein Pager vielleicht aus dem Jahr 2010. Vielleicht müsste man sich mal damit beschäftigen, wie Pager im Laufe der Zeit sich technisch weiterentwickelt haben.
Ja, zu Handys und Smartphones.
Ja, aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die Handys und Smartphones ablehnen, aber trotzdem sowas haben wollen. Er sagt ja auch, ich bin nicht immer telefonisch erreichbar, aber wenn du den Knopf drückst auf diesem Pager, bin ich sofort da.
Willst du den Bob-Gag machen oder darf ich den machen?
Den Bob-Gag?
Wenn du jetzt nicht weißt, was ich meine,
dann muss ich den wohl machen. Dawson steht für Qualität?
Nein. Denk dran, Dawson steht für Spitzenpreise. Bob, woher für Spitzenmeise?
Ja, danke, dass du den Gag gemacht hast, aber ich finde den nicht so geil.
Ja, aber erwähnenswert auf jeden Fall.
Ja.
Der muss hier rein. Ja.
Ich habe hier jetzt was. Benjamin regt sich doch mal auf, wenn irgendwie Sachen vorkommen, die real sind.
Ja.
Denn im Buch gibt es eine Passage, die im Hörspiel nicht ist. Da fahren die nochmal an diesem Laden von dem Mr. Fernsehbusch vorbei. Mhm.
Peter
und Justus. Von Mr. Busch.
Das hat er gemacht.
Ich hoffe, bestimmt. Ja. Und er hält auch Peter an. Und sagt, guck mal da und zeigt auf das Graffiti. Und das Graffiti sieht ja so aus.
Ja, können wir noch wissen, genau.
Ja.
Also ein kleiner Als-Zeichen, nenne ich es mal. In der Mitte ist ein
Viereck, also aber nicht, also sieht aus wie ein Drachen, so Vierecken, ja. Und dann kommt einfach ein Kreuz.
Genau. Habe ich ja damals in unserer im Zeichen Ritterfolge komplett erklärt, dass es dieses Tempelritter-Alphabet ist. Und Peter ist hier ein ganz schlauer und sagt dann irgendwie, ah, ich weiß, was das heißt, das Graffiti. Und jetzt lese ich vor. So, so, gab der erste Detektiv zurück. Und könntet ihr das womöglich spezifizieren, großer Meister? Ganz einfach, sagte Peter. Als du vorhin in der Sheldon Street mit den Jugendlichen aneinander geraten bist, ist mir aufgefallen, dass dieser Jack eine schwarze Trainingsjacke mit dem Aufdruck Scrubs trug. Und ich schon so beim Lesen, Moment mal, Scrubs?
Ich dachte auch gerade, hey, wo
ja, pass auf.
Die Kurve, da bin ich jetzt nochmal gespannt.
Scrubs? Justus runzelte die Stirn. Das ist doch diese Arzt-Comedy-Serie, oder? Genau, bestätigte Peter grinsend. Und eine der Hauptfiguren ist der Chefarzt Dr. Cox. Cox! Der erste Detektiv wandte sich erneut den Graffiti-Zeichen zu. Stimmt, das könnte tatsächlich Cox heißen. Ein bisschen eckig das Ganze, aber durchaus so lesbar. Und da war ich wirklich überrascht, dass so eine Anspielung in einem Drei-Fahrzeichen-Buch, auch nur so eine aktuelle für, zum damaligen Zeitpunkt, Anspielung in einem Drei-Fahrzeichen-Buch ist.
Ja, finde ich in der sehr, sehr interessant auch, gut, dass du es ansprichst. Ich finde es von, wenn es hier nicht weiter ausgeführt wird, finde ich es von Peter aber sehr weit an den Haaren herbeigezogen, dass das Cox heißen soll.
Wir wissen auch, dass Peter komplett falsch liegt.
Ne? Ja, erstens das. Zweitens, es könnte Cox heißen. Die meinen bestimmt den Dr. Cox aus der Arztserie, nicht den Penis. Ja. Der auch einfach Penis heißen könnte.
Ja. Hatte Elliot nicht sogar mal so eine Serie? Sie hatte eine Webseite irgendwie,
I hate Cox, und da haben sich aber nur Lesben versammelt. Witziger Gag eigentlich.
Ja, der war super. Aber jetzt wird's der Meta, Olli. Ja. Wir haben ja vorhin gesagt, Hendrik Buchner hat den Jack hier im Hörspiel gesprochen. Mhm. Im Buch wurde gesagt, Jack trägt eine Scrubs-Jacke. Also sagt mir das, Hendrik Buchner ist Scrubs-Fan.
Ja, anzunehmen. Auf der Rückfahrt berichtet Peter dem Ersten von seinen Erlebnissen. Angst, alle haben Angst, murmelt Justus. Aber wovor genau? Es hat irgendwas mit dem Haus im Wald zu tun, wahrscheinlich auch mit der Geistergestalt. Justus murmelt nochmal das Katzengedicht von Gibbons, was Peter ein wenig Angst macht. Genau, Peter bekommt ja schon wieder Angst. Als wenn der Erste auf einmal auch an Geister und Monster glaubt. Aber wir bleiben natürlich rational, betont hier der Erste. Also, nach 30 Jahren herrschen immer noch Furcht und Schweigen in der Sheldon Street. Wer oder was kann so viel Angst verbreiten? Und auch vor Gewalt schreckt man offensichtlich nicht zurück. Nach dem Anschlag von Peter haben wir es ja gesehen. Und er hat doch einige Flecken davon getragen. Und woher hat der Motorradfahrer so schnell davon erfahren? Miss Sullivan fällt ja wohl als Auftraggeberin aus. Dawson vielleicht? Aber er ist auch eigentlich hinter dem Projektor her. Also bleiben ja eigentlich nur noch die Bewohner der Sheldon Street. Einer der Befragten. Ich bin wieder super in meiner Betonung. Genug Zeit hätte er ja gehabt. Gavin scheidet aufgrund seines Gesundheitszustandes aus. Und da ist er mir gleich ein bisschen verdächtig geworden, weil man ihn hier gleich ausgeschlossen hat. Sowas ist immer so. Mhm. Da war ich mal ein bisschen stolz auf mich, dass ich dann am Ende mir ein bisschen auf die Schulter klopfen konnte.
Ist sogar eigentlich mal auch eine Fehlleistung von Justus, ne? Dass er gleich kategorisch sagt, nee, der ist raus, ne?
Stimmt, dass er da also auch so ein, genau, er ist, Justus ist hier irgendwie nicht auf der Höhe, so ein bisschen. Mhm. Fällt mir so auf.
Und wenn man mal ehrlich ist, es ist ja die Justus-Folge.
Ja.
Und ich finde, also bei einer Justus-Folge erwarte ich eigentlich eine clevere Kombinationsfolge. Es ist die düsterste, beziehungsweise die mit dem mehr so klassisches Mysterium, Geistererscheinung-Folge. Mhm. Aber ich finde, dass Justus hier gar nicht so seine Stärken ausspielt.
Ganz im Gegenteil, ich habe so das Gefühl, als er so zur Rationalität aufruft, tut er das eher so in seine Richtung selber, dass er sagt, nein, Justus, wir bleiben jetzt rational.
Genau. Ja? Deswegen, du hast es ja eben gesagt, mit dem, das meinte ich ja auch vorhin mit dem, irgendwie, dass er wirklich schon sehr beeindruckt war von dieser Darbietung von dem Mr. Gavin, dass es ihm schon so ein bisschen aus der Spur geworfen hat. Und Peter ja auch sagt irgendwie, Justus, du bist der rationalste Mensch, was ist los? Was ist da oben kaputt, ne? Und dann, du hast recht, Peter, wir müssen versuchen, unsere Ermittlung mit der gebotenen rationalen Distanz fortzusetzen, ohne uns von seiner phantasmagorischen Tendenz blenden zu lassen. Zitat Justus Jonas.
Ja. Da ist er wieder Justus.
Genau, da ist er wieder da.
Hier finde ich aber witzig, Peter fasst ja hier gerade zusammen, wie er sagt, und Mrs. Tompkins hat eine Figur wie Danny DeVito. Für diese Bemerkung entschuldigt er sich aber auch direkt, und zwar bei Danny DeVito.
Witzig, naja, weil er sagte, ja, die ist ja, also
klar, er spielt auf ihr Gewicht an und das eigentlich auch super geschauspielert von dem Peter-Sprecher, dass er so sagt, ja, sieht aus wie der Video, ist mir 1,50 Meter hoch und dann so, oh, Entschuldigung, Justus.
Ja, so, Justus wird ihn wohl ganz böse angeguckt haben in dem Moment.
Im
ja.
Buch guckt er ihn an und ja. denkt sich so, ich warte mal ab, ob er es einsieht.
Ja, wirklich, ja?
Ja, ja, da steht okay. wirklich so, dass er ihm Zeit gibt, ob er das merkt, was er gerade für ein Stuss geredet hat.
Aber auch eine schöne Szene an sich, ja, wie gesagt, findet hier Peter, es ist eine Peter-Folge in meinen Augen.
Nee, ich finde es eigentlich mehr eine Folge alle drei. Also, wenn man jetzt ein Quiz machen würde, man hört jetzt alle drei Tag-Folgen. Man würde ja. mich fragen, welche Folge ist zu mehr auf den Charakter zugeschnitten? Ich würde jetzt nicht sagen, ja, das ist eindeutig Justus-Folge. Finde ich nicht.
Hier würde ich sagen, das ist eine Peter-Folge sogar. Also, in meinen Augen.
Na, ich würde sagen, es ist eine 3-Fahrzeug-Folge.
Auch, ja, verrückt. Verrücktes Indiz. Ja, verrückter.
Das kannst du auch. Auf jeden Fall kann man jetzt zusammenfassen, es kann eigentlich nur ein anderer Bewohner der Sheldon Street gewesen sein. Vielleicht auch einer von diesen jugendlichen Rabauken. Ja. Plötzlich stellt Peter fest, dass sie von einem schwarzen Mustang verfolgt werden. Der biegt dann aber allerdings irgendwann ab. Und Justus sagt dann auch so, ja, jetzt kriegt ihr mal wieder ein. Das ist ja der schwarze Mustang wieder von dem falschen Peter. Mhm. Aus der fremde Freund-Folge.
Ja, ja.
Genau. Wir gehen jetzt wieder auf den Schrottplatz.
Genau.
Dort trifft man sich mit Bob, der ja auch von seinen bisherigen Erlebnissen erzählt. Und Justus bekommt den Pager von Mr. Dawson überreicht. Nach kurzer Untersuchung stellt man fest, es ist wirklich nur ein handelsüblicher Pager. Und dann verabreden sie sich nochmal für den Abend. Peter will sich ja nach seinem Sturz ein bisschen erholen. Und jetzt muss ich wieder aus dem Buch zitieren. Denn im Buch hat Bob das Bild, was er von diesem Filmausschnitt angefertigt hat, noch per E-Mail-Lawine rumgeschickt. Du erinnerst dich? Früher gab es die Telefonlawine.
Ja, jetzt gibt es die E-Mail-Lawine.
Richtig. Aber dabei ist nichts Gescheites herausgekommen und im Buch sind ein paar E-Mails, die 3 Fragezeichen bekommen. Zum Beispiel von Jeffrey. Na, wer ist Jeffrey?
Oh.
Ist ein Kumpel von Peter.
Okay.
Wo er immer.
Ach, stimmt, es gibt ja sogar eine Folge mit den beiden, irgendwie, wo sie zusammen in die Disco gehen.
Ja, jetzt bin ich erstaunt, die kennst du?
Na, die haben wir doch schon besprochen.
Nein, du meinst den Mann ohne Kopf, die haben wir nicht besprochen. Nein, das verwechselst du. Wir haben nochmal Geisterschiff besprochen.
Ja.
Und im Buch fährt Peter mit Kelly nach Hause. Und im Hörspiel ist er alleine und da wird gesagt, er war mit Jeffrey
in der Disco.
Es gibt ja immer noch diesen Running Gag, haben wir auch schon damals.
Dass Peter für schwul gehalten.
Ja, dass Peter in einer Beziehung mit Jeffrey ist und so. Finde ich auch alles nicht lustig und der Gag ist jetzt auch schon über 20 Jahre alt. Auf jeden Fall hat Jeffrey eine E-Mail geschrieben. Hi Bob, ich kann dir leider nicht weiterhelfen. Diesen Mann bin ich noch nie begegnet. Und so wie der aussieht, bin ich auch ganz froh drüber. Bist du dir sicher, dass mit den Farben alles in Ordnung ist? Mir kommt das Foto irgendwie seltsam vor. Wenn ich doch noch was rausfinde, melde ich mich. Liebe Grüße auch an Peter und Justus, Jeffrey. Das sind so E-Mails, die man nicht haben will, ne?
Nee, weil man fühlt sich irgendwie so ein bisschen dazu verpflichtet, auch darauf noch was Nettes zu antworten, ja? Aber eigentlich ein einfaches Nein, was ja eigentlich gar keine Antwort erfordert.
Oder gar nichts,
ne? Meine ich ja.
Ja.
Ja, und dann so ein Blödsinn. Das sind Leute, die einfach zu viel Zeit haben.
Aber pass auf, der Dreitag hat ja auch sehr viele kulturelle Anspielungen. Ja, in der einen Folge hören wir ja auch hier die Regina Lehmnitz, ne, die Misery gesprochen hat,
ja.
Die ja dann auch in Jill's Place arbeitet und die ja auch zu den 3 Fahrzeugen sagt, ich bin doch euer größter Fan.
Mhm.
Ja. Hallo Mr. Andrews, hiermit verbiete ich Ihnen ausdrücklich, meinem Sohn solche grässlichen Horrorbilder zu schicken. Er hat vorhin Ihre E-Mail gelesen und erzählt nun ununterbrochen, er müsse dabei helfen, einen Monstermann zu fangen. Finden Sie das etwa witzig? Es mag ja sein, dass Ihre zweifelhafte Detektivagentur sich mit irgendwelchen Geisterhokuspokus befasst. Aber belästigen Sie gefälligst nicht unsere Kinder damit. Mit verärgerten Grüßen, P. Voorhees.
Oh, ich hätte jetzt an lachende Schatten gedacht.
P. Voorhees ist Pamela Voorhees.
Sagt mir gar nichts.
Das ist die Mutter von Jason aus Freitag der 13.
Ach so, was?
Den ist ja niedlich. Das war nicht witzig, ne?
Vor allem, okay, da ist wohl jemand Freitag der 13. und Jason-Fan. Ja.
Und jetzt nochmal, ich verbiete Ihnen, so eine Bilder meinem Sohn zu schicken. Er hat vorhin Ihre Mail gelesen, er erzählt nun ununterbrochen, er müsste dabei helfen, einen Monstermaschine.
Stell mir so vor, der rennt da mit der Maske und seiner Machete rum. Ich muss den 3 Fragezeichen helfen. Bob, genau, brauch meine Hilfe.
Das war ja ein witzig. P, also hier steht ja nur P-Punkt, wo er hieß, aber ich hab so gelesen, was, Freitag der 13.? Fand ich amüsant.
Ist nur aber Respekt, dass du sofort auch so eine Fäden zusammenziehen kannst, ja.
Ja, ich bin ja auch hier kulturell gebildet. Benjamin tut ja immer so, als wäre er kulturell gut aufgestellt, kennt aber auch nur seine, weiß ich nicht, wie heißt der Film, von dem er mal erzählt, hier, wo irgendwie der Bruder aus der Schulter wächst, Basket Case. Mehr kennt er doch auch nicht.
Mhm.
Wenn ich dich frage, ja, das sehe ich nicht.
Genau. Das ist genau so, fühle ich mich auch gerade.
Ja. Okay, man trifft sich wie besprochen. Du kannst gerne weitermachen. Ach nee, du musst jetzt mal wieder suchen, ne?
Ich muss meinen Finger, genau. Warte mal. Am Abend treffen sich die drei wieder in der Zentrale, wo Peter von dem Schokoladenkuchen berichtet, von dem wir auch bereits gehört haben. Den konnte Peter nun aber gut gebrauchen, denn er jammert immer noch über seine blauen Flecken von dem Motorradunfall. Cotta hat es wohl noch nicht geschafft, sich das Foto anzuschauen. Zumindest hat er sich noch nicht gemeldet. Also hat Bob zu dem Foto noch keinerlei Informationen ermitteln können. Der nächste Schritt wäre die Begutachtung des Geisterhauses.
Richtig, jetzt kommt wieder der Justus-Arschloch-Move, ne? Ja. Na Mutter, dann gehen wir heute Nacht.
Ja. Nachts, nicht am Tag. Wir gehen jetzt nachts, genau. Während das Unwetter übrigens noch tobt.
Ja, so, naja, das kommt ja erst
nicht. Nee, das Unwetter ist noch nicht, ne?
Das kommt, aber das ist jetzt ungefähr so wie, na dann müssen wir jetzt wohl in das Haus in Schellenforst. Ah, Moment, draußen ist mir noch zu hell, ist noch so viel Tageslicht, wir gehen erst mit Stock.
Wir gehen erst mal was essen.
Genau. Ja. Deswegen, aber hier ist Peter super.
Der wahnsinnig gerne dabei wäre, muss sich aufgrund seiner Blessuren leider entschuldigen. Er soll sich derweil die Kartons von Mrs. Sullivan vornehmen.
Richtig, genau. Sie sagen das ja auch so, ach du Armer, ja natürlich musst du dich schonen. Aber ich finde schön, dass Peter sich hier so ein bisschen aus der Affäre zieht.
Das Schlimme, Skurrile hier oder das Ironische ist, er lebt ja grausamere Sachen als die beiden bei dem Haus eigentlich.
Ja, na gut, eigentlich ist er nicht dabei, wenn das Game mit Tante Mathilda ist.
Ja, aber trotzdem
ihm bleibt ja der Anblick erspart.
Ja,
ne?
Ja.
Genau, und jetzt begeben sich Justus und Bob alleine zu dem unheimlichen Haus. Es ist natürlich stockdunkel, also Justus hat gewartet.
Ist mir doch zu hell, ist mir doch zu hell.
Warte, der Mond ist geistert hinter der Wolke.
Ja, naja, nee, sie haben sich ja um 23 Uhr getroffen, wird ja sogar gesagt im Hörspiel, von daher musste man nicht warten.
Und diesmal ist Bob das schreckensbleiche Nervenbündel.
Ja, wirklich alles. Was ist hier los? Justus glaubt plötzlich an Geister. Bob ist Peter.
Aber das betont er auch so schön. Immer nur so, ah, kaum ist man mal mit dem Hasenfuß vom Dienst nicht unterwegs, schlägt der andere Alarm. Ne? Finde ich eigentlich schön. Er sagt auch so, übernimmst jetzt hier die Peter-Rolle oder was?
Mhm.
Man begibt sich jetzt durch die Hintertür in dieses Haus. Als sie es betreten, rastet Bob aus, weil er einen Schatten am Ende des Flures sieht.
Mhm.
Es handelt sich aber dabei nur um einen ausgestopften Grizzlybären. Und dann begibt man sich auf die Suche nach Spuren.
Aber wie fandst du die Szene? Ich fand diese Szene schon spannend. Also es ist jetzt natürlich schnell erzählt, weil wir wissen, worum es geht. Aber das war schon, da steht doch jemand. Und so, und man denkt als Hörer, oh Gott, wer steht denn da jetzt? Ja, und ich weiß nicht, ich glaube, es wird sogar hier auch ein bisschen auf die Größe hingewiesen.
2,40 Meter, wenn er sich aufrichtet.
Nein, gut, das sagt er dann aber erst, als es aufgeklärt ist.
Natürlich raschen wir jetzt hier so ein bisschen durch, aber im Prinzip ist es spannend und unheimlich.
War auch gar nicht vorwurfsvoll gemeint.
Nein, ich will ja
auch nach Hause.
Ach so.
Also alles gut. Ich wollte nur noch mal sagen, dass die Szene wirklich spannend war, fand ich zumindest.
Kann ich jetzt schon mal fragen, bevor ich es wieder vergesse, irgendwie, ich meine, die Folge geht fast 80 Minuten. Fandest du sie denn kurzweilig oder hast du manchmal auch gedacht, so ja, aber ist, jetzt reicht's doch mal langsam?
Nee, tatsächlich. Also ich fand sie wirklich kurzweilig, auch mit der Auflösung am Ende. Bis dahin, das ist wirklich ziemlich spannend. Also,
ja, und es ist auch super geschauspielert,
ja,
ne?
Ich sag ja, keine peinlichen Momente hier, kein Overacting oder irgendwas.
Ich übernehme ganz kurz, weil in der Zentrale unterdessen begutachtet Peter gelangweilt die Kiste von Desmond Kane.
Witzig, er soll die eigentlich durchsuchen, sitzt aber nur da und beobachtet die Kiste gelangweilt. Deswegen findet er nichts.
Begutachtet, nicht beobachtet. Ja? Da hört er plötzlich Tante Mathilda draußen um Hilfe schreien. Jetzt muss ich noch kurz übernehmen, denn im Buch findet er in einer der Kisten ein Foto, auf dem Desmond Kane, der Opa von der Sullivan, winkend auf einer ausgedehnten Grünfläche steht. Hinter ihm sind so mehrere Büsche, die auf Buchstaben getrimmt wurden. Man erkennt die Buchstaben E-N-A-V. Im Hintergrund ragt auch noch ein imposantes Gebäude mit einer riesigen Fensterfront auf. Und das wird im Buch nochmal wichtig. Aber ist eigentlich nur eine nette kleine Randerscheinung und fürs Hörspiel haben sie es nicht. Da ja auch die Hörspiele vor den Büchern war, weiß ich halt nicht, gab es auch schon diese Manuskripte als Buch oder hat man das dann später erst reingeschrieben, um die Bücher so ein bisschen zu strecken? Das würde mich mal interessieren.
War es nötig, die Bücher zu strecken?
Naja, die haben ja eine gewisse Seitenzahl, auf die sie kommen müssen.
Ja, aber
es gibt doch die Geschichte her. Und wenn du plötzlich merkst, du hast schon das Hörspielskript fertig und dann, ah, scheiße, ich komme aber nur auf 100 und nicht auf 120 Seiten, vielleicht noch so das eine oder andere reinschreiben. Jedenfalls kommen Titus und Peter draußen auf dem Gelände an, also bei Mathilda.
Also Peter eilt ja zur Hilfe, Onkel Titus ist bereits zur Stelle. Da habe ich in Klammern dahinter geschrieben, Verdächtiger.
Ich wusste, dass so ein Gag kommt. Moment mal, was machen Sie hier, Mr. Jonas? Ne?
Es wäre so witzig, wenn Peter ankommt. Mr. Jonas, was machen Sie denn hier? Na, ich wohne hier. Aber um diese Zeit? So schnell?
Sie haben mich mit dem Schlafanzug an.
Ich bin vom Fernseher eingeschlafen.
So,
ich rufe jetzt erstmal Justus an.
Mal gucken, ob es dem Ersten so gefällt, was wir hier so zu erzählen haben. Hat dieser Mann nie was getan? Ne? Ja, Mathilda erzählt, sie konnte nicht schlafen, wollte sich eine heiße Milch machen, hat aber draußen dann einen Schatten gesehen, der sich an der Tür zum Lager zu schaffen machte. Dann eilte sie auf die Veranda, um den Einbrecher zu sehen. Und der drehte sich dann um und dann sah Mathilda in das Gesicht einer bleichen Fratze mit Augenklappe.
Und das war Titus Jonas.
Wer, was?
Und das war Titus Jonas.
Witzig. Ja. Zurück im Jagdhaus.
Ja.
Sind Justus und Bob gerade dabei, den ersten Stock in Augenschein zu nehmen. Dabei entdeckt Bob, entschuldige bitte, du darfst ja erzählen.
Achso, ich dachte immer, du machst die Pausen, dass ich eingreifen soll, dann will ich immer eingreifen.
Ja, aber das dauert mir zu lang, diese Millisekunden, ne? Ach so. Bob entdeckt jedenfalls hinter einer Kommode einen silbernen Siegelring und Justus entdeckt noch eine kleine Ziffer und das Motiv darauf sieht aus wie eine untergehende Sonne. Und jetzt vernimmt man plötzlich Geräusche im Erdgeschoss, Olli.
Was passiert dann? Auf einmal hören sie Geräusche von unten, eindeutig Schritte und jemand kommt die Treppe hoch. Da musste ich so an die Szene denken. Ich glaube auch der lachende Schatten, wo sie eingesperrt werden und dann kommt ja jemand die Treppe hoch, ja. Leider wird's hier, glaube ich, nur erzählt.
Das ist nicht Skinny Norris.
Genau. Ja, ich weiß, der kommt dir gar nicht drin vor.
Sagt das wäre aber witzig. Aber das war auch gut gemacht, ne? Ja, so von der Geräuschkulisse. Das war
richtig gut gemacht.
Ja. Es ist schon spannend, dass auch sagen so, da ist jemand Schritte. Mhm. Oh Gott, nein, er kommt die Treppe rauf, ne?
Vor allem sagt Bob so, was ist, wenn an den Geistergeschichten doch was dran ist? Moment mal. Also, wie kommt er denn jetzt in dem Moment auf Geistergeschichten, wo doch wohl eine normale physische Person gerade die Treppe hochkommt? Wie würde ein Geist so sagen, jetzt muss ich die Treppe hoch.
Aber ich stelle mir gerade mal vor, denkt mal, wir sind jetzt zu dritt nachts im Wald in so einem alten Haus, von dem man weiß, hier sind nicht so ganz coole Sachen abgelaufen. Und wir sind dann da und hören plötzlich unten, wie jemand die Treppe raufkommt.
Ja, dann würde ich sagen, hier ist noch jemand im Haus. Würde mir auch nicht behaglich vorkommen, keine Frage. Ja, also da hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen Schiss, aber ich würde nicht an Geister denken. Das kann ich dir wirklich versprechen. Das Letzte, woran ich denke, sind wenn wirklich Geister in so einem...
Du würdest du würdest wahrscheinlich auch an eine reale Person mit Messer denken.
Oder so. Nee, ich würde als erstes an einen Obdachlosen denken, der dort nachts in dem Haus pennt. Das ist für mich immer so das Logischste, wenn man irgendwo in einem verlassenen Haus ist und da ist noch jemand, kommt noch jemand anders dazu.
Ja, aber so funktioniert drei Fahrzeuge nicht.
Das ist richtig, deswegen sind wir ja auch keine Detektive. Ja,
das wäre eher TKKG, dass da jetzt ein Obdachloser kommt, der dann aber auch TKKG angreifen würde und Tarzan den erstmal vermöbeln würde.
Also die unbekannte Gestalt nähert sich die Tür. Auf einmal fängt Justus an zu reden. Genau, Herr Inspektor, im Grunde eine eindeutige Sachlage. Es zeigt Wirkung, der Fremde flüchtet. Hm. Auch hier habe ich dann gedacht, dann wird es kein Geist sein,
der sich von sowas abschreckt. Obwohl das witzig wäre, wenn Bob sagen würde, da, der Geist flieht. Ja.
Sie eilen zum Fenster, um zu sehen, wer dort Reis ausnimmt. Aber leider hat er wohl den anderen Ausgang genommen, auf der anderen Seite, und sie sehen leider niemanden.
Ja.
Auf dem Schrottplatz zurück treffen sie auf Peter, der natürlich sofort von der Geistererscheinung berichtet. Justus mahnt zu etwas mehr Rationalität. Ich glaube, hier macht das auch nur wieder, seine Kollegen ihn nicht wieder zurück in diese Geisterstimmung bringen. Ja? er will nichts von Geistern und Gespenstern hören. Nachdem sich Justus noch bei Bob erkundigt hat, dass der Projektor sicher im Wäschekeller versteckt ist, gehen sie alle schlafen.
Richtig. Und jetzt am nächsten Tag herrscht dieser starke Sturm.
Wie fandst du so die Musik mit dem Gewittergemisch?
War okay.
War dir keine Worte wert? Ich fand es tatsächlich gut, weil am Anfang gab es auch schon Blitzgeräusche, die ich ganz schlecht fand.
Da kann ich jetzt wieder nur sagen, wie der Dreitag komplett eigentlich funktioniert und geräuschemäßig, atmosphäremäßig, Abmischung ist das hier schon wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Ja, schon. Ja?
Und es ist halt auch schade, immer wieder darauf hinzuweisen, das war ein Special und hier haben sie wirklich alle Register gezogen. Ja, also ich meine, wir haben ja auch damals darüber gesprochen, wer sich hier als die Klinke die Hand gibt von den Sprechern. Das hier ist ja nur so die Spitze des Eisberges, ne? Da kommen ja noch viel, viel mehr Sprecher im weiteren Verlauf des Dreitags, ne? Haben wir alle schon gesagt. Also die haben ja wirklich gesagt, daraus machen wir ein richtiges Happening. Und natürlich ist das hier gut mit dem Sturm und der Musik, ne? Jetzt habe ich in der Vorbereitung nicht mehr so drauf geachtet, aber natürlich ist es gut gemacht.
Weil ich immer so selten auf sowas achte. Und wenn ihr dann darüber sprecht, ich dazu gar nichts sagen kann. Jetzt ist es mal umgekehrt.
Naja, am nächsten Tag herrscht dieser starke Sturm. Man trifft sich jetzt um die Mittagszeit aus Gründen, weil Justus muss irgendwie mithelfen, den Schrottplatz irgendwie sicher zu machen. Peter geht zum Arzt. Und inzwischen hat Justus auch den Projektor wieder in die Zentrale zurückgeholt. Bob hat bei seinen Recherchen nichts über die Sheldon Street großartig herausgefunden. Aber Justus tut mal wieder geheimnisvoll und deutet an, haha, gleich wird sich Inspektor Cotta wohl bei uns melden. Rest kann Olli erzählen.
So, mein Finger ist immer so hängen geblieben.
Aber jetzt kommt nämlich eine Passage, wo du merkst, die fand ich richtig scheiße, ja, jetzt dieses Gespräch. Genau.
So,
das war mir zu aufwendig, das aufzuschreiben.
Dass sie wohl in kürzere Rückmeldung von Inspektor Cotta erhalten werden. Er hat nämlich heute mit ihm telefoniert. Er hat etwas über den Ring recherchiert und herausgefunden. Er hat nämlich in Erfahrung bringen können, dass der Ring im Zusammenhang mit Banden und Insignien steht. Ich wusste bis heute nicht, was das Wort Insignien bedeutet.
Aber jetzt weiß es.
Ja, also sind Insignien. Insignien sind Machtsymbole. In diesem Fall, um die Dazugehörigkeit einer bestimmten Gruppe auszudrücken, gerne auch im kriminellen Milieu verwendet. Justus war vor kurzem mit seinem Onkel bei einer Polizeiauktion, wo sichergestelltes Material versteigert wurde. Und darunter waren auch 12 Motivringe mit jeweils einer eingravierten Ziffer. Und wir erinnern sich, in dem Ring war ja eine 7 eingraviert.
Mhm.
Und das ist wohl für die interne Hierarchie. Also ist das Gespenst vielleicht ein Gangmitglied? Ja, auch witzig. Darum hat der Cotta einmal alles zu dem Fall gehörige Fakten durchgegeben, in der Hoffnung, er findet vielleicht irgendwas Passendes in der Polizeidatenbank. Plötzlich schreit Tante Mathilda wieder um Hilfe. Das ist für mich so ein bisschen dieser Letitia Redford-Effekt jetzt gerade bei ihr. Ja, wir erinnern uns an den Ameisenmenschen, die auch ständig, wo Peter schon gesagt hat, da ist sie wieder. Das wäre ein schöner Easter Egg gewesen, wenn Peter jetzt gesagt hätte, da ist deine Tante schon wieder.
Dann muss ich das jetzt leider schon erwähnen, jetzt wird es mir langsam ein bisschen
ganz
viel.
Ganz kurz, ich will die Szene noch kurz zu Ende machen, da ich die ekelhafte ja gerade machen musste mit dem ekelhaften Ring. Sie eilen sofort zu ihr. Sie wollte den Jungs einen Kuchen bringen und ist wohl ausgerutscht. Der Kuchen ist natürlich hin. Bob, Hauptsache Ihnen ist nichts passiert, Mrs. Jonas. Aber Justus schweigt und starrt fassungslos auf die Reste des Kuchens. Also die helfen ja auch seiner Tante. Und der, und Bob so zu auch so zu Justus deutend, aber Hauptsache Ihnen ist nichts passiert, Mrs. Jonas. Stimmt's, Justus? Und Justus guckt nur auf diesen Kuchen und nimmt davon gar keine
Nutzen. Genau, und dann führen sie Tante Mathilda rein ins Haus. Ich komme gleich nach. Und in dem Moment geht er runter und frisst den Kuchen vom Asphalt. Ja. Nein, also pass auf. Ich habe mir jedenfalls notiert, das ist jetzt alles so ein Gehetze von A nach B über C, weil das ist jetzt so irgendwie, deine Tante, raus. Tante Mathilda, was passiert? Ah, ich bin gestürzt, bin ausgerutscht, ich wollte euch doch nur einen Kuchen bringen. Klingeling, klingeling, oh, Telefon, alles gut, Mathilda, okay, wieder weg. Dann rennen sie wieder jetzt ins Haus. Und das ist so ein bisschen viel Gehetze aufholen mit dem, oh, ein Motorrad, weg. Oh, da ist jemand in deinem Kofferraum.
Das finde ich jetzt, ich habe es anders empfunden.
Ja,
so, ich fand, die Folge hatte Speed irgendwie so ein bisschen. Also
gebe ich dir recht.
Man kann natürlich, wenn schlecht gemacht ist, kann man natürlich diesen Tür auf, Tür zu Effekt, nenne ich es immer. Ja. Immer kommt ein neuer dazu, hat irgendeine neue Information, ja, oder ein Gag wie in einer Comedy-Serie. Aber hier fand ich es einfach so. Zusammenspiel der Szenen fand ich, hatte eine angenehme Geschwindigkeit.
Es ist Jammern auf hohem Niveau.
Ja, also genau.
Das meine ich. Da. Es ist ja immer noch gut gemacht.
Ja.
Ne? Aber es ist halt immer viel, Tante Mathilda, komm, wir rennen raus. Oh, Telefon, komm, wir rennen wieder rein. Das meine ich damit.
Aber mir ist halt null negativ aufgefallen. Okay.
Deswegen sage ich auch, Jammern auf hohem Niveau, es ist ja immer noch unterhaltsam und sehr gut gemacht. So, am Telefon in der Zentrale, Cotta ist dran. Jetzt erzählt er nämlich von einem Quentin Resnick. Das war ein Bandenmitglied der sogenannten Sundown Gang. Daher auch dieses Zeichen auf dem Ring, ne? Hier Sonnenuntergang. Ne?
Mhm.
Der war irgendwie in San Francisco anwesend bei der amerikanischen Mafia, in Klammern Cosa Nostra. Ich kürze es jetzt ab. Ja, hat sowas wie räuberische Erpressungen gemacht und so alles. War halt so ein Untergebener, ne? So ein Schlägertyp eher, ne? Also der Mann fürs Grobe, sage ich jetzt mal. Er verlor sein linkes Auge bei einer Messerstecherei. Und diese bleiche Gesichtsfarbe ist auf eine Pigmentstörung zurückzuführen. Deswegen nannte man ihn auch Gatto Bianco, die weiße Katze. Ja, er fiel in seiner Mafia in Ungnade. Er musste also untertauchen. Die Prestons gaben ihm Unterschlupf in dieser Waldhütte, ne, im Sheldon Forest. Das hat halt alles jetzt Cotta irgendwie ermittelt. Er will auch herausfinden, wo die Prestons sich heute aufhalten. Resnick ist vor 2 Jahren gestorben. Er starb bei einer Bandenschießerei in Monterey. Jetzt wird aber das Gespräch von Officer Flan Doyle unterbrochen. Den kennen wir aus der Folge im Zeichen der Ritter.
Mhm.
Ne, da war er nämlich hier der eine Officer. Ja, wo der Bruder da verbrannt ist. Weiß Olli nicht mehr. Ja, und jetzt muss Kotta los, um Schmierfinken zu stellen. Ja, und der ist auch richtig gut drauf. Der sagt irgendwie, Mann, ich bin so froh, dass ihr mal nicht mitmischt. Ne? Ich habe hier gerade meinen zweiten Frühling.
Da habe ich so gedacht, es klang so, als wenn macht die Polizei überhaupt auch irgendwas ohne die drei Fragezeichen. Ja, genau. Juhu, wir haben mal einen Fall, den wir hier alleine lösen. Ja? Ja, zum Glück. Und dann hätte Kotta noch sagen müssen, ja, zum Glück ist unser Polizeirevier auch immer nur in den Sommerferien geöffnet.
Steht es da wieder in deinem Unterlag?
Nein, wirklich nicht.
Okay.
Alles spontane Gags heute.
Und jetzt stellt sich eigentlich raus, der Fall ist im Prinzip gelöst. Ne? Die unheimliche Gestalt am Fenster war ein Gangster namens Resnick, der damals in Rocky Beach untergetaucht ist. Und auf dem Film ist zu sehen, wie er die Mrs. Gavin bedroht. Vermutlich ist sie ihm damals auf die Schliche gekommen. Und Desmond Kane, der Opa von der Sullivan, hat das Ganze damals gefilmt, um seine und die Sicherheit seiner Familie gebangt und ist dann Hals über Kopf weggezogen, in Klammern feige Sau. Naja, ich meine, der hätte ja auch mit dem Filmausschnitt zur Polizei gehen können.
Ich glaube, ne? Da bin ich am Ende dann auch mit irgendwas durcheinander gekommen, weil ja, die Prestons haben ja den Resnick versteckt in dem Waldhaus.
Wurde gesagt,
das kommt ja genau gleich raus.
Und am Ende ist es dann auf einmal Gavin, der ihn da untergebracht hat, oder?
Ja, der hat das falsche Gerücht gestreut.
Ach so, stimmt ja.
Das kommt ja jetzt, ne? Was ich aber nicht verstanden habe, warum hat denn der Großvater Kane ganz eilig die Sachen gepackt und ist dann umgezogen? Ja, da wird er irgendwann erklärt, so mit dem Wissen, wen er da untergebracht hat in dem Wald, war ihm denn nicht mehr wohl?
Nein, der hat nur gesehen, der hat dieses Schreckensszenario am Fenster gesehen.
Okay.
Und hat dann einfach nur Schiss gehabt.
Ach, das war alles, ja? So einfach
ist es. Aber ich glaube, der wusste gar nicht, wer der Typ ist.
Glaube ich auch, dass der nämlich von der Szene, die er da reingeschnitten hat, also dafür, dass er so viel Aufwand mit dieser Szene betrieben hat, da rausschneiden, da reinschneiden, ja.
Das ist auch ein bisschen schade an der Folge, wie ich finde, weil vieles so ein bisschen hingebogen aber wirkt.
Aber weniger als in manch anderer Folge. Also das verzeih ich der Folge hier definitiv.
Ja, wir reden ja gleich noch über unsere Noten, die wir vergeben.
Ja.
Es sind ja auch noch einige Fragen offen. Wer war der Motorradfahrer? Wer war der nächtliche Einbrecher, der Tante Mathilda erschreckt hat? Wer war in Peters Kofferraum? Wer war der Typ in dem Jagdhaus, wo Justus meinte, genau, Inspektor! Das wissen wir alles nicht.
Ja.
Da klingelt das Telefon erneut. Mr. Gavin ist dran.
Genau. Und dann meinte, wegbleiben? Wovon wegbleiben? Na, von dem Waldhaus! Ich bin raus, sagt dann Peter.
Na, oder hier wie beim Drachen, ne?
Oh, lass es sein! Und dann hört man im Hintergrund, dann hört man so Justus sagen, falsche Folge.
Achso. Genau. Der ist doch schon tot. Gavin sagt, seit Justus beim Aufgetaucht ist, beschäftigt ihn das alles und er sieht wieder die Bilder vor seinem geistigen Auge und so. Er bittet jetzt Justus nochmal vorbeizukommen, um mit ihm zu reden. Natürlich sagt Justus zu, ja, ich bringe auch meine Freunde mit, ne? Ja, kannst du machen. Und als Justus auflegt, beschließt er, wir müssen auch den Projektor mitnehmen. So, im Buch wird jetzt noch das Geheimnis um das Bild, das Desmond Kane zeigt, aufgelöst.
Was er da in der Kiste findet?
Richtig, denn man begibt sich jetzt mit diesem Bild zur Mrs. Sullivan, weil im Buch erwähnt sie irgendwie, der Großvater hatte wohl irgendwie Geld und so alles, ne? Später im Buch wird auch ein bisschen mehr gesagt, dass der dement war und so alles. Dass er auch zum Schluss gar nicht mehr seine Familie erkannt hat.
Und hat ein Haus mit einer großen Glasfassade.
Na, man geht davon aus, dass er wahrscheinlich das Geld irgendwie verloren hat oder so. Und dann sagt Justus, nein, das Geld, das hat er ihnen vererbt. Und als sie das erste Mal im Buch bei der Mrs. Sullivan sind, stehen überall so Flugzeugmodelle. So. Ist eigentlich relativ langweilig, ja, das jetzt in diesem Podcast zu erwähnen.
Okay, danke trotzdem.
Ja, aber es ist eine Simpsons-Referenz, die jetzt kommt.
Ach so.
Auf diesem Bild kommt halt raus, dass der Opa,
Grandpa Simpson,
er stand vom Evergreen Aviation and Space Museum in McMinnville auf diesem Bild. Das hat Justus sich so zusammengereimt. Und da steht ein seltenes Flugzeug, nämlich die Spruce Goose. Ein Flugzeug, was von Howard Hughes gebaut wurde. Das war irgend so ein Millionär, weiß ich nicht. Der hat die Hughes H4 Hercules gebaut.
Okay, ich sehe ein Foto.
Also es ist ein realer Fakt, der hier in dem Buch ist, ja?
Ja.
Und so ein Flugzeugmodell steht da in dem Haus. Und ich kürze es ab. Da ist eine Kiste drin. Man kann das irgendwie öffnen, dieses Flugzeugmodell. Und da ist eine Kiste drin mit ganz viel seltenen Münzen. Warum ich das mache? Die heißt halt Spruce Goose, ja?
Ja.
Ja, hat man auch gesehen in dem Film Aviator mit Leonardo DiCaprio.
Du wolltest es abkürzen?
Ja. Naja, gut. Du kennst doch die Folge hier bei Simpsons, ne? Steigen Sie in den Fichtenelch.
Ja, genau.
Steigen Sie ein.
Aber Sir, steigen Sie ein.
Smithers. Ich habe ein Flugzeug entworfen. Ich nenne es den Fichtenelch. Und es kann 200 Passagiere in 17 Minuten vom New Yorker Luftschifffahrtshafen nach Belgisch Kongo bringen.
Ein sehr hübsches Modell, Sir.
Ein Modell? Auf zum Kernkraftwerk, wir nehmen den Fichtenelch. Steigen Sie ein.
Aber, Sir.
Ich habe gesagt, steigen Sie ein.
Und es ist dieses Modell?
Also, die Spruce Goose ist übersetzt mit Fichtengans auf Deutsch, ja?
Das ist aber immer noch nicht der Fichtenelch.
Nee, pass auf, und hier steht's. In der Zeichentrickserie The Simpsons hat die Spruce Goose einen Auftritt in der Folge Vom Teufel besessen, Staffel 5. Sie taucht hier unter dem Namen Spruce Moose auf, in der deutschen Übersetzung Fichtenelch.
Schön.
Ich glaube, ich schneide es raus komplett. Ja, die, das passiert jedenfalls im Buch, dass die Mrs. Sullivan jetzt noch zu einem unverhofften Erbe von ihrem Opa kommt. Genau. Und auf dem Weg dann nach Hause im Buch, dann ruft der Mr. Gavin in der Zentrale an. So. Und ja, ich sehe auch gerade, meine Notizen enden. Das heißt, Olli, Feuer frei.
Gut, also was gibt's jetzt eigentlich noch zu ermitteln? Resnick ist tot, da gibt es eigentlich nichts mehr. Jetzt geht es wohl nur noch um den Film. Dieser scheint noch sehr wichtig zu sein. Vielleicht ist in dem Ausschnitt doch mehr zu sehen, als zunächst gedacht. Bei Gavin angekommen, schauen sie sich den Film noch einmal an. Aber Gavin verlässt lieber den Raum und holt sich ein Bier, denn bei den Bildern ist er natürlich nicht wohl. Er sieht ja da natürlich, wie seine Frau stirbt. Ja,
ja, aber das finde ich ein bisschen witzig. Der ruft an und sagt, Justus, kannst du mal vorbeikommen? Ich will mit dir reden. Mhm. Und Justus legt auf und sagt, wir nehmen den Projektor mit. Dann kommen sie da an und dann sagen sie, lass mal den Projektor aufbauen. Und der Typ sagt, okay, ich gehe raus. Also irgendwie, dass sie nicht mal ankommen und fragen, sie wollen mit uns reden, dass sie sich erstmal mit dem hinsetzen.
Eigentlich ja nicht, dass wir sagen, und danach können die doch immer noch sagen, wir gucken uns den Film nochmal an. Vor allem, vielleicht hat er schon Informationen, die ja übrigen, dass sie sich diesen Film nochmal angucken.
Und das finde ich sehr konstruiert, weil man merkt jetzt, worauf sie hinaus will. Also irgendwie, sie müssen jetzt nochmal diesen Film gucken. Mhm. Wäre langweilig, wenn sie den Film in der Zentrale gucken, weil es der Dramaturgie wegen natürlich viel geiler ist, wenn sie das jetzt bei dem Typen, der sich gleich entmaskiert, wenn sie es da vor Ort gucken. Und das fand ich ein bisschen schade. Komm mal vorbei, ich will reden. Ja, aber wir sind ja mit dem Projektor hier. Dürfen wir den aufbauen? Ja, ich gehe raus. Das fand ich, das war mir zu konstruiert. Verstehst du, was ich meine?
Teils, ja. Ja. Aber hier ist mir das tatsächlich beim Hören, ist es so gut gemacht worden, dass es mir nicht aufgefallen ist, dass es eigentlich so schon wieder keinen Sinn ergibt. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, was wahrscheinlich gar nicht so schlimm ist oder nicht so wichtig ist, Gavin hätte ja eigentlich damit hätte er eigentlich darum bitten müssen, dass sie den Film mitbringen, wenn er sich hier demaskieren will. Weil hätte ja nichts gebracht, wenn die jetzt da angekommen wären und die gesagt hätten, ja, der Film ist in der Zentrale versteckt.
Und das stimmt, weil wir können es jetzt mal auflösen. Ja? Sie gucken den Film in der Küche.
Ja.
So, plötzlich sagt Peter nach dem 80. Mal gucken, mach mal ein Standbild, mir ist da was aufgefallen. Mhm. Sie sehen nämlich, dass irgendwie beim Ranzoomen sich ein Lichtschein im Fenster bricht und dann sieht man einen Schatten im Hintergrund. Sie pausieren den Film. Also man sieht einen Schatten im Hintergrund mit einer Pistole und dann, das ist doch, und dann geht die Tür auf. Und
ganz recht.
Genau, Hände hoch, ne? Und plötzlich der alte gebrechliche Mr. Gavin, der die ganze Zeit immer, ich kann nicht mehr.
Ist auf einmal Michael Caine.
Er ist auf einmal ganz normal und bedrohlich, konfrontiert jetzt die drei Fragezeichen damit, er sei der Fluch der Sheldon Street.
Vorher sei noch ganz kurz erwähnt, als Justus die Vorhänge zuzieht, damit sie sich den Film angucken können, stutzt er ganz kurz und sagt so, das gibt's doch nicht. Dann seien die Freunde so, was ist denn? Ach nichts, alles in Ordnung, alles stimmt, in Ordnung.
Das wird gleich wichtig.
Ja, das wird gleich nochmal wichtig.
Genau, wir wollen den Film gucken, wo man auch wieder merkt als drei Fahrzeichenhörer, okay, das wird gleich wichtig, weil Justus würde niemals sagen, was ist da? Oh, nix.
Sein Neffe nimmt ihnen jetzt die Handys ab und er erklärt, er sei der Fluch der Sheldon Street. Und Resnick war nur ein kleiner Gauner. Und nicht die nicht die Prestons, sondern er habe ihn im Waldhaus versteckt.
Richtig, hat aber die Gerüchte gestreut, die Prestons seien irgendwelche, weiß ich nicht, also die seien böse.
Ne? Auch sonst hat er mit den Gerüchten und allem, was er erzählt hat, für Forscht und Schweigen gesorgt, um in Ruhe.
Was, Forscht?
Forscht, habe ich Forscht gesagt, Furcht meine natürlich. Und in Ruhe seinen Geschäften nachgehen zu können. Geschäfte wohl mit der Mafia, wirft Bob ein. Und jetzt endlich mal ein Gauner, der sagt, warum soll ich euch mit diesem unnötigen Wissen belasten? Habe ich mich in dem Moment ein bisschen gefreut, weil die sind ja am Ende mal sehr redselig und erklären wirklich von A bis Z den kompletten Plan, ja. Aber hier fand ich wirklich mal gut, dass er sagt, warum soll ich euch das erzählen? Bin ich bescheuert, ja?
Das ist wirklich gut. Ja. Sonst immer dieses irgendwie, da ihr eh nicht überleben werdet, setzt euch hin. Schön, ich werde euch die ganze Geschichte erzählen.
Aber gerne antwortet er auf die Frage von Justus, wie er denn von dem Film erfahren hat. Und zwar von Kane selber. Sie waren gut miteinander bekannt und auch nach dem Umzug noch in Kontakt. Kurz zu seinem Tod hat er im Fieberwahn von einem Geist, einer Frau und von dem Film erzählt. Und da er bekannterweise ein großer Hobbyfilmer war, hatte Gavin natürlich die Befürchtung, dass seine Tat auf diesem Film zu sehen sei. Aber wo der Film versteckt war, hat er nicht genau verraten, nur immer das Wort Nova erwähnt. Nach seinem Ableben half Gavin denn Mrs. Sullivan mit dem Nachlass und konnte so herumschnüffeln. Zunächst ohne Erfolg. Aber später hat er dann Sullivans Anzeige von dem Novalux-Projektor in der Zeitung gesehen, aber zu spät reagiert.
Richtig.
Und so kamen die Szenen, wie der Mann, den Justus am Peters Kofferraum gesehen haben will und der Motorradfahrer, und in der Nacht waren beide sogar unterwegs, der Neffe als Resnick verkleidet auf dem Schrottplatz, wird zwar nicht genau erwähnt, aber wird er so gewesen sein?
Der hat sich ja dann am Lager zu schaffen gemacht, um den Projektor zu suchen.
Genau. Warum verkleidet der sich denn als Resnick? Was soll das für einen Sinn haben? Weil es der
Fragezeichen ist.
So, weil das habe ich mich nämlich am Ende gefragt, was soll denn der Quatsch? Er hätte doch so einfach zum Schrottplatz fahren können und sich dort umsehen.
Ja, aber wahrscheinlich hat er gedacht, wir müssen die Fassade Schauermärchen aufrechterhalten.
Mhm. Das sind ja so typische drei Fragezeichen.
Das meinte ich mit konstruiert.
Ja, okay, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja. Und Gavin war im Waldhaus, um den beiden Kollegen einen gehörigen Schrecken einzujagen, damit sie von dem Fall ablassen. Aber in dem Fall ja ohne Erfolg, wie wir wissen. So, und jetzt sitzen wir hier.
Und jetzt sagt er auch, euretwegen war ich nun tatsächlich gezwungen, doch noch direkt in Erscheinung zu treten, wo ich das immer vermeiden wollte. Also wirklich hier jahrzehntelang immer den alten, gebrechlichen Mann mimen, ja. Und jetzt denkt er sich so, ich hab die Schnauze voll.
Ist das nicht anstrengend auch?
Ja, da hat er wahrscheinlich gedacht so, boah, wäre doch richtig effektvoll, wenn ich jetzt die Tür aufreihe, sage, ganz recht.
Das Motiv war, dass ich Gavins Frau von ihm trennen wollte und ihn und Resnick verraten wollte.
Und das ist jetzt wirklich creepy, ne? Weil sie auch, also hier im Buch steht es ja auch so schön, ich denke mal, das ist jetzt auch die wörtliche Rede. Erneut breitete sich ein böses Grinsen auf Mr. Gavins Gesicht aus. Keineswegs. Elizas Schreie waren tatsächlich schlimm. Allerdings schrie sie nicht wegen Resnick, sondern wegen mir. Sie wollte sich von mir trennen und drohte, Resnick und mich zu verraten. Was ist mit ihr passiert? Fragte Bob beunruhigt. Nun, die offizielle Version für die Nachbarn war, dass wir uns getrennt hatten. In Justus' Magengrube breitete sich ein äußerst ungutes Gefühl aus. Und
der Kuchen, den er vom Asphalt geschleckt hat.
Und in Wahrheit? Sagen wir mal so, fuhr Gavin in onkelhaften Tonfall fort. Das ist auch schön. Auf meine Veranlassung hin hat Eliza eine sehr lange Reise angetreten. Aus juristischer Sicht wäre es daher wenig ratsam für mich, diesen Ausschnitt unzerstört zu lassen. Dürfte ich nun also um die Filmrolle bitten, und ich nehme es gleich vorweg, im Buch wird, ich weiß nicht, ob es Cotta auch im Hörspiel sagt, aber es wird nicht aufgelöst, was mit der Frau ist. Ob sie wirklich tot ist, oder?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, seine Andeutungen sind schon sehr eindeutig.
Ich gehe davon aus, aber Cotta sagt am Ende noch so, wir ermitteln jetzt, vielleicht hat er das ja wirklich wortwörtlich gemeint und sie ins Ausland verfrachtet.
Glaube ich nicht, weil guck mal, in der Szene sieht man Resnick und ihn, und er zielt mit einer Waffe auf sie. So, wie wird die Sache ausgegangen sein?
So, und hier hast du einen Reisepass, hier hast du ein Ticket.
Genau.
Ja, viel Spaß in Hamburg.
Und hier ist eine Kugel, viel Spaß in Hamburg.
Ich glaube auch, dass sie tot ist, aber ich glaube, man will halt wieder so ein bisschen harmlos für ein Kinderbuch enden.
Das ist alles gut, die ist jetzt ganz
leise. Ich glaube, man will es deswegen nicht erwähnen. Man will es deswegen.
Aber dadurch ist es ja eigentlich noch besser.
Ist ja wieder schön eigentlich.
Ja, weil man sich jetzt wieder das in seiner eigenen Fantasie ausmalen lassen kann. Was haben sie mit der gemacht? Haben sie die gevierteilt? Haben sie die an einem Stein im See geworfen?
Ja. Gibt's noch eine 18er Version von dieser Folge?
Ja, weiß ich nicht. Man könnte ja mal irgendwann vielleicht mal Hendrik Buchner fragen, ist ja manchmal so, dass der Autor sagt, ja, Mai, ich weiß, was die mit dir gemacht haben, habe ich aber nicht aufgeschrieben.
Nee, er wird antworten, Tim hat auch schon geschrieben, dass ich euch nichts einspreche.
Was ich mich frage,
der war nicht richtig.
Hatte Gavin die ganze Zeit schon vor, an diesem Tag das jetzt aufzulösen, oder war es eine spontane Entscheidung, weil sie jetzt den Schatten im Film entdeckt haben? Dann dachte er vielleicht, ach ja, der Film ist jetzt hier, die Jungs sind jetzt hier, machen wir es doch jetzt.
Fassen wir nochmal zusammen. Er liest in der Zeitung, Novalux-Projekte zu verkaufen. Er weiß, das ist von dem Heini, von dem Opa, der damals ihn im Fieberwahn nochmal angerufen hat und meinte, komm mal vorbei. Der dachte ja wirklich bis zum Schluss, das ist ein Guter. Und der erzählt ihn in seinem dementen Fieberträumen, Frau, am Fenster, tot. Dann denkt er, scheiße, der hat das gefilmt. Wo ist dieses Ding? Und der konnte es ihm aber nicht mal beantworten, weil er halt wirklich, es ging zu Ende. Also dass er auch gemerkt hat, okay, der Opa ist Matsch im Kopf, aus dem kriege ich nichts mehr raus. So, jetzt liest er plötzlich, der Typ, der mir damals erzählt hat, er hat irgendwas gesehen, er hat einen Film gemacht, der ist jetzt verstorben und seine Enkelin verkauft diesen Projektor, kümmere ich mich mal drum. Dann stellt er fest, okay, der Projektor ist weg. Na gut, Pech gehabt. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Plötzlich steht der Hustendonut bei ihm vor der Haustür. Ja, zeigt ihm seine Karte. Hier, ich bin Detektiv. Da denkt sich natürlich der Alte, scheiße, jetzt steht hier plötzlich ein Detektiv vor der Tür. Komm mal rein. Der erzählt mir hier irgendwas von einem Haus, ja, wo damals meine Frau auf eine lange Reise geschickt wurde. Der ist ja nicht dumm. Und deswegen hält er die Fassade aufrecht, ne? Ich bin alt, ich weiß nichts. Und wird dann wahrscheinlich sich mit seinem missratenen Neffen auch beraten haben, was machen wir jetzt mit diesen Jungs hier, ne? Die haben hier zu viel in der Straße rumspioniert. Hier, der andere Kumpel von ihm, den ich überfahren wollte, hier mit dem Motorrad, der hat ja auch rumgefragt, komm, wir rufen die mal an. Jetzt ist es natürlich sehr konstruiert, dass sie auch noch mit dem Projektor kommen, wo er denkt,
ja,
da ist ja der Projektor, ich gehe mal raus.
Deswegen kann es sein, dass der ursprüngliche Plan von Gavin war, wir holen die mal zu uns und klopfen bloß mal ab, wie weit sind sie, haben sie den Film gefunden, wo ist der Film, dass die jetzt den Projektor und den Film gleich mitbringen.
Win-win, ne?
Man, er muss sich so auf die Unterlippe gebissen haben, um nicht zu feiern, dass diese Blödsinn den Film und alles mitzubringen.
Der ist dann eben angegangen und hat erstmal so getanzt.
Sind die blöd.
Genau, und dann lauscht er die ganze Zeit an der Tür so und kriegt dann auch noch mit, wie sie das Rätsel lösen.
Ja,
natürlich sagt er sich dann, ich muss jetzt einschreiben.
Jetzt muss ich was machen. Ja? Jetzt ist genug.
Genau, natürlich also ist es auch wieder so gewollt nach dem Motto, so dieser Moment, ich komme rein und plötzlich ist er ganz normal und bedroht die. Ne? Mhm. Er hätte es ja viel subtiler machen können. Er kommt rein. Ne, so wie jetzt hier bei Tödliche Regie, ich hab euch was zu trinken mitgebracht, hier lass mal anstoßen und dann ist da Gift drin oder so.
Ja, aber ich hatte da kein Gift, nicht jeder hat, Thomas, ich weiß nicht, in was für einer Welt du lebst, aber nicht jeder hat tödliches Gift zu Hause.
Na gut, es gibt auch Leute, die immun sind, ich gebe dir jedes Mal, wenn du hier bist, ein Getränk mit Gift drin und du stirbst einfach nicht.
Schmeckt das, red mal aus, das trinke ich, daraus ist mein Pilsator übrigens gemacht, dass ich immer trinke, ja,
also
keine Chance.
Gut,
ja, jetzt
habe ich dir die Frage jetzt beantwortet.
Hast du mir beantwortet, okay. Was ich nur ein bisschen merkwürdig finde, dann kommt ja, das dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen, jetzt kommt Mr. Dawson noch ins Spiel.
Ja,
und weil das auf einmal klopft es an der Tür.
Oder am Fenster irgendwas.
Nee, das habe ich auch. Ich habe auch erst am Fenster geschrieben, ja, weil ich dachte, er klopft auch dort, wo Justus ihn gesehen hat, aber er stand ja auf der anderen Straßenseite. Also es klopft an der Tür.
Hier steht Klopfer am Fenster.
Ist es gerade, was ist denn?
Ich bin im Hörspielskript.
Achso, das ist merkwürdig. Okay, es klopft auf, aber die öffnen doch die Tür. Das verstehe ich nicht. Oder öffnet dieses Fenster.
Nee, das ist mir jetzt auch scheißegal. Wahrscheinlich ja, jetzt kommt es ja zu einem Gerangel. Und genau. Das ist wieder so eine typische Drei-Fragezeichen-Auflösung, die ich nicht mag. Die sind schon, die haben schon den Lauf der Waffe im Mund.
Ja.
Dann klopft es am Fenster. Beide Böse sind so wirklich so.
Das habe ich mich zwischendurch auch gefragt. So. Wo ist eigentlich der Neffe? Weil der kommt hier überhaupt nicht mehr zu tragen.
Doch, der
ganz kommt. Ganz Ende kommt, dann ist er auf einmal wieder da. Na,
der klopft dir ab, ob sie was dabei haben.
Genau, meine ich ja. Da ist er noch da. Aber in der ganzen Zeit, wo der Onkel ihn eigentlich bräuchte, pennt der genauso wie der Onkel.
Nee, der sagt nur nichts. Der ist eigentlich die ganze Zeit physisch im Raum.
Ja.
Aber weil der nichts sagt, wirkt es so wie. Ich hol mir noch einen Döner, du kannst machst
ihn schon.
Und dann kommt so nach Motto, es klopft am Fenster, die gucken so richtig dumm, was ist denn das? Und dann kommt auf sie, kurzes Gerangel und Bob schreit, ich hab die Pistole. Ja, alles gut jetzt, ne? Ich hasse das.
Wie lustig, wenn die hier, und er schießt Gavin und seinen Neffen.
Ja, auf und jeden Fall. Witzig, so Peter, so, ich hab die Pistole, die war wirklich geladen.
Um das kurz aufzuklären, Mr. Dawson ist am Fenster oder an der Tür, keine Ahnung.
Und warum?
Weil als Justus die Vorhänge zuziehen wollte, hat er ihn auf der anderen Straßenseite gesehen. Der muss ihm wohl gefolgt sein. Und als sie mit der Waffe bedroht wurden, hat Justus, den Pager, warum er den mit hatte, keine Ahnung,
ja, hab ich mir auch gefragt.
Hat er da den Knopf gedrückt und er wusste ja, dass Dawson wusste, wo die sind. Deswegen hat er mit dieser Ablenkung gerechnet. Was ich mich allerdings frage, was untypisch ist, warum er den drei nicht einfach erzählt hat, als sie gesagt haben, was ist denn Justus? Na, da drüben ist Mr. Dawson. Hätte er den beiden doch sagen können.
Als ob Justus schon wieder geahnt hätte.
Aber selbst wenn er das geahnt hätte, hätte er sagen können, ey, da ist Mr. Dawson.
Und das ist Schwachsinn.
Ja,
eigentlich das ist
es nur, er hatte keinen Grund, da ein Geheimnis
draus zu machen. Richtig, weil das ist wirklich für den Showdown ist natürlich super.
Wichtig für uns, weil wir dürfen es ja nicht
wissen. Richtig, aber guck doch mal, stell mal vor, die haben den Mr. Gabin nicht im Verdacht. Mhm. Justus sagt ja nur vorher, wenn er anruft, so, ich habe das Gefühl, da war noch mehr, der wollte uns mehr erzählen. Ja. Aber es kommt für mich nicht einmal im Hörspiel und auch nicht im Buch rüber, dass Justus sagt, vielleicht doch der Mr. Gabin. Er sagt ja von vornherein, der ist zu alt. Der kann es nicht sein, ne? So, jetzt steht er am Fenster, macht offen so die Vorhänge so, hä, was ist denn Justus? Nichts. Das wirkt wieder so wie Justus weiß was, behält es aber für sich.
Kann natürlich sein, ist ja auch so ein Element, was so drei Fragezeichen typisch ist.
Das macht doch nur Sinn, wenn er den Mr. Gabin im Verdacht hätte.
Wir wissen es ja nicht.
Wir gehen jetzt mal davon aus, er hat ihn nicht. Dann könnte er sagen, ey Jungs, da drüben ist schon wieder der Mr. Dawson. So wäre es realistisch. Aber dieses,
Das hätten die doch eigentlich auch machen können. Ja, das hätte jetzt die Spannung jetzt nicht allzu sehr beeinflusst, finde ich, weil er hätte denen sagen können, ey, da drüben ist wieder der Mr. Dawson, ich glaube, der hat uns verfolgt. Na egal, er wird ja jetzt hier nicht ankommen.
Dann wäre natürlich die Überraschung nicht da.
Dann wäre die Überraschung nicht da gewesen.
Obwohl das aber auch was hätte, irgendwie so, ich glaube, ich habe gerade wieder Mr. Dawson gesehen oder habe ich schon Halluzinationen.
Stimmt. Ja? Ich glaube, man hätte es ja so machen können, ich glaube, da war Mr. Dawson, aber kann ja eigentlich gar nicht sein.
Genau.
Und der ist schon wieder weg. Dann hätte es auch funktioniert.
So, pass auf. Jetzt nämlich noch eine Sache, habe ich mich gefragt. Der Mr. Dawson, beim ersten Mal haut er fast Justus auf die Fresse. Beim zweiten Mal sagt er zu Bob, oh, ich bin ganz harmlos, ich mag euch doch und ihr mögt mich auch und hier ist mein Pager. Wir wissen ja, warum er die ganze Zeit hinter denen her ist. Ne? Das kommt ja gleich aus, ist ja der Abschlussgag.
Ja.
Muss ich auch fragen, ob es ein guter Abschlussgag ist. Aber das machen wir gleich. Ja? Ich habe mich gefragt, der Mr. Dawson, der kriegt ja jetzt gleich seinen Willen in der nächsten Szene. Aber Justus sagt so, er scheint uns verfolgt zu haben. Gott sei Dank, dann habe ich den Pager gedrückt. Dann habe ich mich gefragt, was wollte Mr. Dawson? Klebt er den jetzt die ganze Zeit am Arsch? Für mich wirkt es so wie, als hätte er eine Gelegenheit abgewartet. Nicht, dass die sagen, ach Mensch, du bist ja schon wieder hier, Hasten, sondern eher wie, dass er vielleicht nochmal auf perfide Art und Weise probiert, den Projektor zu kriegen.
Oder
ich habe mir vorgestellt, so in der dunklen Ecke, haut die Jungs, schlägt sie nieder und klaut den Projektor.
Hätte aber auch sein können, dass er tatsächlich immer in der Nähe des Schrottplatzes ist, weil er erhofft, dass die noch irgendwie zum Verkauf angeboten wird. Und die haben gesehen, wie die mit dem Projektor ins Auto gestiegen sind und dachten so, vielleicht wollen sie jemand anderen verkaufen.
Okay.
Ja, und dann kann ich da einsteigen und sagen, ach, sie haben den für $500 gekauft, ich gebe ihnen $1,000.
Ja.
Dann hätte er trotzdem noch alles
geklappt. Das ist ein guter Einwand, dass er wieder gesehen hat, scheiße, die haben den Projektor, ich folge mal sehen, was damit passiert.
Genau.
Vielleicht gibt der mehr Geld als ich, dann kaufe ich den dem ab. Das ist ein guter Einwand.
Genau.
Ansonsten frage ich mich, der Typ muss ja auch ein Privatleben haben oder auch mal arbeiten. Dass er jetzt sagt, pass auf, ich gebe dir meinen Pager, ich bin jetzt 2 Jahre in Rocky Beach und warte, bis ihr euch meldet.
Und ich schlafe nicht. Nee, ich bleibe so lange in meinem Auto vor dem Schrottplatz, bis mein Pager klingelt.
Auf jeden Fall, Ende gut, alles gut. Sie können die Bösen überwältigen, dank Mr. Dawsons Hilfe.
Und nachdem sie auf dem Polizeirevier ihre Aussage gemacht hatten, erwartete die drei draußen noch eine Überraschung. Genau. Mr. Dawson erwartete die Jungs und bittete nochmal, den Projektor zu verkaufen. Ich dachte eigentlich, das hätten die längst, weil diese Szene endet ja mit, ach Mr. Dawson, Sie kommen gerade zum richtigen Moment, ist ja schön, dass Sie so hinter dem Projektor her sind, warum hat er den nicht, also eigentlich habe ich gedacht, dass es gleich da verkauft
kann. Ich dir sagen, weil Dawson ist auch beim Polizeirevier im Buch, weil der muss ja auch eine Aussage abgeben.
Ja,
deswegen, der ist bei Polizeipräsidium, er muss eine Aussage machen. Ne?
Ich dachte, das hätte er trotzdem schon Justus so natürlich verkauft, wenn wir das jetzt schon geklärt hatten.
Ach so, nee, ich habe das jetzt so von dir verstanden, nach dem Motto, warum hängt der da schon wieder ab?
Ach so, na gut, mir war eigentlich auch klar, dass er Zeuge dann eine Aussage machen muss schon. Gut.
Genau.
Aber naja, da er den Jungs seinen Arsch gerettet hat, hat er den Projektor mehr als verdient.
Eigentlich wäre das Beste am Ende, dass Justus sagt, Mr. Dawson? Nein.
Naja, sie haben uns den Arsch gerettet und nein. Peter will den Projektor gerade aus dem Auto holen, da bemerkt er, wie er fotografiert wird. Das ist natürlich sein Fan aus der anderen Geschichte. Er übergibt den Projektor und Dawson zahlt die $200. Was mich ein bisschen wundert, weil den Justus, den ich aus den ganz alten Folgen kenne, wie damals mit dem Koffer, hier, der sprechende Totenkopf.
Ja.
$1. Nee, genau. Nein, wir nehmen nicht mehr für den Projektor, als wir selber bezahlt haben. Mhm. Aber die haben tatsächlich, aber sonst hätte ja der Gag nicht funktioniert. Aber die haben tatsächlich, obwohl der wäre der Gag
noch lustiger. Noch witziger, wär noch
witziger gewesen, ja.
Also er müsste eigentlich 5 pass kriegen,
auf,
ne?
Genau, $5 gibt. Pass auf, angenommen Dawson sagt, oh, ist ja nett von euch, hier, ich gebe euch $5. Ihr Vollidioten, auf der Fachmesse kriege ich dafür $8.000 bis $10.000.
Wobei er hier eigentlich sehr, sehr sich in Griff
Griff hat, ne? Und danach Motto irgendwie, so hier Bob irgendwie noch halt im Aufwand, den sie für dieses Online-Ding betrieben haben. Das muss ja wie Weihnachten sein, ne?
Und ob?
Ja, das bringt auch Fachmessen locker zwischen 8.000 und 10.000 Dollar. Ne? Macht's gut, ihr Genies.
Ja, das finde ich auch wieder. Tschüss, ihr Genies.
Das ist eigentlich schön subtil, ne? Er könnte auch sagen, weil er ist ein voller Idiot, wirklich. Ja.
Und auch alles gut gespielt mit Bastian Pastewkas sympathischer Stimme, wirklich gut gemacht. Ein schöner Abgang, ich habe sogar geschrieben, cooler Abgang von ihm.
Und das ist ein guter Abgang.
Und ist auch tatsächlich kurz still unter den drei Fragezeichen.
Ja. Und eigentlich ist es wunderbar, dass es keine
Pause, finde ich schön.
Dass es keinen Abschlusssache gibt, sondern irgendwie so, man hört noch das Autogeräusch, wie das ihm fährt und dann so, sag mal du, hat der gerade 10.000 Dollar gesagt? Pause? Ja, ich glaube, ich habe auch sowas gehört, ne? Pause? Justus? Wer ist dafür, dass wir dieses Detail aus dem Protokoll streichen?
Ich!
Und Ende. Schön, oder? Und jetzt denk noch mal ganz kurz zurück an, war das bei Fremder Freund, wo sie dann in Jill's Place die 200 Dollar, jetzt ist die Szene ja noch witziger, wenn man die Folge zuerst hört und wenn man später hört, wenn der Mr. Dawson 200 Dollar gibt, die diese Filmrolle da nicht gefunden haben, deswegen behalten sie ja den Scheiß. In dieser Folge. Beim fremden Freund kommt er an, hier, ich gebe dir 200 Dollar. Das müssen wir feiern, juhu. Ist ja eigentlich noch witziger. Ne? Dass sie da, weil sie da eben nicht wissen, wie viel man dafür kriegt. Ne? Und hier verrät er das denen ja.
Witzig. Die feiern so mit den 200 Dollar, er feiert mit den 10.000 Dollar so in einem Bild. So, juhu.
Genau. Deswegen, das macht im Nachhinein noch diese Szene aus dem fremden Freund noch besser.
Übrigens hat, ich weiß gar nicht, ob du das so weit gehört hast, diese Hörspielfolge hat eine After-Credit-Scene.
Haben alle. Alle drei haben eine.
Ja? Oh ja. Gott, jetzt merkt man, dass ich zum ersten Mal die Folge einfach hab weiterlaufen lassen.
Na, ich kann es nochmal zusammenfassen. Ich glaube, am Ende von der Im Zeichen der Ritter-Folge ist die After-Credit-Scene, dass der Mr. Dawson reinkommt und sagt so, Entschuldigung, habt ihr euch das nochmal überlegt mit dem Projektor? Und in der Fremde-Freund-Folge kommt Cotta an und sagt, sag mal, könnt ihr nicht doch nochmal vorbeikommen und wir gucken uns die Graffitis an.
Ah, und hier ist es, Peter wird schon wieder fotografiert. Jetzt habe ich aber genug von diesem Typen. Und rennt ihm hinterher. Und
hey, du!
Ja, genau. Hey, du, hört meine noch leiser werden. Genau. Und er rennt davon. Und
ich frage mich immer wieder, wir sind am Ende.
Ja.
Ja. Wir können gleich ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Ja. Ist ein bisschen wie ein Abschied heute. Und
wirklich ein bisschen. Von schönen Zeiten, von wirklich schönen Zeiten.
Aber es kommt noch ein Fazit, es kommt noch eine Bewertung. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, ist es überhaupt möglich, dass sie alle drei Fälle lösen können. Weil wir wissen ja, es ist so wie so ein in verschiedenen Parallelwelten. Ne? Sie können ja immer nur in der einen Parallelwelt diesen einen Fall lösen, weil sie gewisse Dinge nicht weiterverfolgen oder nicht machen. Zum Beispiel können sie den Fall, also wenn sie in der Fremdenfreund-Folge an Mr. Dawson den Projektor verkaufen, können sie nicht mehr diesen Fall, den wir gerade besprochen haben,
lösen. Wollte ich nämlich gerade sagen, das ist der einzige Fall, den sie dann nicht mehr lösen können.
Ja.
Und ansonsten könnten sie trotzdem alle Fälle annehmen. Sie könnten ja trotzdem, in der heutigen Folge, hätten sie den Graffiti-Fall ja trotzdem annehmen können, indem sie den Herrn Busch da einfach ernst nehmen und sagen, na gut, wir kommen mal vorbei und gucken uns das mal an. Dann wären sie ja drauf gestoßen. Vor allem Justus, der schickt Kollegen raus, um einer alten Frau zu helfen, nach Knickette zu suchen. Da hätten sie sich auch ruhig mal diese scheiß Graffiti angucken können.
Aber ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht mehr jetzt den genauen Ablauf von der Im Zeichen der Ritter-Folge, weil da ist ja der Böse, in Anführungszeichen, dieser Officer, der ja dann am Ende irgendwie alle Beteiligten von damals, von diesen Jugendlichen, zusammenlockt. Und das passiert ja trotzdem, während der Tag abläuft, weißt du? Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, wenn alles andere genauso passiert, ohne das Einschreien der Detektive, ob sie trotzdem alle Folgen lösen können. Ich glaube nämlich, dass sie den Fall hier, den Sheldon Street, könnten sie in der Bob-Folge lösen, weil da haben sie doch den Projektor und gucken sich dieses Video an, wo die diese Geisterbeschwörung gemacht haben. Mhm. Und dann fängt sie an zu brennen. Und da finden sie auch die Filmrolle aus der Folge hier und sagen, pack die mal beiseite, gucken wir uns später an. Mhm. Also da könnten sie es theoretisch lösen.
Aber sind wir mal ehrlich, wenn die Autoren dazu gedrängt wären, das so zu drehen, dass sie alles lösen müssen in einer nochmal Sonderfolge, die Anschlussfolge an der Dreitag, dann würden sie alles so biegen, dass es klappt.
Ja, da gebe ich dir recht, aber es geht ja jetzt
mit den Tatsachen, die jetzt herrschen.
Jetzt geht's einfach nur um deine Fantasie. Also ich finde, es ist ein schönes Gedankenkonstrukt, was man denkt, ist es überhaupt möglich, je nach Ausgangslage von welcher Folge, ob sie die anderen Fälle überhaupt lösen können?
Ich glaube, fremder Feind eigentlich nicht, weil Peter geht ja nicht ins Bad jetzt zum Beispiel in der Folge. Deswegen kommt
er. Welches Bad?
Na, er geht aufs Kunden-WC, also aufs WC.
Ach so, ja. Naja, und dann lernt er ja nicht die Freundin kennen.
Dann lernt er die Freundin nicht kennen und somit, gut, er könnte aber durch diesen Fotografen, der ihn ja überall trotzdem verfolgt, könnte er trotzdem darauf stoßen.
Er lernt sie zwar nicht persönlich kennen, aber trotzdem ist er der fremde Freund, der Leonardo DiCaprio-Sprecher, ja trotzdem...
Gerrit Schmidt-Voss,
sehr gut. Der ist ja schon auf seiner Spur, weil sie steht ja schon länger auf Peter und der Plan läuft ja schon länger. Nur das ist halt ein Zufall, dass er sie da kennenlernt. Ne? Aber da können jetzt mal gerne die HörerInnen, die noch dran sind, uns mal Kommentare schreiben, wie sie darüber denken, je nachdem, wie gut ihr den Dreitag kennt, ob es überhaupt möglich ist, alle Folgen oder Fälle zu lösen.
Ja.
Ich gebe jetzt einfach die Arbeit ab. Ihr könnt es für uns aufschlüsseln. Weil Olli und ich, wir sind ehrlich, wir sind ja jetzt durch mit dem Dreitag.
Warum haben wir nicht vor 2 Stunden gesagt, ihr könnt übrigens auch die Folgenbesprechung uns einmal zuschicken, die ihr gemacht habt, dann veröffentlichen wir die.
Nein, das ist ja nur halb so lustig. Ja, ist ja nur halb so. Olli, ein Fazit.
Das Fazit.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich schon erwähnt habe, für so eine lange Folge, für eine 80-minütige Folge, nicht eine Szene, wo ich mich ein bisschen fremdgeschämt habe, kein Overacting, alles gut, alles sauber, gute Stimmung, die Story hat, also ein paar konstruierte Szenen, wo ich auch ein bisschen mit den Augen rollen muss. Justus ist mir hier, kommt mir hier ein bisschen zu blöd bei weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist nicht ganz so auf Zack, wie ich es erwartet habe. In der, muss man ja erwähnen, Justus-Folge tatsächlich. Mhm. Was auch nicht so ganz hervorgeht, ist, dass es eine Justus-Folge ist, weil eigentlich ist es eine normale 3-Fragezeichen-Folge, wo in meinen Augen alle drei gleichmäßig ihren Bühnenauftritt haben, sage ich mal. Mhm. Was in den anderen Folgen ja nicht war, fremder Freund, ist ja tatsächlich wirklich, dreht sich fast nur um Peter. Peter wird begleitet, Peter ist oft alleine. Mhm. Ja, die Bob-Folge genauso, Bob wird begleitet.
Na, nicht ganz, da ist so die erste Hälfte, finde ich, sehr Justus und Peter im Fokus.
Okay.
Erst so ab der Hälfte kommt so diese Stärke von Bob mit dem Recherchieren und so raus.
Aber hier halt gar nicht. Also hier sind alle drei gleichmäßig vertreten. Deswegen eine normale 3-Fragezeichen-Folge. Mhm. Ich fand auch die Auflösung tatsächlich ganz gut. Ja, ich finde auch generell immer gut, wenn es um Geister geht oder sowas. Mhm. Hier hatte ich auch so ein bisschen Angst vor einer Mann unterm Laken-Auflösung. Ja.
Was ist ja im Prinzip so halb ist.
Naja,
aber eigentlich nicht, weil es war ja wirklich eine bedrohliche Situation. Und es war ja nicht, um jemanden zu verjagen oder einzuschüchtern. Mhm. Ne? Das war ja eine reelle Scheiß-Situation in dem Moment.
Was mir ein bisschen fehlt, ist hier, gut, der ist ein alter... Ah, es brummt schon wieder. Was mir ein bisschen fehlt, ist hier, ich meine, gut, ist ein alter Schmalfilm, auf dem sie es gesehen haben, aber dass man nicht so genau hinguckt, dass die Geistergestalt, ja, dass zumindest Justus sagt, naja, es könnte auch ein normaler Mensch sein mit heller Haut und einer Augenklappe halt. Es macht aus dem Menschen nicht gleich einen Geist. Aber gut, muss natürlich aufrechterhalten werden, um die Folge spannend zu halten.
Ja.
Ich will es abschließend sagen, ich gebe der Folge 8 Punkte.
Oh.
Ja. Weil ich habe mich, ich habe fast 7 Seiten geschrieben und ich war zwischendurch nicht genervt, wie ich es oft bin. Oh, was kommt denn jetzt noch? Was kommt denn jetzt noch? Was kommt denn jetzt noch? Nein, ich war beim Hören und beim Schreiben tatsächlich amüsiert.
Und das überrascht mich jetzt, weil damit ist ja die Folge, dieses Segment aus dem Dreitag bei dir die erfolgreichste.
Ja, auf jeden Fall.
Oder beliebteste oder beste.
Liegt vielleicht auch daran, dass wirklich alle drei, es ist eine Peter-Folge. Peter ist ja sehr lustig, finde ich. Bob, seine aggressiven Elemente. Und Justus kommt mir ein bisschen zu blöd weg, finde ich.
Gut. Mein Fazit ist, ich habe ja schon öfter gesagt, dass der Dreitag an sich als komplettes Special für mich sehr gelungen ist. Sehr gute Sprecher. Ich finde die drei Sprecher hier auch, also die hier, Oliver, Andreas und Jens, in Hochform. Mhm. Ja. Und ich ja auch weiß, in welchem Dunstkreis diese Folge damals entstanden ist, im 2010, was so drumherum war, so von den regulären Folgen.
Ja.
Da waren sehr viele Stinker dabei. So damals.
Also die wir jetzt scheiße finden oder die auch eine schlechten...
Na, wie du die findest, weiß ich nicht. Dann müsstest du mal dich jetzt hinsetzen und die Folgen... Zwischen Folge 138 und 144 müsstest du mal dich durchhören und denken. Und genau in der Mitte steht so elfenbeinturmartig
der Dreitag,
der da so rausragt. Ja, was so in der Zeit so erschienen ist. Ah, okay, wenn ich jetzt sage, dass zum Beispiel kurz danach Pokerle entstanden, dann sagst du, wow, gute Folge.
Ja.
Gut, mit wem rede ich hier eigentlich? Auf jeden Fall, ich sag's einfach so, für mich ist es die schwächste Folge vom Dreitag.
Oh.
Weil einfach viele Sachen...
Dann kann ich dein Zettel schon mal vernichten.
Ja. Vielleicht hast du schon gemerkt, ich habe auch ein paar Sachen schon erwähnt, die mir zu konstruiert waren.
Ja, wo ich ja immer gesagt habe, dass es mich nicht gestört hat.
an sich, also auch hier wieder, eigentlich ist das Jammern auf hohem Niveau, ja. Weil
ein Punkt.
Aber erstmal finde ich die Folge ein bisschen zu lang. Sie ist kurzweilig, aber sie geht mir einen Ticken zu lang, finde ich. Und der Fall selber, was ermitteln sie denn? Sie ermitteln gar nicht so viel. Sie gehen einmal durch eine Straße, befragen sich von Kotta und so, erfahren sie erst ziemlich zum Schluss was. Und die anderen Fälle aus dem fremden Freund, Zeichen Dritter, nehmen sehr viel Platz weg, ne? Dass man sagt so, hey, guck mal, da stehen welche vom Fernsehbusch. Hey, guck mal, da steht einer an deinem Auto. Oh, Tante Mathilda ist hingefallen mit dem Kuchen. So sehr viel nebenbei.
Ja, es basiert hier alles nur auf Befragungen und was die Leute denen halt sagen. Mehr Informationen. Also es gibt jetzt nicht irgendwie, dass die irgendwas untersuchen. Ach so, naja, die haben den Ring gefunden in dem Waldhaus.
Ja.
Das ist ein kleiner Hinweis.
Und wie gesagt, es ist alles sehr stimmungsvoll und gruselig umgesetzt. Trotzdem ist es für mich die schwächste Folge und ich finde sie auch manchmal ein bisschen langweilig. Also es ist jetzt, wenn ich den Dreitag in der Hand nehme, ist das die Folge, die ich immer zuletzt hören würde. Mhm. Ja? Für mich ist eigentlich die beste Folge oder die interessanteste Folge, sagen wir mal so, die Peter-Folge, wo die aber auch sehr abgedreht ist und die Folge, die wirklich eigentlich am besten für mich umgesetzt wurde, war die Bob-Folge. Mhm. Deswegen, ich finde die Folge okay. Ist nicht meine Lieblingsfolge vom Dreitag, trotzdem immer noch sehr gut. Ich gebe ihr trotzdem nur 6 Punkte. Es sind aber wirklich sehr wohlwollende, gute 6 Punkte.
Ich hatte dich auch mit 8 eingeschätzt tatsächlich.
Ja, ich dachte, das war... Ich habe dich auch mit 6 eingeschätzt, weil ich habe gedacht, ich kenne dich ja, es kommt das Argument zu lang.
Aber ich finde, wir haben uns trotzdem eine kleine Trust-Fist verdient, weil wir haben beide gedacht, wir sind gleicher Meinung und sind es doch nicht. Ja? Ich habe gedacht, wir beide finden die geil, du hast gedacht, wir beide finden die so lala.
Ja, deswegen.
Und somit habe ich 6, 7, 8 gegeben, ne?
Genau.
Ja.
Ne, ich jetzt auch. 6, 7, 8.
Ja. Welche, ne? Achso, du hast Bob-Folge 8
gegeben? Die fremde Freund, Peter-Folge, hat von mir damals 7 bekommen.
Ja.
Bob hat 8 und die hat jetzt 6. Hm. Ja, du, das ist jetzt auch stimmungsabhängig. Vielleicht würde ich ihr morgen auch 6,5 oder 7 geben. Aber wenn wir jetzt hier wieder, schön Fähnchen im Wind. Deswegen bleibe ich
ein
jetzt
ein echter Fan.
Ja, ich bleibe bei den 6 und deswegen, es sind Special-Punkte. Das ist ja ein Special. Das ist ja keine reguläre 3-Fahrzeichen. Olli. Wir haben jetzt den Dreitag beendet.
Oh ja. Und
ich muss jetzt trotzdem sagen, genauso wie die Sheldon Street Folge, war das die schwächste Dreitag-Besprechung, aber sie war trotzdem wunderschön.
Okay. Ich bin dir sehr dankbar, weil mit diesem Satz, ich war gerade sehr, sehr traurig, dass diese Sache hier endet. Ja. Unsere Bro-Folge, möchte ich mal sagen, dass eine Ära hier zu Ende geht. Aber mit diesem Satz bin ich ein bisschen weniger traurig, ja, weil angenommen, wir hätten jetzt noch eine Dreitag-Folge, ja, meinetwegen von Mr. Gavin, wie er da einfach sitzt und seine Rolle übt, dann würde es einfach weiterhin bergab gehen, glaube ich. Von daher, glaube ich, bringen wir sie noch mit einem akzeptablen Ergebnis zu Ende.
Ne? Ja. Ja. Aber vielleicht kannst du auch nochmal sagen, auch wenn du dich nicht mehr an die anderen Folgen erinnerst, fandest du den Dreitag als Special denn jetzt auch als Gesamtkonstrukt gut?
Ja. Gute Idee. Ich finde das eine super Idee. Ausgangspositionen, verschiedene Wege, ja.
Ja.
Ist jetzt nicht, also ist ähnlich so wie interaktiv, ja, wenn man so am Anfang wählen kann. So, jetzt darfst du wählen. Fällt das Glas auf die Zeitung? Fällt das Glas auf den? Eigentlich ist es eine interaktive Folge, wo man eigentlich gesagt hat, na gut, wir wissen nicht, wie das technisch umsetzbar ist. Ja. Darum machen wir einfach alle Stränge zum Hören, ja. Fand ich sehr schön. Hat mir Spaß gemacht.
Das freut mich und natürlich bin ich ein bisschen traurig, dass es jetzt hier endet.
Ach, jetzt lass es.
Aber Thomas, ich verrate mal ein Geheimnis.
Mach dich selber lächerlich,
ja. Es gibt noch mehr als, glaube ich, über 150 Drei-Fahrzeichen-Folgen, die wir noch besprechen können. Da ist bestimmt noch die eine oder andere dabei, die wir beide noch machen können.
Glaubst du, wir können? Ja. Kann sein, dass es nochmal eine gute Tolli-Folge geben wird?
Ja, das glaube ich schon.
Ich meine, du wählst ja mal die Folgen. Mhm. Welche Folgen wählst du immer aus und sagst, ja, das könnte ich mit Olli besprechen, alleine?
Naja,
was für Kriterien
wählst du aus? Es gibt ganz viele Folgen, wo ich so denke, nee, will ich mit Baby besprechen, nee, will ich mit Baby machen.
Ja, ja.
Ja, das ist gar nicht mal so einfach zwischen uns. Aber da gibt's bestimmt noch, also ich weiß ja, dass du zum Beispiel die bedrohte Ranch machen willst.
Ja.
Aber da hast du ja schon gesagt, da muss Benjamin dabei sein. Da muss
Benjamin auch mit bei sein, das wird ein Happening.
Ja. Es gibt eine Folge, die ich sehr gerne nur mit dir machen würde.
Ja.
Hör mal bitte auf zu klicken.
Entschuldigung.
Sonst du machst gerade den ganzen 3-Tag-Flair kaputt.
Mach da einmal noch.
So. Schrecken aus dem Moor, Folge 126.
Okay.
Weil ich glaube, mark my words, das ist eine Folge, die dir sehr gut gefallen würde.
Schrecken aus dem Moor.
Schrecken aus dem Moor, Folge 126.
Mhm.
Das ist eine Folge, die ich sehr gerne mit dir machen würde.
Da freue ich mich drauf.
Ja?
Vielleicht nicht mehr dieses Jahr?
Freue ich mich drauf. Ja? So haben wir wieder was, was unsere Stimmung hochhält.
Genau. Nee, Olli, ich würde mich freuen, wenn wir öfter jetzt immer wieder zu zweit sind. Kriegen wir hin, ne? Ja. Weil hier der Typ da mit der Italienerin, der hat ja Besseres zu tun.
Ja. Nein. Ich fand auch unsere Rotz- und Wasser-Folge, übrigens ein bisschen Werbung machen, könnt ihr hören, die ist ja bestimmt schon online. Auf jeden Fall ist die schon ist online. Ja. Die Berlin-Folge, auch eine sehr schöne, tolle Folge. Ja, viel das Spaß. Stimmt.
Ja, es gibt auch öfter mal nur tolle Folgen Rotz und Wasser ohne diese nervigen Vorbereitungen.
Wirklich.
Aber jetzt müssen wir noch ein Versprechen, glaube ich, machen, weil ich ja auch so lange in Amerika war und seitdem ja es einfach nicht zustande kam. Die nächste Zentrale ist definitiv mal wieder eine Zentrale zu dritt.
Gerne. Das aber ist da ist die letzte jetzt noch nicht so lange her, oder?
Ach, doch. Ach,
nee, warte mal. Ich habe ja die Folge gerade erst gehört, die wir noch besprechen wollen. Ich dachte, die hätten wir schon besprochen.
Also die letzte Folge, die wir zusammen zu dritt aufgenommen haben, da waren wir zu viert, da war der Falk bei.
Da waren wir in Hamburg.
Ja, das waren
flüsternde Puppen.
Und dann hatten wir noch die Aufnahme bei die zwei und da waren wir zu sechst. Ah. Das heißt, jetzt kommt wirklich mal wieder als nächstes eine ausschließlich eine Folge, wo wir drei mal wieder dabei sind.
Ist auch wenn ich es nicht vermisst habe, sehr gerne.
Ja, ich vermisse es auch nie, aber dann gucke ich immer und sehe so, die Zahlen gehen runter, wir müssen mal wieder eine neue Folge verfügen. So, war sehr schön. Danke, dass du den Spaß mitgemacht hast in den letzten 3,5 Jahre.
Oh, sehr gerne. Ich werde es noch ein paar Jahre, bleibe ich noch bei euch.
Na denn, Jungs und Mädels, ne? Habt euch lieb, passt auf euch auf, gebt uns 5 Sterne bei Spotify, bei iTunes, geht auf Patreon, unterstützt uns, damit wir den Scheiß hier noch ganz, ganz lange machen können und mein Knopf geht jetzt runter auf den Aus-Button. Tschüss!
Adios!
Und Hollywood-Jogel!
Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0178 1345 227. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat, zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotzundwasser-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Die Folgen und vieles mehr findet ihr aber natürlich auch auf YouTube im Channel Rotz und Wasser. Das war aber noch gar nicht alles. Wer Thomas, Benjamin und Olli nämlich gern unterstützen würde, damit die drei uns auch weiterhin so wunderbar unterhalten können, der oder die schaut gerne mal auf patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich.